Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir André.
Hallo.
Ich bin Ingo und wir haben heute eine schöne Folge mit vielen kleinen Mini-Themen, die sich hoffentlich nicht wieder aufsummieren zu 5,5 Stunden Sendung. Ja, kurzer Recap zu unserem Messebesuch. Ich kann kurz was aus London erzählen, was mir so aufgefallen ist, radfahrtechnisch und ähnliches. Laufen hier auch ein paar schöne Bilder im Hintergrund. Dann kurz ein, zwei kleine News, über die wir sprechen können. Und ein paar auch noch so ein kleines Feedback zu dem zu dieser Zip- und Hookless-Sache. Habe ich noch einen neuen Link oder noch ein kleines Update später. Und dann habe ich so ein bisschen Paris-Roubaix verfolgt. Mhm. Du, glaube ich, ein bisschen weniger, aber auch ein bisschen.
Ja, eher so technisch mäßig. Ja, ich habe gar nicht geguckt, aber Technik hat mich interessiert mich immer ein bisschen.
Ja, ja, und da habe ich jetzt ein paar nette Tidbits so rausgefunden aus so ein paar Webseiten, über die man hier mal sprechen kann, auch eigene Erfahrungen mit einbringen kann und so weiter. Mhm. Reifenbreiten und was es so für Hacks gab, welche Übersetzungen die gefahren sind. Männer und Frauen, ganz spannend auch, finde ich. Ja, und das ist so dieses, das Kleine, was wir so hier durchmachen wollen. Fangen wir mal an hier mit ein bisschen Smalltalk aus London, weil London kennen ja jetzt viele, ne? Und ich lasse hier, wie gesagt, so ein paar Sachen im Hintergrund durchlaufen. Das erste Foto ist eigentlich das exemplarischste. Ich habe hier ein geiles Bild, wirklich aus relativ schnell, Kamera an, sonst wie orangefarben, also orange Tasche, orangene Regenjacke und ein Fahrer auf seinem Brompton.
Geil, dass er scharf geworden ist, auch so schnell dann.
Ja, ja, mit schönes Mitziehbild und Straßen nass und Linksverkehr und eine kleine Fahrradspur und irgendwie zeigt das alles, was London und Radfahren ausmacht. Ich glaube sogar, ein London-Taxi im Hintergrund ist es nicht, das ist ein Lieferwagen, aber egal. hätte man besser gar nicht choreografieren können.
Ja, er auch vor allem vorne auf dem Brompton.
Ja, ja.
Alle und hinterher.
Mit dem typischen Brompton-Lenker auch und der Tasche vorne und so. Das ist krass. Ja, der Fahrradverkehr, erstens infrastrukturell der Super-GAU da.
Ja.
Hier ist jetzt mal so eine abgesperrte Fahrradstraße. Ansonsten ist da viel zu wenig Platz, dass sich beide nicht ins Gehege kommen.
Auch mit den ganzen Inseln, ne?
Also ja, und wir sind da so mit so einem Uber gefahren, wo der Fahrer mir gesagt hat, okay, das mit den Radfahren ist echt scheiße.
Mhm.
Also viel zu wenig Platz auf den Straßen und dann fahren die auch wie Sau. Das habe ich auch gesehen.
Die Leute auf dem Rad jetzt.
Ja, ja. Mhm. Und die Autofahrer aber auch rücksichtslos. Also die nehmen sich da beide nichts. Und Straßen zu eng und sonst wie. Und ich meine, die hatten mal eine Zeit, wo sie es ein bisschen mehr getrennt hatten, mal so eine Fahrspur weggenommen haben von den Autos und dafür Radfahrer. Das ist aber, glaube ich, wieder reverse. Also ist jetzt wieder zurückgenommen worden, keine Ahnung.
Gott.
Und trotzdem ganz, ganz viele, die da mit dem Rad pendeln und egal welches Wetter. Und du siehst auch bei Regen, ich glaube, das ist sogar das Bild hier vorher, hier schön mit kurzer Hose, ne?
Mhm.
Da reden wir von 7 Grad, ohne Handschuhe, interessiert die gar nicht. Also das ist auch krass, wie abgehärtet die da sind,
ja,
weil die halt jeden Tag bei Wind und Wetter wahrscheinlich unterwegs sind und bei 8 Grad ist halt
das
kurz,
Sommer,
kurz, ne? So wie wir in Spanien bei 15, 20 Grad schon kurz, kurz fahren und die Spanier, die es nicht gewohnt sind, schön mit Daunenjacke noch fahren, so ist es da wahrscheinlich auch. Also, geil zu sehen. Und dadurch, dass ich natürlich dann früh unterwegs war, habe ich natürlich hier und da dann auch die Leute da mit ihrem Rennrad, also viele mit Rennlenker, viele Brompton natürlich, aber auch normale Fahrräder, E-Bikes natürlich. Aber viele mit Bio. Also ich würde eher sagen, mehr Bio-Bikes.
Ja, interessant.
Und ist, glaube ich, auch einer der besten Wege zu pendeln, weil zweite Möglichkeit, also Verkehr ist halt die Hölle und U-Bahn, also wie heißt denn das Ding?
Underground.
Underground und so ist ganz cool, aber da sind wir auch mal zu einer Rush-Hour gefahren. Da ist es auch schon so, dass dann du mal 2, 3 Bahnen warten musst, bis dann genug Platz drin ist und du einsteigen kannst.
Ja,
das
muss
kann ja auch passieren.
Muss man auch für gemacht sein. Ne? Also ich vermeide zum Beispiel hier auch Straßenbahn zu fahren. Ich mag das einfach nicht. Also wenn du es irgendwie alleine auf dem Fahrrad machen kannst, so
finde ich. Ja, ist immer geiler, aber Straßenbahn gewöhnt man sich auch. Ich habe das da aufgemacht und irgendwie ist es auch geil, weil du so schnell von A nach B kommst. Hier in Hannover auch. Ne? Also jetzt mal statt Auto oder Fahrrad bist halt wirklich schnell unterwegs. Deswegen, und hier in Hannover ist ja easy, kannst du dich meistens reinsetzen, weil genug Platz ist. Da ist es natürlich schon ein bisschen stressiger dann.
Ja, das stimmt.
Und noch was ganz Spannendes war, dass ganz viele gelaufen sind zur Arbeit scheinbar. Also weil ich ja dann morgens, genau, weil ich ja dann morgens um 7 Uhr mein erstes Café gesucht habe, wo ich Kaffee gekriegt habe, war ich ja eigentlich immer auf der Straße, wenn die Leute zur Arbeit dahin gelaufen oder gefahren sind. Ganz, ganz viele mit relativ großem Rucksack, so wie der Touring Pack, den ich hier nachher nochmal erwähnen werde, den Cyclike Touring Pack, den ich hier habe, den muss ich dann nochmal rüberholen gleich. Laufen die morgens zur Arbeit scheinbar. Also Mann und Frau, alle habe ich wirklich jeden Tag, war auffällig, sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Mal siehst du ja einen, ne?
Ja.
Aber hier in Hannover siehst du gar keinen. Gab mal ein Video von mir, ich habe das einmal gemacht, mit so einem, wo ich so einen Rucksacktest gemacht habe. Letztens durch Zufall in so einem YouTube-Account, als ein Kollege bei YouTube hat, wurde ihm das unten vorgeschlagen. So, ach ja, habe ich auch mal gemacht. Und da scheint das ein Ding zu sein, dass die Leute zur Arbeit laufen.
Krass.
Richtig geil. Also war mir, habe ich so noch in keiner anderen Stadt gesehen.
Aber ist es denn, also hast du da mehr Platz und so? Also ist das, würdest du einschätzen, dass es cool, in London zur Arbeit zu laufen? Also ich meine, ich stelle mir jetzt auch ein, wenn du sagst, die Straßen sind ja auch super eng, ist der Bürgersteig dann frei? Kann man da denn gut joggen?
Ja, ja, morgens schon,
ja,
glaube ich. Und das ist ja die von A nach B Nummer, die macht ja immer Bock. Das hast du beim Laufen normalerweise nicht, weil du immer joggen gehst und wieder nach Hause kommst.
Das stimmt, ja.
Aber diese A nach B Nummer macht ja immer Spaß. Egal, ob du auch wenn du eine Bikepacking-Tour machst, macht ja viel mehr Spaß, als jetzt eine Burgrunde zu fahren. Ist ja, wenn du im Kopf irgendwo ein Ziel hast, wo du hin willst.
Ja, das ist super.
Das war schon, das habe ich ja jetzt auch schon, also ich bin schon öfter mal von A nach B irgendwo hingejoggt oder mal irgendwo zurückgejoggt oder so weiter. Aber ich wusste nicht, dass, also sagen wir mal so, bei mir ist es auch zu weit. Jeden Tag 12 Kilometer joggen wäre auch ein bisschen viel, aber so ein Fünfer, morgens hin ein Fünfer, abends zurück ein Fünfer, mehr wird es vielleicht gar nicht sein, was die machen, keine Ahnung. Vielleicht mischen die das auch. Also
Underground zurück dann.
Es ist so, ja, nur in unseren Köpfen nicht drin, weil wir immer denken, ja, wir schwitzen ja und müssen dann in die U-Bahn schwitzend und sonst wie. Du kannst ja auch langsam laufen, wenn du fit bist, schwitzt du auch nicht wie ein Tier. Schon gar nicht in London, wenn es so kalt ist und regnet. Also du kannst es ja mixen und matchen. Ist ja nicht immer so, man hat immer so das Gefühl, Joggen ist so, oh, ich will jetzt keine Pause machen, ich will 5 Kilometer am Stück laufen. Ja, warum? 2 Kilometer, machst deine Pause, trinkst vielleicht zwischendurch noch irgendwo einen Kaffee, läufst nochmal 2 Kilometer, warum nicht?
Ja.
Habe ich übrigens auch gerade in so einem Podcast was Hochinteressantes, ich schweife ab, aber ich glaube, das lohnt sich für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin hier auch, die vielleicht so wie wir Radfahrer sind und nicht laufen können oder irgendwie immer mal wieder Schmerzen beim Laufen und sonst wie haben. Der Dr. Schleib, Professor wahrscheinlich sogar, ich weiß gar nicht. Das ist ja der Faszien-Guru, den es so gibt. Und der war im Achilles-Lauf-Podcast drin, den ich auch ab und zu höre. Die Sendung ist übrigens, die haben immer ganz schöne Gäste manchmal. Also so über Gesundheit, Ernährung, immer mal wieder irgendjemand da. Und die haben halt diesen Schleib da als Gast gehabt und der hat so ein bisschen über seine Faszien und sonst wie erzählt und das Faszientraining und so Rolle und so kennen wir alle und dass man das mal macht, weiß gar nicht, hast du so ein Ding zu Hause?
Nee, also war früher mal so ein bisschen Thema, so
Rücken Black, und so
Black Roll mäßig genau. Und sowas, ja, aber
ja, dieses Ausrollen ist ja ganz bekannt, ne, dass man mit seiner Black Roll irgendwas macht oder irgendeiner anderen Faszienrolle natürlich. Ja. Was mir nicht und was mir auch bekannt war, dass beim Joggen ja die Achillessehne und dieser ganze Sehnenapparat wie beim Känguru sozusagen dafür da ist, dass du so locker flockig so vor dich hinläufst und sozusagen diese kleinen Bungee-Sprünge, wie auch immer, wie so ein Gummiband durch die Gegend läufst. Ne? Also das ist ja immer so ein aufziehendes Muskel, das ist ja nicht die Kraft des Muskels, sondern die Faszien, die sich zusammenziehen, wieder öffnen, zusammenziehen, die wieder öffnen und diesen Katapulteffekt erzeugen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie fit man ist. Und beim Känguru natürlich extrem, bei uns Menschen so ganz okay. Und ich glaube auch, das ist nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das haben wir Menschen zum Beispiel den Affen auch teilweise voraus, dieses beim Laufen. Ne? Affen, die haben, glaube ich, nicht diese. Also das ist auch irgendwie was Besonderes, dass wir Menschen laufen können, joggen können, in Anführungsstrichen. Und es gibt ja auch diese Theorie, dass es was Besonderes ist, dass wir schwitzen können und dadurch mehr Ausdauer haben. Das sind ja alles so evolutionäre Sachen, aber das ist jetzt Halbwissen. Hab ja hier auch irgendwo so ein Graffiti abfotografiert. Ich weiß auch nicht, wovon ich spreche. Auf Englisch. Jedenfalls richtig geil, der hat das erklärt, wenn du so ein Gummibärchen nimmst. Ein nicht veganes, dann ist da ja Gelatine drin.
Ja.
Und im Grunde ist das Faszienmaterial ein ähnliches. Hier, da ist das. I have no idea what I'm doing either. I have no idea what I'm doing either. Und du das immer lang ziehst. Mhm. Und am Anfang ist es so, ziehst es lang, wupp, geht wieder zu. Ziehst es lang, wird zu. Und je öfter du das machst, desto länger dauert es, bis das Gummibärchen wieder so groß ist, wie es mal war.
Ja.
Und irgendwann musst du halt mal so 20, 30 Sekunden warten, legst es zur Seite und dann zieht es sich auch wieder zusammen, aber so langsam, dass es halt Zeit braucht.
Mhm.
Und die Faszien sind ähnlich strukturiert. Okay. Das heißt, es gibt einen Trick, der in Amerika wohl schon ein bisschen, schon so ein bisschen angekommen ist, bei uns noch nicht. Du joggst und dann gibt es bestimmte Zeitabstände und wenn du so anfängst zu laufen, fit bist und gut erholt bist und so, dann läuft sich das halt super geil und du merkst, oh, federst schön ab und stampfst nicht und so weiter. Und irgendwann, spätestens irgendwie, bei mir ist das so nach, also so 4, 5 Kilometer kann ich wahrscheinlich schön in vernünftigen Laufski laufen und dann ermüdest du, Faszien werden eben, was weiß ich, sind länger, kürzer und irgendwann bleiben sie halt lang und dann fängst du an zu stampfen.
Ah ja, ja, okay.
Und dann gibt es diesen Trick, 20, 30 Sekunden zu gehen zwischendrin. Mhm. Und zwar musst du nicht jetzt sagen, ah, komm, ich bleib mal, mach jetzt hier mal so einen gemütlichen Spaziergang, sondern kannst auch dieses Powerwalking machen oder so, so wie so ein Geher halt auch. Mhm. Bei Olympia, die gibt es ja auch. Eine Sportart, die man ja so gar nicht sieht auf der Straße irgendwie. Ne? Es gibt ja so Leute, die gehen nur. Dann gehst du 30 Sekunden und wenn du danach wieder losläufst, fühlt sich alles wieder ein bisschen fluffiger an und du stampfst nicht mehr so.
Mhm.
Und er hat da ganz lustig erzählt, ja, hier, wenn er das hier in Deutschland macht bei so einem Zehner, er natürlich auch schon ein bisschen älter, dann, oh, dann rufen die von draußen, oh Mensch, Opi, du hast es gleich geschafft, lauf weiter. Und er immer so, er dann so, ja, am liebsten würde ich mal stehen bleiben und denen erklären, was ich hier gerade mache.
Ja.
Das ist ja, dass ich ja eigentlich vielleicht sogar schneller ins Ziel komme, weil ich diese Gehpause mache, weil ich danach eben ermüdungsfreier laufe und alles wieder funktioniert.
Ja, macht Sinn, voll.
Und da habe ich das mal selber getestet jetzt, bin mal so 1-2 Kilometer gelaufen, danach 30 Sekunden gegangen und sonst wie, das war ganz geil.
Mhm.
Und habe dann auch mal, kann ich auch sicher, dann den Kilometerschnitt, 10 Sekunden verlierst du, wenn du 30 Sekunden gehst, statt den Kilometer voll durchzulaufen.
Mhm.
Also verlierst noch nicht mal viel Zeit. Und finde ich eine ganz spannende Sache, wo man sagt, okay, dann mache ich doch mal absichtlich eine Pause. Also, was heißt Pause? Du, schnelles Gehen ist ja trotzdem schnell.
Müssen wir Kipchoge mal sagen eigentlich, ne?
Ja gut, der braucht das nicht, weil der, ne, aber es, wahrscheinlich, ich habe dann das irgendwem hier erzählt, irgendwer meinte, ja, Frodeno hätte das früher auch so gemacht. Der ist auch wohl dann in den Verpflegungszonen damals schnell gegangen und sonst wie und dann wieder losgelaufen. Ich glaube, irgendwann hast du eine Fitness und Faszien, die halt jenseits von Gut und Böse sind. Aber gerade jetzt, ich merke halt auch, habe hier und da immer mal Zipperlein und sonst wie, wo ich bin halt auch keine 20 mehr. Wahrscheinlich ist das mit 20, zwischen 20 und 30 in der Hochleistungsform was anderes. Da habe ich Basketball gespielt, bin ich den ganzen Tag auf Basketballplatz rumgehüpft.
Ja.
Das geht. Aber mit 50 oder 60 oder 70 vielleicht nicht mehr.
Mhm.
Und vielleicht schaffst du es damit, einfach weniger Schaden zuzufügen dem Körper und länger laufen zu können und dann mit 70 vielleicht auch noch laufen zu können. Ja, das ist eine spannende Geschichte.
Ja, total.
So, kurze Unterbrechung für unseren Partner dieser Sendung, Löwenanteil. Danke für die Unterstützung. Ich freue mich immer wieder, dass Löwenanteil hier mit an Bord ist, jetzt auch schon länger. Und habe mir gerade hier selber so ein Gericht warm gemacht, weil für mich ist jetzt schon gerade nach der Sendung und ich habe einen tierischen Hunger. Und je schneller ich den Take jetzt hier reinkriege, desto schneller kann ich das essen. Ich habe schon richtig Bock. Und was mich überzeugt hat, damals wie heute bei Löwenanteil, sind eigentlich die hochwertigen Zutaten. Wir haben einen sehr hohen Proteinanteil, einen sehr hohen Anteil an den wertvollen Zutaten, die auch teuer sind. Also wenig Öl, viel echte Lebensmittel sozusagen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Achtet da mal auf die Zutatenliste bei anderen Gerichten. Und das Ganze auch in Bioqualität. Und selbst wenn ich manchmal richtig Hunger habe und so ein ganzes Glas esse, wobei so ein Glas eigentlich für 2 Personen gedacht ist, dann hat man auch nicht so dieses übertriebene Völlegefühl und so weiter. Das Ganze ist gut verdaulich. Man bekommt alle Nährstoffe, die man braucht. Und ja, wirklich eine Empfehlung. Eigentlich normalerweise, wenn ich jetzt nicht hier im Büro wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Reis nehmen und so ein halbes Glas oder Kartoffeln dazu oder ähnliches. Es gibt jetzt übrigens gerade ganz frisch eingetroffen Linsendal als neue Sorte. Die bestelle ich jetzt nämlich bei meiner nächsten Bestellung auch mit und werde da auch meinen eigenen Gutscheincode nutzen, denn es gibt mit dem Gutscheincode BIKE 10% Rabatt auf www.löwenanteil.com. Geht da mal auf die Webseite, da kann man sich auch Pakete zusammenschnüren mit verschiedenen Gläsern, verschiedenen Geschmacksrichtungen und dann wird das Ganze auch ein bisschen günstiger, plus den Gutscheincode noch. Bisher, wie gesagt, ich glaube so 60, 70 Gläser sind bei mir schon per Post angekommen. Bisher noch nie eins zerbrochen. Für jeden Geschmack was dabei, ob mit Fleisch, ohne Fleisch, scharf, nicht so scharf und so weiter. Linsen, Bohnen, dann gibt es auch noch diese Chunks, die sind auch witzig. Also guckt euch das an, löwenanteil.com. So, und ich werde jetzt hier meine Portion aufessen. Hier im Büro leider nur Mikrowelle möglich, 2-3 Minuten Mikrowelle, zu Hause Induktionsherd. Dauert auch nur 2-3 Minuten. Und wenn ihr jetzt einen normalen Herd habt, vielleicht 5 Minuten, das Ganze zu erhitzen. Also, easy zu essen, kann man theoretisch sogar kalt essen. Ich hole mal ganz kurz den
Rucksack. Den Rucksack, achso, den Cyclide-Rucksack. Ja, ja. Den kannst du ja leider nicht picken, weil er bei uns im Shop ist. Was du, was du aber gar nicht wusstest, ne?
Dass ich den nicht picken darf.
Nee, dass er
bei uns es den Shop gibt. Ja, ja, der war ja noch nicht im Shop, gefühlt. Ja, ja, das hatten wir ja auf der Messe jetzt auch, dass ich Sachen nicht, ich weiß ja nicht immer alles. Und tatsächlich war das der Rucksack meiner Wahl dann für die London-Reise, den konnte ich dann so tagsüber mitnehmen oder auch im Flieger und sonst wie. Und nur mal so kurz schon mal am Rande erwähnt, dieser Cyclide-Rucksack, den habe ich auf der Cycling World, das erste Mal habe ich dann gesehen, dass die Rucksäcke da von Cyclide hängen und dann hatte das so grob noch im Hinterkopf, Eurobike, die haben die Rucksäcke vorgestellt, mal gucken, wann die bei uns im Shop kommen und habe es ja gar nicht mitbekommen, dass die dann irgendwann fertig waren. Und da habe ich sie gefragt, naja, geil, sind die jetzt fertig? Können wir die bestellen? Ja, ihr habt das schon. Und bin da mit meinem Orthovox-Rucksack rumgelaufen, den ich hier auch schon mal gepickt habe, wo ich jetzt aber nicht genau den Namen weiß. Und dieser Orthovox-Rucksack ist halt eigentlich ein Skitouring-Rucksack. Mhm. Ich bin irgendwo auf die Hütte hochgelaufen, habe diesen Rucksack da irgendwie, brauchte einen kleinen Rucksack für den Urlaub, hatte nur so einen großen mit oder gar keinen mit. Und habe da einfach einen gekauft, und weil ich den gut fand. Wog nichts, ist so, dass man hinten aufmachen kann und so weiter. Und konnte man flach zusammenfalten. Also ich habe den ganz oft auf Reisen mit, indem ich den einfach im Koffer, auch auf einer Flugreise, in die Mitte reinpacke, zu. Und oder jetzt nach London habe ich ihn halt einfach als Handgepäck. Rucksack sozusagen vor mich hingetragen. Das Geile an dem Orthovox war, und das habe ich auf der Cycling World halt gemacht, den kannst du mit Laptop und Kram drin den ganzen Tag tragen und merkst ihn irgendwie nicht. Mhm. Irgendwas haben die da richtig gemacht bei Orthovox. Oh, und dann bin ich hier mit Cyclide und dann war Cyclide hier auch nochmal bei uns und hat mal einen Termin hier im Büro und dann hat er mir den Rucksack nochmal vorgestellt und meinte, ja, guck dir den mal genau an.
Und eine Ähnlichkeit
gibt. Ja, ja, und jetzt hat Cyclide eigentlich genau diesen Rucksack nochmal neu entwickelt. Fürs Radfahren, gleichzeitig ist er zum auf der Messe rumtragen, das habe ich jetzt auf der Berlin-Messe natürlich alles auch ausprobiert, auch so, ganzen Tag rumtragen, also es ist das gleiche Konzept, super leicht, super flach, kann aber 23 Liter kriegst du trotzdem reingestopft, also der leichtes Material, Trinkflasche seitlich, hinten die Öffnung, gut belüftet und so weiter, aber übertragen aufs Radfahren, beziehungsweise der ist in dem Fall relativ universell. Mhm. Und dann hat er dann irgendwann auch zugegeben, ja, rate mal, wer bei Orthovox den mal entwickelt hat. Also tatsächlich kommt einer der Cyclide-Gründer von Orthovox, mhm, und hatte den damals entwickelt und ich mache jetzt demnächst mal ein Video und zeige mal beide. Und der Orthovox ist ja nach wie vor ein geiler Rucksack, ne? Also wenn du jetzt nur wanderst und so, wahrscheinlich cool. Mit dem pendle ich jetzt hier auf dem Fahrrad rum, der macht jetzt hier in der Firma hier, Axel hat den auch schon jetzt gependelt und meinte, ist ja krass, dass das alles so geil funktioniert und hier also auch so ein Helmnetz drin und hat 1000 Funktionen, da machen wir demnächst mal ein Video.
Ja, so viele Gadgets, also ich habe mir gestern, wir haben auch über einen Halter, kommt auch noch ein Video fürs Varia Radar und da habe ich mir den auch nochmal genau angeguckt und da sind so viele coole Gadgets drin und das ist das, was ich zum Beispiel auch liebe an Rucksäcken. Also ich verstehe auch komplett deine Passion so für Rucksäcke, weil es immer so viel coole Sachen zu entdecken gibt und Leute sich über so viele Sachen Gedanken machen. Und manchmal checkt man es auch nicht mal auf den ersten Blick und irgendwann ist es so geil. Also zum Beispiel Axel hat den ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Tage, glaube ich, im Gebrauch und gestern sind wir den Rucksack so durchgegangen und ich dachte, da wäre so eine Kordel und du pustest da so rein, ist eine Pfeife einfach. Axel wusste das auch nicht. Ne? Also so viele coole versteckte Sachen. Ich meinte gestern schon zu dir, man fühlt sich wie James Bond mit dem Rucksack ja, irgendwie, ne?
Coco Gadgetto Rucksack.
Ja, okay. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich das Codewort jetzt schon, ne?
Genau, ja. Coco Gadgetto, nehmen wir. Irgendwer hat gesagt, man kann das transkribieren. Wir dürfen jetzt noch nicht mal Codewort mehr sagen, weil man danach suchen könnte. Ich glaube, Apple transkribiert sogar automatisch unseren Podcast.
Krass.
Ist tatsächlich, ja, das war immer mein Lieblingsrucksack. Der wurde jetzt, wie gesagt, ersetzt durch den Cyclide und witzigerweise, die Gadgets sind die eine Sache. Für mich sind so ein paar Sachen existenziell, dass eine Wasserflasche irgendwo mit reinpassen muss und dass mein Laptop irgendwie reinpasst. Wobei ich der hat jetzt kein Laptopfach, aber da bin ich halt ganz easy, dass der Laptop kommt in den Sleeve und hier rein. Mhm. Und bin damit jetzt auch mit meinem Open hier ein paar Mal hin und her gependelt. Und da kannst du eine 50, 60, 70 Kilometer Tour machen. Also es ist nicht so, dass du merkst es nicht auf dem Rücken so richtig. Das hat einen super, sitzt super auf der Hüfte. Das heißt, das ist ja immer das Key-Feature für einen Fahrradrucksack, dass er unsichtbar ist, unfühlbar. Und da muss man ja auch ganz klar immer sagen, kann sein, dass das jetzt für meine breiten Bodybuilder-Schultern genau das Richtige ist. Und jemand, der schmalere Schultern hat, für den funktioniert es nicht. Oder jemand, der vielleicht ganz, also ich mache ja Spaß, ne? Ich habe ja auch schmale Schultern. Oder wenn jemand wirklich da sehr, sehr breite Schultern, muskulös ist, dass es dann vielleicht trotzdem nicht passt. Ne? Weil du musst ja gucken,
das ist wie passt Sattel, der dir. Ne?
Ja, genau. Und das mit dem Varia-Radar-Anschluss, der hat halt letztendlich, das haben ja viele Rucksäcke, die unten so eine kleine Schlaufe dran haben, wo du ein Rücklicht dran popeln kannst. Mhm. Wo wir gestern drüber gesprochen haben, das ist ja toll, dass das so Bikepacking-Taschen und so haben, aber das Rücklicht baumelt immer, weil es keine Stabilität hat. Und da hat ja Cyclide diesen Varia-Mount irgendwann mal entwickelt, der ja sozusagen so ein kleines 4-5 Zentimeter großes Plättchen ist, mit dem runden Varia-Garmin-Anschluss, wo du halt einen Varia an deine Bikepacking-Tasche anbringen musst. Das war deren Idee. Dass die natürlich an so einen Rucksack auch dran passt, ist ein angenehmer Nebeneffekt, wo man sagt, ja, ist ja Quatsch, wenn ich jetzt mit dem Rucksack Fahrrad fahre, ich mache es trotzdem an mein Fahrrad dran, was auch richtig ist. Aber ich habe es jetzt getestet, wenn du es am Rucksack dran packst, funktioniert es erstmal trotzdem genauso wie am Fahrrad. Ja. Also ich habe es jetzt hab jetzt diesen Adapter hier am Rucksack falsch montiert. Habe ich gestern gelernt, aber er sitzt trotzdem gut. Du hast mir dann die richtige Art, wie man es hätte machen können, nochmal kurz gezeigt. Das seht ihr dann in dem
Kommt
Video.
Ein Video, genau.
Aber der Oberknaller ist ja dieser kleine Varia-Adapter, auch ohne Rucksack, den einfach hinten am Gürtel, das Varia hinten am Gürtel machen. Damit du besser gesehen wirst. Nein, nicht damit. Aber und dann natürlich, wenn du eine Garmin-Uhr hast, in Verbindung mit einer Garmin-Uhr oder du nimmst deinen Fahrradcomputer einfach mit zum Wandern oder zum Spazieren.
Ja.
Insbesondere für Hundebesitzer muss das ja ein Segen sein. Du bist ja die ganze Zeit nur am Gucken. Hoffentlich kommt nicht einer von diesen blöden Gravelbike-Fahrern und erschreckt dich oder was auch immer. Oder erschreckt mal ein Hund. Oder du bist ja wirklich viel, viel sensibler als wir auf der Straße mit unserem Autos. Musst du ja als Fußgänger sein, was den Verkehr von hinten angeht. Und es nimmt ja auch zu mit normalen E-Bikes, Touring. Du läufst machst einen schönen Spaziergang am Mittellandkanal. Du hast halt einen 2 Meter breiten Weg, den sich alle teilen müssen. Und willst ja vielleicht auch mal, wenn du zu zweit, zu dritt bist, als Fußgänger zu dritt nebeneinander laufen. Was halt immer, ja, für uns Radfahrer oder für die Fußgänger immer eine stressige Situation ist, ne? Weil wir müssen uns bemerkbar machen, der muss sich bemerkbar machen. Also ich find's tatsächlich das Varia-Radar für einen Fußgänger nicht so doof. Also das
ich find's auch super.
Ne? Oder gerade für Hundebesitzer, glaube ich, noch viel wichtiger als für den normalen Fußgänger.
Ja, oder du willst den Hund mal irgendwie lange Leine lassen und dann, natürlich willst du nicht irgendwie den ganzen Weg blockieren. Und so hast du einfach auch die Möglichkeit, so ja, ich weiß genau, wann das Auto bzw. der Fahrradfahrer oder sonst was kommt. Und ja, ist einfach richtig cool.
Ist irgendwie so ein Anwendungszweck mehr, den keiner so richtig auf dem Schirm hat.
Ja.
den, glaube ich, Garmin selber nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Und müsste man eigentlich in den Hundeläden verkaufen.
Ja.
Muss man mal Bescheid sagen.
Bei Fressnapf.
Ja, ja, aber wie gesagt, wirklich geiler Rucksack, Video folgt, freue ich mich richtig drüber. Habe ich, wie gesagt, nicht mitbekommen, dass die meinen Lieblingsrucksack, dass wir den im Sortiment haben. Plus auch diese andere Marke, die du auf der Bälle Kollektiv da gesehen hattest.
Ne? Naja, Capsuled meinst du, ne?
Ja, ja, genau. Gehen wir da, ja, Capsuled haben wir im Shop. Aber das ist halt auch so. Ne? Trotzdem gibt es ja irgendjemanden, der das hier feiert und benutzt.
Ja.
Also ist ja, unser Shop lebt ja davon. Und manchmal bin ich es nicht. Aber in dem Fall, CycleLite ist schon krass. Gut, dann kurz noch ein kleines Add-on zur letzten Sendung, wo wir ja viel über das Thema Hookless gesprochen haben. Jetzt kam ZIP nochmal mit einem, da habe ich auch, verlinke ich auch unten unter, bei RoadCC habe ich das gelesen, dass die, ja, insbesondere die NSW 353 sind jetzt so, dass die Empfehlung geändert wurde von ZIP auf, dass man 29 mm Reifen installieren soll auf die Laufräder. Als, wir haben das letzte Woche, also kam ja noch eine Sendung dazwischen. Vor 3 Wochen ja darüber gesprochen, das mit diesem Hookless und diesem Dechent-Unfall und so weiter. Mhm. Und krass. Aber 29 finde ich auch eine witzige Zahl.
Tja, ja, ist die Frage, wo das jetzt herkommt. Natürlich kannst du keinen 29er Reifen kaufen, ne? Also ich habe auch keinen im Kopf, muss natürlich dann irgendwie 30 kaufen, wobei man dann auch immer sagen muss, ja, vielleicht kaufst du auch einen 28er, der 29 aufbaut oder so,
ja, ja.
Ne? Also die bauen ja heutzutage auf breiteren Felgen immer ein bisschen anders auf und ja, ich meine, also für mich ist schon so ein Thema, das ist schon irgendwie wieder so weit weg und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieser, alle haben erst ganz, ganz doll Angst gekriegt. Mittlerweile ist es schon auch wieder okay. Ne?
Ja, ich fahre es also, ja selber. Also ich fahre genau die Felge fahre ich auf meinem Mind,
ja,
mit 28er Reifen und habe nicht annähernd irgendwelche Angst davor, dass da jetzt irgendwas schief geht oder sonst wie. Also das ist ja, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, wenn die Felge bricht, bricht die Felge. Wenn ich einen zu harten Impact habe, ist es völlig egal. Also ich erinnere mich an jemand, der mal hier irgendwie Paschenburg runter und dann irgendwo auf auch gegen ja, Dan war das, auch gegen irgendwo in so ein Schlagloch rein, Felge gebrochen und er hat eine Radelle gemacht.
Ja, passiert, kann passieren.
Hohe Geschwindigkeit, Schlagloch ist immer Mist. Und das war zu Felgenbremszeiten, da gab es kein Hookless.
Mhm.
Ne, das war schön, ich glaube, war sogar ein Schlauchreifen.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, wird da wahrscheinlich Schlauchreifen gefahren sein damals. Also das ist am Ende völlig, völlig egal. Und auch das, jetzt ist natürlich ZIP auch, finde ich, gut damit umgegangen, sehr transparent, haben sich in vielen, auch in Podcasts mal im Englischsprachigen, habe ich da so ein Interview gehört und sonst wie, natürlich auch viel nochmal erklärt, warum sie das machen, dass sie immer noch daran glauben, dass es das schnellere und bessere System ist, weil aerodynamisch ein bisschen schlechter durch die breiteren Reifen, aber durch den Rollwiderstand sparst du am Ende immer was. Und krass finde ich trotzdem die Nummer, nicht zu sagen, macht gleich 30 drauf. Was du sagst mit dem Reifen aufbauen, bin ich mir unsicher, ob das jetzt eine gemessene Empfehlung ist aus dieser Norm. Das ist auch so ein bisschen so UCI-mäßig. Irgendeine Norm gab da, das kann man auch nochmal genau nachlesen. Komme ich da jetzt rein?
Ja, weiß man nicht. Also ja, manche Sachen sind einfach natürlich ein bisschen schwammig. Aber man muss auch sehen, es ist eine Empfehlung so, ne?
Genau, und da gibt es irgendwelche Safety-Geschichten, wo dann jetzt gesagt wird, okay, wir gehen auf 29, was aber ja im Umkehrschluss bedeutet, wir müssen 30 fahren. Wir kommen aber ja später drauf, dass wir ja, was jetzt zum Beispiel bei Roubaix gefahren wurde. Ich bin ja eh der Meinung, dass 28 jetzt mittlerweile schon das neue 5, also das neue 23 ist, was es bald nicht mehr gibt.
Ja, 100%. Na?
Also da muss man das eh sehen. Und ich glaube auch, dass es trotzdem wird es spannend, ob Hookless, wer weiter auf Hookless setzen wird, wer weiter auf Hooked. Das haben wir ja auch besprochen, dass viele auf Hooked weiter setzen. Mhm. Und vielleicht wird es da auch zwei Wege geben, die nächsten Jahre noch, dass man das nicht trennen kann.
Klar. Also,
zumindest ja, verlinke ich das unten nochmal so als kleines Add-on, fand ich spannend. Und tatsächlich, aber das mache ich jetzt gar nicht mal hauptsächlich aus dem Grund, ich habe jetzt die Vittorias, die tauchten in unserem Cycling World Video ja auf. Mhm. Und David ist ein großer Fan von denen und habe ich gesagt, okay, fahre ich mal. Habe jetzt den 28er auf meinem Aero-Renner aufgezogen, auf dem S5, um das mal zu fahren. Und war schon geil, ne? Also was David, der fährt das auch immer im Grenzbereich, was er meinte, die haben halt eine extrem gute Kurvenlage, die Vittorias.
Kann ich bestätigen.
Ja, weil die außen halt keine Kante haben, ne? Die sind irgendwie so gefertigt, dass die sozusagen irgendwie auch interessanterweise wohl in der Mitte ein bisschen härtere Mischung und nach außen weicher werden und solche Sachen, dadurch mehr Grip haben und so weiter. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich mich sehr sicher in den Kurven gefühlt habe, so mit meiner Schräglage, die vielleicht gar nicht so eine große Schräglage ist. Aber es fühlte sich cool an.
Und das ist immer das Ding. Und wir haben ja schon oft auch Reifen getestet. Und letztes Jahr haben Matze und ich ja auch diese 28 Zoll Gravel-Reifen irgendwie hintereinander, bin ich die weggefahren. Und das ist eben auch das Coole. Manche Sachen, na klar, kannst du irgendwie dir von dem Hersteller die ganzen Infos ziehen und sagen, das ist so eine Gummimischung und du merkst dann vielleicht auch, die ist weicher, die ist härter oder so, der bietet mehr Komfort, mehr Traktion und sowas, aber du hast auch immer eine subjektive Wahrnehmung, was für eine Sicherheit vermittelt mir der Reifen, und das kannst du manchmal auch einfach nicht richtig erklären, du musst einfach den Reifen dann mal fahren und eine Kurve fahren und also es gibt ja Reifen und es gibt auch, natürlich zählen da Untergründe auch dazu, ne? Aber gehen wir mal davon aus, dass der Untergrund immer gleich bleibt jetzt. Es gibt Reifen, die, da hast du einfach, denkst du, oh, rutsche ich hier jetzt vielleicht weg. Mhm. Und bei manchen Reifen ist es einfach nicht. Da denkst du, geil, ich fahre genau gleich, habe irgendwie genau ein bisschen Last auf dem Vorderrad und so weiter. Das, ja, das ist einfach so eine Wahrnehmung, die, das ist genauso wie mit einem tollen Fahrradfahren, setz dich auf ein Open und du kannst irgendwie jetzt nicht so richtig erklären, was ist denn jetzt so geil an dem Fahrverhalten. Es fühlt sich einfach zu Hause an irgendwie dann, ne?
Ja, ja.
Und mit manchen Reifen braucht man da natürlich auch ein bisschen Zeit, um da warm zu werden. Gerade wenn da irgendwelche Kanten sind, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und bei manchen Reifen ist es halt einfach instant gefühlt. Also bei mir war es nach, ich muss aber sagen, ich bin den alten Corsa auch schon gefahren und jetzt den neuen drauf und fühle mich dann natürlich bei dem Reifen auch schon irgendwie ein bisschen zu Hause und fand den neuen jetzt also kurvenmäßig auch gut.
Mhm.
Echt.
Ja, es ist am Ende so, wir haben ja in der Pre-Show kurz über Geschmäcker gesprochen und wie man überhaupt erst auf den Geschmack kommt und überhaupt erst Erfahrung sammeln muss, ja, um bestimmte Dinge zu schmecken. Da ging es jetzt um Kaffee zum Beispiel oder irgendwas, oder haben wir, glaube ich, sogar, weiß ich gar nicht, ob es mit Mikrofon an schon war oder nicht. Und ich, tatsächlich habe ich hier auch mit unserem Team dann gesprochen, und Mensch, so reifenmäßig war ich ja früher ein kompletter Idiot, ne? Also ich bin diese 8,5 Bar gefahren, wusste nicht warum, und wäre ich 6,5 gefahren, hätte ich auch nicht den Unterschied gemerkt, weil einfach mein Gespür nicht da gewesen wäre, die Erfahrung nicht und so weiter, ne? Und dann kamen ja so die letzten Jahre, bin ich so, obwohl ich die Reifen nicht im Grenzbereich fahre, was die Kurven angeht, aber ja, habe ich ein super Gespür dafür, wie rollt er ab, rollt er schnell, habe ich jetzt den richtigen Luftdruck drin, hoppelt er sozusagen, hoppelt er über die Unebenheiten der Straße oder nimmt er die gut auf? Mhm. Und gerade weil ich feiere ja auch dieses Hookless-System, weil du ein bisschen breitere Maulweiten hast, dadurch baut der Reifen breiter auf, dadurch fährst du weniger Luftdruck, trotzdem schnell. Und ich habe dann irgendwie mittlerweile so ein gutes Gespür dafür, dass ich genau weiß, okay, wie schmiegt er sich jetzt auf dem Untergrund an? Mhm. Und ich weiß auch, okay, ich fahre jetzt die und die Strecke, nur Bundesstraße, sonst wie kann ich 0,3 Bar mehr fahren, als wenn ich jetzt irgendwie mal über die Panzerplatten fahre, und noch 0,3 oder 2 Bar weniger mache ich drauf, wenn ich fahre Mittellandkanal Gravel. Mhm. Und habe dann im Gespür, egal ob es ein Gravel-Reifen ist, der 40er Terra Speed, den ich nach wie vor immer noch am coolsten finde, für mich, vor allem in Verbindung mit dieser Pre-Rope-Felge. Und ich spüre das dann halt. Ich spüre die Pyrophäge, ich spüre die weniger Vibrationen, ich spüre den Luftdruck, und ich merke auch, okay, hier im Dice da, oder ich komme irgendwo beim Teile sammeln auf eine Strecke, wo auf einmal dieses uralt immer mal wieder so ein Findling-Kopfsteinpflaster in dieser Gravel-Strecke ist, wo ich merke, okay, jetzt musst du ein bisschen Luft ablassen.
Ja.
Oder ich fahre halt drüber, merke, dass ich es ablassen müsste und mache es dann nicht. Ne? Aber oft mache ich es dann auch, ne? Wo ich sage, okay, mit dem Daumengefühl, dass ich dann auch schon meistens auch schon, okay, jetzt reicht es auch mit ablassen, wo du dann merkst, okay, danach fährt sich schöner. Und auch der Terra Speed, so ein kleiner Disclaimer, habe ich jetzt hier auch gerade mit Olaf drüber gesprochen. Er meinte, ja, das ist ganz schön, wenn du so unter 80 Kilo wiegst, den fährst, ist das ein super Reifen. Weil ich auch meinte, ja, da kommen manchmal Kommentare, der verschleißt so viel und wieso bei mir nicht, wieso fahre ich den ja und alles ist super, ja. Er meinte, wenn du den viel auf der Straße fährst und irgendwie 100 Kilo wiegst, rubbelt der sich innerhalb von ein paar hundert Kilometern das ganze Profil ab.
Ja, Straße ist nicht gut für den.
Und das ist hochinteressant, weil die Information, die steht nirgends. Mhm. Wenn ich jetzt nicht zufällig und das hier jetzt erzähle und dann durch Zufall hört das vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin sagt, okay, Terra Speed, dann nehme ich vielleicht doch lieber den Terra Trail, weil das sagt dann Olaf zu den Leuten, nehmt dann lieber den Terra Trail oder mischt das vielleicht sogar, dass ihr vorne nur den Terra Speed fahrt. Und das kriegst du ja so gar nicht, kriegst du gar nicht erzählt oder mit, weil Terra Speed, coole, weiche Mischung, rollt wie Sau auf der Straße, obwohl er ein paar kleine Noppen hat, ist schön im Gelände. Fängt jede Vibration ab, super schneller Reifen. Richtig geil. Aber das, ja, weiß ich nicht. Hast du wahrscheinlich auch schon wahrgenommen, der eine Kunde kann den fahren, der andere nicht. Also da muss man auch wirklich gucken, was ist der richtige Reifen für mich.
Ja, und was fährt man vor allem, ne? Also das ist eben die große Frage. Und ja, wenn du zu deiner Gravel-Runde, die du irgendwie fährst, immer 10 Kilometer hin und wieder zurück Straße fahren musst, dann ja, ist die Frage, ob das der richtige Reifen ist dann für dich, ne?
Na, und am Ende ist es so, das Gespür ist jetzt bei mir da. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich so einen Corsa draufziehe gegenüber einem Conti, merke ich was, dass sich etwas verändert, aber auch nicht viel. Weil, und das sieht man später bei Roubaix auch, wenn wir über das Technik-Talk da machen, was fährt denn das Pro-Peloton? Gibt nur Conti und Vittoria und dann gibt es ein, zwei Teams, die noch Michelin und Pirelli fahren.
Schwalbe ist auch noch ein bisschen dabei.
Nee, ich habe nichts mit Schwalbe gesehen.
Doch, ich habe welche gesehen.
Echt?
Ja.
Ja, das war nämlich meine große Frage, warum Schwalbe nicht gefahren wird im Pro-Peloton. Ich habe da nichts gesehen. Also doch, die Beiträge, die ich gesehen habe, war zu, ich würde sagen, 80% aufgeteilt zwischen Conti Vittoria und dann 20% dann vielleicht all the others.
Ja.
Und deswegen, also ich fand ihn. Aber das ist wieder schwer zu sagen. Ich fand, er rollte etwas weniger geschmeidig ab als ein Conti beim Geradeauslauf. Da habe ich auch mit David gesprochen. Das könnte daran liegen, dass die Lauffläche einen Tick härtere Mischung hat als am Rand. Dass ich jetzt gesagt habe, okay, wenn ich das nächste Mal losfahre, nehme ich nochmal 0,1, 0,2 Bar weniger. Vielleicht gleiche ich das damit aus. Ansonsten war der cool. Auf dem Mind will ich jetzt tatsächlich den 30er aufziehen. Nachdem Zip gesagt hat, ich soll 8,29 fahren, würde ich jetzt den mal ziehen, draufziehen, aber mit der Baumwollwand. Die auch, wenn jetzt bei Paris-Roubaix-Vittoria gefahren wurde, wurde auch immer die Baumwollwand gefahren, weil die wohl durch die Baumwolle nochmal Vibrationen wegmacht.
Ja.
Und das passt ja dann auch zu meinem Mind wieder. Also erstmal muss ich gucken, spüre ich das? Momentan fahre ich ja den 28er Conti, bin da auch super zufrieden mit. Und da einfach mal den Unterschied erspüren. Das werde ich euch dann hier erzählen, wenn ich das irgendwann gemacht habe. Und das Mind ist ja mein Komfortrenner. Und mal gucken, wenn ich da noch, also die Mini-Vibrationen von der Straße noch mehr wegfedern kann, dann ist das ja, oder jetzt, wenn ich jetzt Mittellandkanal mit der Karre fahre und so, das muss ja auch, weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, um da noch mal mehr, auch mehr Unterschied zwischen dem schnellen Aero-Renner, der nicht so komfortabel ist und zu dem Mind, was halt ultra komfortabel ist und da nochmal einen kleinen Abstand zu schaffen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also das sind so diese Selbstversuche, die man macht, ne?
Ja, macht doch Spaß, einfach auszuprobieren.
Und Vittoria war zumindest auf meinem Schirm so nicht. Du bist ja schon gefahren, aber ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gemacht und aber es ist wahrscheinlich so wie mit Wohnmobilen, ne? Wenn man irgendwann mal anfängt, sich um Wohnmobile zu kümmern, das sieht man so auf einmal. Und jetzt sehe ich natürlich diesen Vittoria überall.
Ja.
ganz, ganz Roubaix voll mit Vitoria, ist mir vorher nicht aufgefallen.
Mhm. Ja, stimmt, waren vorher nicht, also es gab schon einige Teams, die schon ganz lange Vitoria fahren, aber so ja, in den letzten Jahren ist da auf jeden Fall nochmal einiges passiert. Und haben auch viele Tests gezeigt, ne, dass das echt ein sehr, sehr schnell, also der spielt ganz oben bei allen mit, so wenn man sich jetzt auf irgendwelche Tests verlässt. Ne? Aber wie gesagt, subjektiv ist das auch natürlich immer sehr, sehr wichtig. Und nur weil wir das jetzt gut finden, muss das nicht sein, dass ihr den auch gut findet. Ne? Kann sein, dass ihr mit dem Conti oder sogar einem Schwalbe, sogar, sage ich schon.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Ja, nee. Also,
sogar mit dem Schwalbe, ja.
Ja, also ich meine, seien wir auch mal ehrlich, so wenn du jetzt einen Rennradreifen aus dem Regal nimmst, egal welche Marke, da gibt es jetzt nicht so viele Reifen, die, wo du sagst, der fährt sich aber richtig blöd. Ne?
Ja, ja, ja.
Also,
ja, alle super, ja, ja. Ja, ja, auch Pirelli und Michelin, die machen ja einen riesen Aufriss. Pirelli jetzt mit irgendeiner Neuvorstellung, aber weiß ich nicht. Das ist so, die sind mir also in Anführungsstrichen zu frisch, zu viel Auto. Habe ich so, das ist vielleicht auch so eine psychische Sache, vielleicht auch totaler Quatsch, aber gut, Vitoria war auch nicht auf dem Schirm. Habe ich mich jetzt überzeugen lassen, weil hier David als Fanboy rumgelaufen ist und mich überzeugt hat. Mhm. Brauchst halt vielleicht auch irgendjemanden, der dir sagt, ja, musst du probieren, ist geil und sonst wie. Sonst wäre ich ja von meinem Conti hier nie, hätte ich ja nie abgezogen.
Ja.
Beziehungsweise war auch, habe ich erst gesagt, nee, den Conti mache ich nicht ab. Kannst du mir erzählen, was du willst. Und dann irgendwann, ja komm, probier den mal. Und dann habe ich ja die Chance hier, das auch. Und ich mache das auch nur für diesen Podcast.
Ich glaube, geil ist halt auch, wenn du den Vitoria jetzt einfach eine Weile fährst und dann nochmal auf den Conti zurückwechselst. So, ja. Einfach um nochmal den Vergleich zu haben.
Ja, beim Mind ist jetzt auch tatsächlich so, dass der Conti auch durch ist. Der hat jetzt ein ganzes Jahr lang Schotter und Kilometer gefressen. Also hätte sowieso jetzt einmal ein neuer drauf. Also von daher passt es auch. Da musst du ja auch. Das macht ja auch keinen Sinn, die Dinger runterzuziehen, wenn die noch neu sind. Ne?
Ja.
Also
nee, vor allem Reifen sind doch echt nicht mehr so günstig, wenn man da jetzt also wirklich leichte, gute Rennreifen nimmt. Ne?
Und am ehesten habe ich ja wo ich am meisten ja Angst vorhabe, in Anführungsstrichen, wo ich am meisten nicht weiß, was auf mich zukommt, ist ja die Pannensicherheit. Mhm. Weil eins ist klar, Conti 5000 auf zwei Fahrrädern. Wie lange gibt es den jetzt? 2-3 Jahre? Mhm. Nicht eine Panne.
Ja.
Einmal hat er Luft verloren, als ich wirklich mit dem 353, 28er Millimeter Reifen auf dem Mind irgendwo da bei mir bei Mülling auf einen schönen Feldweg gefahren bin, der immer gröber und immer gröber wurde. Also richtig harte Steine. Also so sagen wir mal so 2-3 Zentimeter Steinstrecke. Mhm. Und da bin ich mal rausgefahren mit einer Art Schleicher, also mit, dass hinten die Luft weg war. Und da war es schwer zu sagen, ob ich auch vielleicht eine Art Durchschlag hatte, dass mal kurz so puff, Luft raus und er ist wieder reingepuppt. Jedenfalls konnte ich ihn dann aufpusten und weiterfahren.
Mhm.
Das war das Einzige, wo er mal so ein bisschen rumgezickt hat. Deswegen, also Vitoria 30er auf die ZIP 353 und dann mal gucken. Bin ich mal gespannt, ob die Baumwollkarkasse, ob man das spürbar merkt, dass die mehr Komfort gibt.
Mhm.
Schwer zu sagen.
Ja, meistens geben die nicht so viel Komfort beim Aufziehen.
kennen
bestimmt auch ein paar Leute, die das mal gemacht haben. Also es gibt auch welche, die gehen gut drauf, aber
ja.
Jetzt auch so Challenge-Reifen und so, die haben ja auch immer Baumwollkarkasse und das war bei manchen Felgenkombinationen, da können manche wahrscheinlich auch ein Lied von singen.
Ja, ich weiß so gar nicht. Jetzt die 28er, die normalen Corsa Pro, die gingen wohl gut drauf.
Mhm.
Das habe ich tatsächlich nicht selber gemacht. Netterweise. Habe ich hier einen Werkstatttermin gemacht. über die App.
Sehr gut.
Genau. Ja, kurzes Recap zur Kollektiv.
Mhm.
Das musst du eigentlich erzählen. Vorhin habe ich Screenshots hier rausgenommen und habe immer gesehen, oh André, du warst da Hauptdarsteller.
Ja, weiß ich gar nicht.
Also, weil ich so geschnitten habe wahrscheinlich.
ich finde, haben ja auch schon viele drunter kommentiert und so weiter. Und da darf man natürlich auch gar keinen Vergleich ziehen zu irgendeiner anderen Messe. Also sowas wie Cycling World oder auch Velo Berlin oder Eurobike oder sowas. Das kann man einfach nicht vergleichen.
Haben wir den Namen Kollektiv schon gesagt? Oder haben wir nur Berlin-Recap gesagt? Kann sein, dass ich, also ja, wir waren Kollektiv. Auf der Kollektiv in Berlin.
Ja. Genau, ja. Letztes Video vom letzten Sonntag könnt ihr gerne nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. War auf jeden Fall ein super spaßiger Tag, würde ich sagen. Also Kollektiv ist also früher Berliner Fahrradshow, würde ich sagen. Ist ja eigentlich der Nachfolger, glaube ich, so ein bisschen, ne? Wenn auch nicht die gleichen Leute, aber es hat so den gleichen Charme. Also wenn ihr früher mal auf der Berliner Fahrradshow wart, das ist so ein bisschen ähnlich, finde ich. Und es ist schon sehr, sehr szenisch so. Also es gibt viel Gravel, ein bisschen Lastenrad, aber dann auch wieder so Independent-Sachen, würde ich mal sagen. Viele coole Klamottenhersteller und Schuhhersteller. Wirklich sehr, sehr viel Handmade. Und das ist einfach, ja, es ist einfach eine coole Messe. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, eine Messe, wo es einfach so coole Sachen gibt, die es halt sonst nirgends gibt, ne? Gab es viele, viele coole Stände, sowas zum Beispiel die Velobande, auch ein Fahrradladen aus Berlin. Die haben dann da so ein cooles Wohnzimmer aufgebaut und dann kannst du da irgendwie, musst du auf der Gitarre ein Lied spielen und kriegst dann irgendwie einen Preis, wenn du da irgendwie abgeliefert hast. Oder es gab halt einen Tattoo-Stand. Also ich meine, das ist halt einfach, das habe ich schon im Video gesagt, wo findet man sowas? Das kannst du einfach nur auf der Kollektiv so finden. Und man sieht auch, ja, also bei mir ist das natürlich auch so ein bisschen, weil das einfach die Gravel-Messe dann sozusagen auch in Berlin ist oder auch was so diese Fixed Gear, Single-Speed-Sachen angeht. Also gab es jetzt gar nicht so viel, glaube ich.
Ja, das habe ich aber auch gehört, dass die viele individuelle Rahmenhersteller dies Jahr nicht da waren, die aber im Jahr zuvor da waren.
Genau, wegen anderen Messen, ne? Sowas wie Bespoke hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Also das ist ja die Messe dann in Bremen, die gerade für so Leute, die Rahmen herstellen, so independent, jetzt nicht in so großem Stil, manche auch in großem Stil, aber das ist natürlich die Messe, wo man dann sowas sehen kann. Und ja, aber wie gesagt, ich fand es trotzdem cool. Es gibt lecker Essen, es gibt Kaffee.
Na, da empfehle ich das Video nochmal durchzugucken. Da habe ich mir sehr großen Spaß draus gemacht, wenn du Dinge probiert hast, die dir nicht geschmeckt haben. Egal, ob es Kaffee oder Gels waren.
Nein, aber das will ich, glaube ich, jetzt auch nochmal, glaube ich. Das will ich schon nochmal klarstellen. Also Leute, die mich nicht kennen, versteht das bitte nicht falsch. Da ist auch immer eine Prise Humor dabei. Ne? Ja. Und ich hate dann zwar manchmal, aber das ist natürlich auch einfach nur mein Geschmack und manchmal mag ich es auch ein bisschen zu sticheln. Also klar bin ich bei Kaffee irgendwie im Thema, genauso wie du. Und
das ist halt ein Nerd, so wie bei dem Reifen-Nerd. Ne? Also da genau. Wo du genau sagst, den will ich haben und nicht einen anderen.
Voll. Und dann ist es aber auch so, also wie Leute jetzt irgendwie sagen, so irgendwie, ja, Gravel musst du fahren, Rennrad ist egal. Nein, Rennrad fahren wir nicht, wir fahren nur Gravel oder sowas. Ne? Da ist auch immer ein Fünkchen Spaß dabei. Ja. Und so ist das genauso mit, ob das jetzt Arabica oder Robusta ist, ob das jetzt eine helle oder dunkle Röstung ist, ob das aus einem Land kommt oder aus verschiedenen Ländern. Wie gesagt, so Geschmäcker sind verschieden und betrachte das einfach auch mit ein bisschen Humor, so wie ich das mache.
Ja, war sehr lustig. Deswegen, also ich habe die Messe wahrgenommen als das erste Mal, würde ich sagen, es ist nicht so wie eine Cycling World, okay, ihr setzt euch in Zug und fahrt da 3 Stunden hin und habt einen ganzen Tag was zu tun und sonst wie. Ich glaube, da musst du schon ein ziemlicher Fanboy sein und vielleicht auch Bock, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist was ganz anderes, also weniger mainstreamig. Gleichzeitig sind aber so Mainstream-Marken trotzdem da, so ich glaube Abus und Oakley und Muli, wobei Muli ja auch schon so ein bisschen geil ist, weil sie doch was Besonderes sind, ne? Brompton ja auch, war auch da. Ist ja auch ein mainstreamiger Hersteller, aber die haben so ein bisschen so ihre ihren Coolness-Faktor, während Abus ja eher so ein normaler, in Anführungsstrichen, Hersteller ist, der vielleicht nicht so in dieser Szene, wo man sagt, oh, ich muss unbedingt einen Abus-Helm fahren.
Waren die da?
War das nicht Abus mit Helmen und so?
Nee, Pock war da.
Oakley
oder hat auch da?
Ich meine, da sind wir sogar drüber gegangen mit der Kamera. Neben ja, die diesen Lastenrädern. So war es doch nicht Abus, was auch immer, keine Ahnung. Ne? Also dann viele, viele kleine, wie du schon sagst, Independent-Sachen. Aber ich glaube, es ist nicht erfüllend genug, um zu sagen, ich fahre jetzt mal kurz von München nach Berlin. So Hannover-Berlin mit 1,5 Stunden geht noch, aber so während wir ja und wäre es jetzt dass die gleiche Messe in Düsseldorf gewesen, wäre mir zu weit gewesen vielleicht. Mhm. Okay. Ohne das Böse zu meinen. Ne? Und es ist, ich glaube, dass es dann doch schon Berlin und Umgebung am ehesten anspricht. Mhm. Und ja, was ich gehört habe, dass wohl viele es schade fanden, dass diese Rennen nicht stattgefunden haben. Die haben wohl immer so auch draußen das irgendwelche coolen, dann, ne, ja. auch coole Rennen gehabt. Das war wohl aber letztendlich einfach nur Pech, weil die zweite Halle nicht frei war. Irgendwie sowas, ah, ja, okay. hat mir einer erzählt. Insgesamt aber natürlich vom Flair, und das war schön für uns, weil ich die Cycling World vorher hatte, die ja so ein bisschen eurobikig war, nur endkundenorientierter und irgendwie netter, war die Kollektiv halt Gott sei Dank irgendwie was ganz anderes, weil wenn es genau der gleiche Kram gewesen wäre, wäre es ja auch langweilig geworden für mich. Ja. Ne? Und so war es halt irgendwie doch eine coole Mischung und auch cool für uns dahin zu fahren. Während jetzt ja, glaube ich, jetzt am Wochenende die Velo Berlin stattfindet. Mhm. Die haben wir jetzt auf nicht nochmal auf dem Schirm, nochmal eine dritte Messe zu besuchen, die vielleicht eher wieder so ein bisschen Cycling-worldiger ist.
Würde ich auch sagen, ja.
Gleichzeitig aber, ich war da ja schon mal, haben wir auch mal ein Video gedreht, gibt es sogar ein Video in unserem Kanal, ein ganz altes, vor Corona noch. Gleichzeitig aber vielleicht auch ein bisschen kollektiv Leute da auch rumlaufen mit so Independent-Ständen, würde ich sagen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da waren damals auch so stahlgeschmiedete Kunstwerke und so ein Kram, was ich so habe.
Ich habe auch ein paar richtig coole Sachen gesehen da. Ja. Ich glaube, das lohnt sich schon. Ich meine, es wird so, nee, man könnte jetzt noch hin. Wenn der Podcast rauskommt, dann kann man noch hin.
Ja, genau. Ja, Samstag, Sonntag.
Ja, könnt ihr ruhig machen.
Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch noch spontan auf die Idee. Aber andererseits tatsächlich, was extrem cool ist und kollektiv, ist ja jetzt unser zweites Video auf dem Kanal. Wir waren da auch schon mal. Ein paar Sachen habe ich wiedererkannt, die auch vor ein paar Jahren, oder das war kurz nach Corona, als wir das Video gedreht haben, damals 2022 vielleicht. Letztes Jahr waren wir nicht da, 21 waren wir, glaube ich, da, das kann sein. Und man findet Sachen wieder, die schon mal da waren, und man findet aber auch irgendwie immer wieder was Neues, was noch nie da war und was du sonst auch vielleicht nirgends gefunden hast. Diese Segra-Segra-Leute mit ihrem Mantel zum Beispiel, die aus der Tschechei rübergerutscht sind da zu dieser Messe, wo ich sagte, krass. Und also internationale Aussteller, die du sonst nirgends siehst mit diesem Mantel. Ne? Mit denen, die habe ich jetzt tatsächlich angeschrieben, ob sie mir einen in M machen können mit L-Ärmeln. Weil das hatte sie mir da auf der Messe gesagt, dass sie wohl auch da ein bisschen individualisieren können, weil der L war mir zu breit, aber die Ärmel zu kurz. Nee, umgekehrt. Der M hat mir genau gepasst, aber mit zu kurzen Ärmeln. Und jetzt können die das wohl auch mit längeren Ärmeln nähen. Ich glaube, das wird in der Tschechei dann auch wohl genäht.
Ja.
Haben auch geile andere Sachen auf der Webseite, könnt ihr euch mal angucken, Segra. Und den Mantel seht ihr bei uns im Video, wo ich sage, geil, irgendwie geile Nummer, was die so machen. Ne? Oder du mit den Zebra-Hemmschuhen, wart ihr ja auch begeistert.
Ja, auch mit diesen Mura-Trikots, die sind aus, wie heißt das Zeug nochmal hier, was man auch so Baselayer und so anzieht.
Die Merino.
Merino, danke. Ach,
die sind mir gar nicht aufgefallen. Merino, waren das diese Melierten?
So Batik-mäßig.
Ja.
Genau. Fand ich auch sehr, sehr cool.
Ja.
Will ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich will ein Trikot bestellen. Ach. Aber ich will der Einzige sein. Nee, ich will das mal ausprobieren. Also ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, dass, also ich weiß auch gar nicht, ob es andere Hersteller gibt, die Merino-Trikots bauen.
Ja, viele.
Ja?
Ja, voll.
Trikots?
Also ich kenne hier irgendwer hat mir gesagt, dein Passnormal auch.
Paranormal.
Ist das eine spanische Firma?
Nee, Dänemark.
Aber entweder Paranormal oder Passnormal, ich weiß es nicht.
Merino machen die auch?
Irgendwer weiß hat mir letztens nicht. Hier im Showroom erzählt, die machen auch Merino-Trikots.
Aha.
Rafa macht auch, also meistens ist es ein Mischgewebe, also 100% Merino Habe ich auch schon Trikots gehabt, früher von Icebreaker. Die haben mal welche gemacht, machen sie, glaube ich, jetzt nicht mehr.
Richtige Fahrradtrikots?
Die, ja,
ich dachte,
ja,
von denen habe ich auch immer nur Baselayer gesehen.
Ja, die gibt es auch nicht mehr. Das ist 100 Jahre her. Vor 15 Jahren haben die mal eins gemacht.
Okay.
War aber technisch nicht perfekt, ne? Weil das, die Merino-Wolle ja doch schon durch ihre Eigenschaften wenig in sich sozusagen sich zusammenzieht. Und wenn du dann was in die Papptasche gepackt hast, dann ist es so nach rechts. Und die rechte Tasche war schwerer als die linke, dann ist es so nach rechts verwurstelt und so.
Verstehe. Mhm.
Und
kannst
Aero,
ja einen Rucksack tragen.
Genau, Aero sind die natürlich heute, also mit dem Aerodynamikanspruch funktioniert das auch oft nicht.
Ja.
Es sei denn, du hast ein Mischgewebe. Und ich glaube, die sind technisch jetzt auf einem ganz anderen Level. Mhm. Ich meine aber, es müsste immer ein Mischgewebe sein. Dass du ein 100% Merino-Fahrradtrikot, sind dann ja sogenannte Wolltrikots, die sind dann wieder technisch vielleicht nicht so geil.
Ja.
Ich weiß nicht, was die, das hast du das in Erinnerung, ob die 100% Merino?
Nee, waren? Weiß ich nicht mehr. Die haben auch ein, Plastik-Trikot. Ne?
Ja,
gibt's
genau.
Auch, aber die gibt es nicht im Batik. Und ich fand diese Batik-Sachen so schön. Und das war halt auch irgendwie eine kleine Firma. Ich glaube, die kommen auch aus Tschechien. Weiß ich gar nicht genau jetzt.
Ja, ich habe gesehen, wie ihr, also ihr seid, das sieht man im Video auch kurz, wie ihr euch die anguckt. Ich habe aber witzigerweise, hat mich das Batik gar nicht angesprochen, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich gar nicht angeguckt.
Ja, aber ich fand es auch lustig, weil im Video sind mir dann auch Sachen aufgefallen, die du gefilmt hast, die ich mir gar nicht angeguckt habe. Also das ist ja auch irgendwie, obwohl es dann so eine kleine Messe ist, hat man dann irgendwie dann doch nicht alles gesehen, aber was ich an der Messe so cool finde und deswegen würde ich auch hinfahren, wenn es zum Beispiel in Düsseldorf wäre. Ich finde es irgendwie cool, weil es ist so ein bisschen entschleunigt. Es ist nicht so dieser typische Messe-Stress.
So stimmt, kein, nicht so trubelig. Ne?
Ja. Ja. Alle sind einfach entspannt und sitzen da rum und geile Gespräche und du hast halt vor allem auch wegen den wenigen Leuten, also wenigen Ausstellern, hast du die Möglichkeit, einfach total entspannt mit allen zu reden.
Ja, ja. Ne?
Und du hast da dann einfach gar keinen Zeitdruck. Ein Tag lohnt sich voll. Aber du kannst natürlich auch, also wenn du da Freunde irgendwie hast oder Bock auf Party oder so, kannst du auch locker das ganze Wochenende bleiben. Und die bieten ja auch so Workshops an und Vorträge und all sowas.
Stimmt, das haben wir ja ganz außer Acht. Da
genau,
sind wir ja gar nicht reingeht. Da gab es, ich meine 2021 gab es auch mit Johanna Jahnke da Live-Podcast, glaube ich, sogar mit Jonas Deichmann, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube auch, ja.
Was sie dieses Jahr im Programm hatten, weiß ich gar nicht. Also man muss sich da vielleicht, na gut, wir waren jetzt mit dieser morgens hin, abends zurück und ein geiles Video drehen Nummer. Natürlich auf die Vorträge haben dann nicht reingepasst in unseren Kalender. Wir mussten auch abends zurück aus Gründen. aus privaten Gründen sozusagen, also dass wir dann den Sonntag wieder in Hannover waren und das war, das DJ-Pult sah auch schon sehr cool aus. Also ich glaube, da war bestimmt abends auch eine geile Party und so. Das ist, wenn man da vielleicht jünger ist und da aus der Gegend kommt und vielleicht die Nacht da bleibt, ist es wahrscheinlich auch mega geil. Dann hat es wahrscheinlich so ein bisschen Festival-Charakter sogar.
Ja, also man hat auch, müssen wir jetzt keine Namen nennen von wem, aber es gab auch Aussteller, den hat man angesehen, dass das ein bisschen länger gedauert hat, den Abend davor. Das ist irgendwie sympathisch. Also da nimmt sich keiner zu ernst auch so, ne?
Ja, genau. Trikoteria fand ich geil. Die haben geile Trikots so mit geilen Motiven. Die sind mir so ein bisschen im Kopf geblieben.
Die kannst du selber auch designen oder verstehe ich das falsch?
Nee,
das
weiß ich gar nicht. Aber da war so All Cyclists are Beautiful und sowas, so ein Kram halt alles.
Ja, aber ich meine, da gab es verschiedene Leute, die das sozusagen designt haben. Ich weiß nicht genau, ob es dann verschiedene Leute sind oder ob man da selber was designen kann.
Ja.
Sollen wir nochmal auschecken.
Nee, war insgesamt dann Zebraham. Habt ihr jetzt eigentlich diese Sneaker da? Willst du die eigentlich bestellen oder eher doch nicht?
Habe ich noch nicht, aber
das
ich habe
ja
hab den Tab schon auf, bei mir auf dem Handy. So.
Das sind ja die sozusagen den Adidas Samba, den du ja trägst ganz gerne, nochmal noch bequemer machen, ne? So ein Klickschuh.
Ja, mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich den Samba gar nicht mehr so mega oft trage. Also es ist so, die letzten Male bin ich auch immer mit meinem S-Works einfach gefahren und fand es auch cool. Und der Samba hat halt einfach den Nachteil, dass er auch, es ist irgendwie ein cooler Freizeitschuh, der dann aber kein richtiger Freizeitschuh mehr ist, weil die Sohle halt so steif ist. Und ich habe es auch habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt in einem Video oder so. Ich bin den auch schon mal den ganzen Tag hier auf der Arbeit, bin damit rumgelaufen und das ist, es geht irgendwie, aber schön ist es nicht.
Ja, vor allem hätte ich Schiss, dass mir die Füße wehtun, weil du ja in einer Bewegung, du nicht die normale Abrollbewegung machst.
Genau, ja.
Und in dem Augenblick, wo wir schon mal beim Thema Faszien sind, ist ja genau das Ding, wo vielleicht so eine Plantarfaszie dann irgendwann mal ein Problem kriegt, wenn die nicht durchbewegt wird. Ne?
Ja, kann sein.
Dann also als Notfall oder mal zum Bäcker reingehen oder wirklich so als Pendelschuh und man muss nicht viel rumlaufen, wahrscheinlich geil. Mhm. Aber das sehe ich auch, das ist und umgekehrt finde ich es ja beim Radfahren, wenn die Fahrt zu lang wird und der Fuß zu flexibel ist, ist es da das umgekehrte Problem. Wenn sich da der Fuß zu viel bewegt, dann steigst du auch aus dem Fuß raus und hast eine höhere Ermüdung, als wenn du eine steife Carbon oder was auch immer Plastiksohle drunter hast.
Ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Also diesen Zebra-Hemmschuh, den gibt es ja mit und ohne Glied. Erstmal zur Qualität von dem Schuh, also der sieht so ein bisschen Adidas Samba mäßig aus von der Form, ist aber, also du nimmst den und der ist einfach so flexibel und es, also ich hatte nie einen Barfußschuh an, aber es fühlt sich für mich schon danach an, dass man da wirklich schön abrollen kann und so. Das ist Nummer eins, also fühlt sich wirklich richtig gut an. Dann fand ich es auch irgendwie cool, er lässt in Portugal produzieren oder in Deutschland. Deutschland ist ein kleiner Aufpreis, aber wirklich nicht viel. Mhm. Und du kannst, genau, also den entweder mit oder ohne Glied bekommen. Klar ist ja auch, dass es dann kein Schuh, womit du deine nächste Cyclassics oder so fährst. Das ist ja wohl irgendwie dann auch klar. Weil es halt kein mega steifer Schuh ist. Also die Glied-Varianten, die sind ein bisschen verstärkt natürlich, weil sonst würde das auch irgendwie nicht funktionieren. Aber ja, das ist halt einfach ein geiler Freizeitschuh, womit du dann halt irgendwie mal laufen kannst. Sogar sehr, sehr gut, also wenn dich das Klickern halt nicht stört, weil er meinte, die Glieds stehen dann halt ein bisschen raus. Mhm. Aber ja, das finde ich cool und was er auch gesagt hat, auch offen kommuniziert hat, es ist jetzt auch nicht unmöglich, wenn du einen Schuh hast, den du halt mega gern magst, dass er den umbaut.
Naja, also, ich schicke den mal die Leguanos hin, mal gucken.
Ja, und der hatte ja auch diese Birkenstock-Dinger da umgebaut. Ist ja auch klar, dass du damit kein Rennen fährst, außer du heißt irgendwie.
Ich glaube, der Leguano hört dann der Spaß auch auf. Das heißt, dann habe ich die Schrauben im Fuß. Aber tatsächlich bin ich ja ein großer Fan auch von diesen Uggs, auch wenn die natürlich auch viel zu überteuert sind in den letzten Jahren geworden sind. Das sind diese Fellschuhe, die eigentlich hässlich aussehen.
Ach so.
Ne? Aber das ist ja der Schuh, wo du nicht drin frierst. Mhm. Und den habe ich seit Jahren als Winterschuh. Und den kram ich halt immer mal wieder raus, wenn es draußen zu kalt ist. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt mal draußen eine Stunde rum beim Glühwein bei irgendwem rumstehen und trinke dann meinen Apfelpunsch, dann gehst du da barfuß rein und dann hast du das komische Fell da drin und das macht halt die Füße warm. Mhm. Es gibt nichts Wärmeres. Das wurde ja mal von Surfern, glaube ich, erfunden. Also der Coolness-Faktor, den das Ganze mal hatte, war, dass die Surfer sich so Schuhe gebaut haben, nachdem sie aus dem Wasser kamen, damit die Füße wieder warm wurden. So habe ich das verstanden, dass das mal irgendwo in Neuseeland oder Australien irgendwo erfunden wurde. Und ich glaube, die ursprünglichen Erfinder, die bauen jetzt den nicht-originalen Ack, dessen Namen ich vergessen habe. Weil die Axt, glaube ich, ist die teure Variante und es gibt noch so eine Variante darunter. Und tatsächlich kommen wir jetzt, wo du saß, komme ich ja auf die Idee, für jemanden, der kalte Füße beim Radfahren hat, also bis auf, dass dann natürlich dieses komische Wildleder gar nicht dafür gemacht ist, nass zu werden und durch den Schlamm zu fahren, da Cleats drunter ist nicht so eine doofe Idee. Weil die fahre ich tatsächlich im Winter jetzt auf dem Lastenrad zum Beispiel, trage ich den auch gerne, weil er halt schöne warme Füße macht. Dann habe ich aber ja keine Cleats, ne?
Ja.
Aber vielleicht wäre das ein Winterschuh, wo du sagst, da habe ich aber wirklich keine kalten Füße drin und brauche diese beheizbaren Socken nicht mehr.
Hammer, ey, ich sehe dich schon. Festive 500 mit dem Dinger.
Mit Axt auf dem S5. Ja, aber die Idee ist gar nicht doof. Ich habe mir früher mal Axt habe ich mir mal begradigen lassen, weil ich ja ohne Sprengung laufen wollte. Gab es einen Hersteller, wo du deine Turnschuhe hinschicken konntest, und hat er die Sprengung rausgenommen.
Krass.
Wurde so abgeschmürgelt. Das war aber tatsächlich gar nicht so geil, weil er natürlich, weiß ich gar nicht, wie es gemacht, ob sie es abgeschliffen haben und sonst wie. Und dann war halt nur noch so ein Zentimeter Sohle drunter, was ich cool finde fürs Barfuß-Feeling. Mhm. Ich wollte halt Barfuß-Feeling und eben nicht normales Sneaker-Feeling. Aber die Kälte ging dann durch.
Ah, ja, ja.
Das heißt, da ist schon, diese 2 Zentimeter sind schon nicht doof unter dem Schuh. Wenn du durch ein, wenn du dann auf dem Masch darauf rumläufst, wenn der mal zugefroren ist.
Dann musst du die Sohle erst beim Schuster irgendwie höher machen lassen und dann
ja, schleifen. Ja, und dann schleifen, genau. Aber da, tatsächlich da ein Glied rein? Muss man halt gucken, ne? Der darf natürlich dann nicht, muss er natürlich wasserdicht, also wasserdicht und
das wird ja nichts.
Ist ja unmöglich. Und luftig, ne? Weil wenn da die Kälte reinzieht, hast du auch wieder verloren.
Nee, das kannst du ja vergessen.
Nee, interessant. Bei Bonk haben wir eingekauft, also ich zumindest habe meine Mütze mit. Wo ist deine Mütze, die du gekauft hast? Hast du vergessen aufzusetzen?
Ja, ist ja wieder ein bisschen kälter geworden heute, deswegen habe ich wieder.
Ja, ja.
Und mit Cappy im Studio hier habe ich ja schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, und dann könnt ihr euch in dem Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, angucken, wie du deine Wade. Also du hast auch eine lange Hose an, dass man deine Beine nicht sieht heute. Ich habe auch kein Foto von deinem Motiv hier hinten drin, aber man sieht irgendwo, wo du tätowiert wirst.
Ja. Ja, war lustig. Also war echt eine coole Messe.
Ja, dass ihr beide, David und du, auf die Idee kommt, euch da tätowieren zu lassen, ist ja für jemanden, der noch nie tätowiert wurde, wollte, was auch immer, ja ganz komisch.
Ja, kann ich auch verstehen, und ich kann mich auch an mein erstes Tattoo erinnern, wo ich wirklich auch so gefühlt 1,5 Jahre überlegt habe, bis ich dann wirklich hingegangen bin und habe mir das machen lassen, und alles musste dann irgendwie so einen Sinn haben und da noch eine Metapher und dies und das, das bedeutet das, und ich habe mir das früher auch immer so zurechtgelegt, selbst wenn ich es irgendwann nicht mehr schön finde, hat es dann trotzdem für mich noch diese Erinnerung an irgendwie ja, an irgendeine Metapher, so irgendwas, was mir mal passiert ist oder sowas. So, das war früher immer das Ding bei mir bei Tätowierungen. Und irgendwann, das können wahrscheinlich auch nur Leute verstehen, die dann ein paar Tattoos irgendwie schon haben. Dann lässt du dir mal irgendwie Quatsch tätowieren, ist vielleicht auch nur was Kleines. Und bei mir ist es dann halt so, ja, mein linkes Bein ist abgehakt, da kommt nur Schrott drauf. Und trotzdem ist das ja für mich, also ist mir jetzt nicht egal und mein Körper ist mir nicht egal und alles, ne? Aber für mich war es auch einfach, also wenn das ein Scheißtag gewesen wäre, wir hätten uns gestritten oder sonst was, dann hätte ich das vielleicht auch nicht machen lassen, so. Aber so ist es, das ist eine coole Erinnerung, ich erinnere mich da gern zurück, so, und das ist irgendwie, ja, es ist wie so eine Art Tagebuch, was ich mir da jetzt so reingeklebt habe. Eine Haarsträhne.
Ja, witzig. Ja, ja. Krass. Nicht gut. Geil. Naja, vor allem hast du jetzt im Nachhinein erstmal genau dir das Motiv angeguckt.
ja, gut. Jetzt hast du es angeschnitten, kann ich ja auch erzählen. Also, wir haben relativ schnell, oder ich habe relativ schnell ausgesucht. Meine Prämisse war so: ja, irgendwas mit Fahrrädern. Komm, da ist ein Fisch auf dem Fahrrad. Hau rauf da.
Ja.
Und genau, dann sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren und dann irgendwie war ich zu Hause und so 1,5 Stunden später stand ich bei Freunden dann auf dem Balkon und habe mir das Foto nochmal angeguckt von dem Tattoo, was du mir geschickt hast.
Ja.
Und dann habe ich erst gesehen, dass der Fisch auch Brüste hat. Ja, aber warum nicht?
Ja, ja, aber das macht es auch schon wieder so geil, dass du das nicht, ich habe es aber auch nicht gesehen. Du guckst ja mit so einem Flüchtling und guckst ja nur auf diesen Fisch mit Fahrrad, das ist ja ausgeblendet.
Ja.
Witzigerweise, ne? Obwohl wir Männer sind, haben wir es nicht gesehen. Sagt, weiß ich nicht, ob das noch was aussagt. Jedenfalls müsst ihr noch mal ins Video gucken und euch den Fisch genau angucken. Also das war sehr lustig im Nachhinein. Ja. Ich habe das auch erst später gesehen.
Ja.
Ich glaube beim Schnitt, als ich das Thumbnail fürs Video gemacht habe, da habe ich gesagt, okay, krass, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann habe ich dich nochmal drauf angesprochen, dann hast du gesagt, du hast es auch nicht gesehen.
Ja, ich bin reingegangen und wir waren bei Freunden und die meinten so, ja, wir haben das direkt gesehen. Ich dachte, das war dir klar.
Ja, ja, nee, witzig.
Aber, was soll's?
Ja, wegradieren.
Ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Fisch ist, ist doch egal.
So Solange keiner eifersüchtig wird. Na gut. Ja, kleines Recap zu dem Podcast, wo du nicht dabei warst, mit Alexandra Bau. Konntest du da jetzt eigentlich mal reinhören?
Ich habe den durchgehört,
ja. Du hast den durchgehört? Ja,
nee, die letzten 7 Minuten nicht.
Okay,
da ja, bin da war ich vom Rad gestiegen.
Da war auch nicht mehr viel. Ja, nee, will ich mich jetzt nur noch mal auf diesem Wege, also ich habe einen Podcast mit Alexandra Baum gemacht, die Gründerin von Textlog, und war eine tolle Sendung. Das weißt du ja auch vorher nicht, wenn dann so jemand kommt und mit dem man spricht, und sie ist halt wirklich eine coole Frau, coole Gründungsgeschichte von Frauen, was tatsächlich ja auch oft noch Seltenheitswert hat, aber zumindest nicht so im Fokus ist, sagen wir mal so. Und geil, wird wirklich von vorne bis hinten, das ist, kann sein, dass das auch für unsere Hörerschaft nicht für alle das Richtige ist, weil es eben nicht Bike-Nerd-Talk immer ist, sondern halt die Gründungsgeschichte dahinter, die Problematik mit der Säge-Problematik, die es da mal gab, wie sie das gelöst haben und so weiter und, ne, und was für Herausforderungen sie haben. Und auch danach habe ich noch viel mit ihr gesprochen, und sie ist echt, echt cool, was die da auf die Beine gestellt haben.
Ja, ich fand es super hörenswert. Und bei mir muss ich sagen, ich habe jetzt keine besonders große Leidenschaft für Schlösser, bin ich ganz ehrlich. Also ja. Schlösser sind mir jetzt einfach, ja, es muss irgendwie seinen Zweck erfüllen. Und ich habe da jetzt, ist jetzt kein Rabbit Hole von mir. So, nee. Ich will nicht das perfekte Schloss finden, also ich in meinem Leben. Aber ich fand den Podcast richtig cool, weil, also ich finde sie super sympathisch, und es war mega cool, so eine Gründungsgeschichte von so einer Firma zu hören. Und das ist auch einfach, es gibt auch einfach Personen, die sind halt besonders, und die, also so ein Lebensweg, wie sowas passiert, ne? Wie man da hinkommt. Und gar nicht aus so einem Fahrradbereich, sondern aus einem Textilbereich zu kommen und so, das ist, finde ich so geil. Also es macht mir richtig Spaß.
Ja, ja. Ja, sie hat das Schloss genervt, was sie selber benutzt hat. Sie hat gesagt, das muss doch anders gehen.
Voll geil.
Ja, ja. Ja, und
hätte auch wäre auch keiner aus der Fahrradindustrie wahrscheinlich sonst drauf gekommen.
Und ich glaube, sie waren, dass da so viel Glück mitgespielt hat. Also da spielt ja dann doch als Gründer, egal, und ich habe das ja selber auch hinter mir, manchmal ist es auch ein bisschen Glückssache, dass du dann aufs richtige Pferd setzt, dass vielleicht nicht der. Und die haben ja Fehler gemacht oder hatten ja ein großes Problem, was sie lösen mussten. Aber insgesamt, dass es überhaupt geklappt hat, ne, das hätte auch schief gehen können. Wie oft wird bei Kickstarter irgendwas, geht den Bach runter oder sonst wie? Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass sie und natürlich auch mit denen, die mitgegründet haben oder auch da mit dabei waren, dass die daran geglaubt haben und da wirklich hart dran gearbeitet haben, weil ich glaube, das war kein Selbstläufer. Es war nicht so nach dem Motto, ja, ich mache das jetzt mal und mache mir die Taschen voll. Ich glaube, das ist nicht so. Ja. Und ich habe ja hinterher mit ihr auch noch gesprochen, so ein bisschen, wie so die Lage ist und so weiter. Und die sind ja jetzt erst nach vielen, vielen Jahren an dem Punkt, wo sie sagen können, okay, jetzt sind wir ein Unternehmen, was läuft, was also gute Zahlen schreibt, wo man auch sagen kann, okay, jetzt kann man mal sozusagen seine Investitionen, die getätigt wurden, mal abtragen und so weiter. Und das ist schon krass. Und das, ne, mit dem Made in Germany-Anspruch, soweit es geht, ne? Also natürlich, die Bügelschlösser kriegst du hier nicht, hat sie auch ganz offen gesagt. Sie war auch, fand ich, super offen. Oder halt auch, überhaupt war sie super offen, also so open-minded. Das fand ich sehr sympathisch, weil ich ja ähnlich auch so ticke, dass ich sage, okay, alles leben und leben lassen, alles irgendwie muss cool sein. Und muss ja nicht alles sein, also es gibt ja viele Dinge auf dem Markt, die ich nicht gebrauchen kann oder gebrauchen muss oder die mir zu teuer sind oder mir zu doof sind oder sonst wie. Aber trotzdem finde ich es geil, dass es Leute machen. Ja. Und das ist ja, deswegen bin ich auch manchmal so empfindlich, wenn Leute dann schreiben, ja, ist ja viel zu teuer und was soll der Scheiß, kriege ich ja bei Alibaba oder wie die heißen, viel billiger oder AliExpress. Das nervt mich dann immer, weil ich immer sage, lass doch die Leute, ne? Und manche Dinge müssen halt ihren Preis haben. Und sie hat das ja auch ganz gut erklärt, warum und weshalb. Und sie sind halt, hat sogar ganz offen drüber gesprochen, sind in einem hochpreisigen Segment unterwegs. Sind dankbar dafür, dass es Bike-Leasing gibt, wo man so ein Schloss mal dazu nehmen kann, was man sich vielleicht sonst nicht leisten könnte und so weiter. Also fand ich sehr, sehr cool irgendwie. Und sicherlich nicht das perfekte Schloss für jeden. Deswegen habe ich auch irgendwie für 5 Fahrräder 5 verschiedene Schlösser von 5 verschiedenen Marken und auch das Abus-Schloss, die auch einen geilen Job machen und sicherlich auch ihre Vorteile haben mit dem Schließsystem und gleicher Schlüssel für viele Sachen, hat mir jetzt auch einer geschickt und so weiter. Und ja, war halt einfach mal so ein bisschen aus einer anderen Warte, aber ich hatte da Bock drauf. Ich habe auch gesagt, na gut, wer hat dann schon die Chance, mit solchen Leuten mal zu quatschen und das auch noch öffentlich, dass auch andere was davon haben.
Ja.
Na, das ist genauso wie Eliud Kipchoge mit dem zu quatschen, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht unsere Zielgruppe direkt der Läufer, aber das ist schon geil, wenn man so an dem Podcast, was man so für Leute und Geschichten hört.
Ja.
Und von dem man vorher noch nichts wusste. Zumindest nicht so im Detail. Also, wer den noch nicht gehört hat, hört da rein, macht richtig Bock. Tolle Frau.
Voll.
Richtig gut. Dann kurzes Wahoo-Update, wo ich drüber sprechen wollte, weil ich es doch bemerkenswert finde. Wahoo hat ein Firmware-Update rausgebracht mit ANT Plus Light Control, Musiksteuerung und GoPro-Steuerung und schwarz-weißes Display. Aber schwarz-weißes Display kam, glaube ich, schon 2-3 Wochen vorher. Und das schwarz-weiße Display habe ich hier auch schon mal erwähnt, habe ich jetzt ausprobiert.
Ja.
Und ich meine, du kannst es nicht ausprobieren, weil der Roam 1 das nicht kann, ne? Oder konntest du mal gucken, ob
ich das ein... Ich habe nicht upgedatet.
Dann kannst du es auch nicht machen. Also, zu den ganzen Wahoo-Element-Sachen. Also, da gibt es ja jetzt momentan keine neuen Geräte. Ist auch nichts zu erwarten für dieses Jahr, gehe ich von aus. Aber ich finde, sie machen momentan einen ganz coolen Job, was die Software-Updates angeht.
Erklär mal, ich habe das gar nicht mitbekommen.
Also, erstmal haben sie das mit dem Display, ich glaube, das habe ich hier sogar erwähnt, dass du, wenn du jetzt das Display, kannst du jetzt statt schwarzer Schrift auf weiß, weiße Schrift auf schwarz machen.
So invertieren,
genau. Das habe ich relativ, ich glaube hier im Podcast auch relativ abgeweiht, ja, ist eigentlich auch egal. Eigentlich ist ja schwarz auf weiß immer besser lesbar, warum sollte man das invertieren? Macht ja gar nicht so richtig viel Sinn. Und
sieht cool aus.
Ja, habe ich es gemacht. Ja. Schwarzer Lenker. Tacho mit einem schwarzen Rand, die haben ja auch einen relativ schwarzen Rand, die Wahoos.
Ja.
Schwarzes Display und weiße Schrift ist der Knaller.
Sieht geil aus.
Alter, das ist, wenn du da drauf fährst, ist ein Augenschmaus. Also ist fürs, also wahrscheinlich technisch nicht besser ablesbar, aber irgendwie sieht es halt einfach schöner aus, weil du den schwarzen Rand, der verschwimmt ein bisschen weg.
Ja, und das Geile ist ja aber auch beim Wahoo, dass die Schwarztöne durch dieses Display und so schön abgebildet werden, dass es halt wirklich ein Schwarz ist, ne? Und nicht bei anderen, war das früher ja, dann sieht das so bläulich aus.
Oder genau, so, ne? das ist wirklich ein echtes Schwarz. Ja. Und das Wahoo immer auch, dass es ja so ein bisschen fast so ein E-Ink-ähnliches Display ist, ne? Ja. Hat natürlich nicht die 60 Millionen Farben wie ein iPhone, aber es hat irgendwie, glaube ich, 256 Farben, die reichen auch aus und dafür ist es aber irgendwie gestochen scharf und irgendwie hat so einen monochromen Touch, den ich ganz schön fand, immer schon. Und das ist tatsächlich ein Tipp für mich. Probiert das mal aus mit dem Weiß auf Schwarz, sieht irgendwie schöner aus, der Tacho dadurch.
Mhm.
Und dann war es eigentlich der nächste Punkt, den ich auch gefeiert hätte, wenn ich ihn richtig zum Laufen bringen könnte. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob einer in den Kommentaren das vielleicht mir sagen kann, was ich falsch mache oder auch nicht, oder ob der es vielleicht auch nicht hinkriegt.
Radarsteuern.
Das Ding, also der Wahoo kann jetzt sozusagen das Radar steuern.
Ja, das hatte ich gelesen, stimmt. Ja.
Tatsächlich war ja diese Nummer, die ich jetzt gemacht habe, mit meiner Garmin-Uhr oder eben mit dem Edge-Computer, wo ich auch mal ein Video zu gemacht habe, mit Connect-IQ-App, wo ich das auf einem relativ komplizierten Weg über diese App so programmiert habe, wenn ein Auto kommt, geht das Licht an und wenn das Auto wieder weg ist, geht das Licht aus. Und dann habe ich hier bei den einschlägigen englischsprachigen Kanälen geguckt, oh geil, das ist neue Software-Update und das soll das eigentlich können. Dass der Wahoo, gibt es einen Modus, ich habe auch diesen Punkt, wo man anklicken kann, ja, macht Licht automatisch an und aus, wenn das Auto kommt. Oder Automatikmodus irgendwie, wie auch immer. Das hat aber nicht funktioniert.
Okay.
Hab das aber auch nicht verifizieren können, ob der jetzt vielleicht auch nach Tageslicht geht und doch nicht nach Auto. Keine Ahnung. Und Dann war ja eigentlich die Idee, dass du am Wahoo dann das Licht an- und ausschalten kannst. Weil es geht ja am Ende dazu, sagen jetzt vielleicht viele, ja wieso, lass doch das Licht an, ist ja egal. Nee, habe ich eine 12, 13, 14, 15 Stunden Fahrt vor mir, will ich das Licht tagsüber aushaben und habe die Hoffnung, dass das Radar den ganzen Tag durchhält. Mhm. Und da bin ich jetzt an eine Grenze gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht so, wie ich will. Diese Automatikfunktion hat nicht funktioniert. Und das Allerschlimmste, was immer schon, fand ich, ein Fail war bei Wahoo, sobald ich das Licht ausschalte, verliere ich auch das Radar.
Ah, ja, ja. Mhm.
Und das dachte ich, hätten sie gefixt damit. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob mir da einer in die Kommentare, sonst schreibt mir direkt über Instagram, @Quendler vielleicht auch oder wie auch immer, wenn mir da einer mal eine Info geben kann, würde ich dann hier im Podcast nächste Woche auch beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob das nur bei mir so ist, ob da irgendwas kaputt ist. Oder ob ihr da ins gleiche Problem gerannt seid, das immer noch, weil das würde mir ja auch ausreichen, wenn es nicht leuchtet tagsüber. Hauptsache, ich krieg mit das Auto. Aber das war immer schon so, du konntest ja immer am Radar das Licht ausschalten und schon war es vorne am Wahoo auch weg. Mhm. Obwohl eigentlich das Radar noch hätte weiterlaufen können. Das hat nicht funktioniert, was ich interessant finde für jemanden wie du, der vielleicht damit Podcast oder Musik mal unterwegs ist, dass du deine Musik steuern kannst, fand ich auch relativ cool gelöst.
Inwiefern steuern? Also auf meinem Handy oder wie?
Ja, du hörst ja mit deinem Handy einen Podcast,
ja,
und kannst dann über den Wahoo Lautstärke, nächster Track und so ein Kram alles machen.
Oh moin, okay, ich glaube, ich muss upgraden.
Wenn dann deine Version 1 das kann.
Nee, ich meine ja upgraden auf den V2 dann.
Ja, ja, das kann also sein, ja, ja. Also muss man ausprobieren, ob es der V1 vielleicht sogar auch kann, keine Ahnung, bei der Musiksteuerung. Und es ist irgendwie, finde ich, auch cool gelöst, weil es kommt dann eine neue Datenseite. Das heißt, du blätterst einfach zu deiner Datenseite Musik und da kannst du dann rumspielen.
Hey, das ist echt cool.
Na, und das fand ich jetzt, wie gesagt, ich fahre so gut wie nie mit, also im Alltag. Da stimmt, im Alltag, wenn ich jetzt hier pendle, da fahre ich, aber da habe ich nicht immer den Wahoo an. Aber wenn ich mir da den Wahoo, da wäre es dann auch schon wieder geil.
Mhm.
Weil im sportlichen Bereich fahre ich immer ohne Musik. Fand ich aber geil gelöst. Und das Gleiche machen sie auch für GoPro-Steuerung. Dass du dann über den Tacho deine GoPro startest, den Status siehst, ist die jetzt gerade an oder aus und so weiter. Auch das, ganz geil.
Ja, aber nur für GoPro, keine anderen Action-Cams.
Genau. Das ist jetzt für mich auch nicht mehr so relevant, weil ich auf Dings umgewechselt bin, auf die DJI Action, weil die den größeren Sensor hat. Das heißt, das ist jetzt für mich nicht so interessant, aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen.
Ja, benutzen ja viele GoPros. Also das sind
Killer-Features.
Richtig gut.
Finde ich geil, dass sie da jetzt am Ball sind und geile Funktionen nachliefern.
Vielleicht ist das ja auch eine Bug-Sache. Also vielleicht kommen da ja nochmal Updates.
Ne? Ja, das ist jetzt auch so meine Hoffnung. Oder es ist vielleicht irgendwo ein Bug bei mir im System. Ich habe dann auch versucht, auf Englisch umzustellen, den Wahoo, weil ich dachte, na gut, vielleicht geht das nur im Englischen oder will er international oder sonst wie. Das stellt der sich. Und dann wollte ich sowieso den generell auf Englisch umgestellt haben, weil ich es auch irgendwie cooler finde immer. Mhm. Stellt er sich andauernd jetzt wieder auf Deutsch um und keiner weiß warum.
Okay.
Vielleicht wegen der App im Hintergrund, die natürlich auf dem iPhone auf Deutsch läuft. Also ich laufe da manchmal in so Sachen rein, die ich auch nicht so richtig erklären kann. Aber es ist. Bewegt sich da etwas. Und na, das war schon immer auch ein Wahoo-Vorteil. Muss ich nochmal verifizieren, ob es auch beim Roam 1 geht, weil eigentlich viele Funktionen bringen sie in alle Geräte rein.
Ja, ich
selbst der ganz alte Element kriegt immer noch Updates.
Mhm.
Das sind sie relativ, finde ich, nachhaltig, dass die alten Geräte, wenn nicht der Akku zu Neige geht, eigentlich immer noch funktionsfähig bleiben.
Ja.
Na gut, ja, probier mal aus. Dann jetzt Paris-Roubaix.
Jawohl.
Habe ich als erstes kleines Thema die Hände. Mal ganz am Anfang. Das hat mir Benita geschickt, die war auch schon mal hier im Podcast. Die ja immer mir gerne auch mal, die verfolgt auch die ganzen Radsportsachen. Ganz, ganz spannend. Das kam mir in letzter Sekunde rein. Ne? Hat sie mir so einen Facebook-Link geschickt, den ich nicht aufmachen konnte. Hat sie mir einen Screenshot geschickt, wie die Hände von den Fahrern nach Paris-Roubaix aussahen. Ja. Mit Blasen und sonst wie. Und dann schrieb sie nur, ich kann das nicht verifizieren, aber ich glaube ihr jetzt mal, schrieb sie nur, ja, Mathieu van der Poel hatte keine Blasen und ist ohne Handschuhe gefahren. Lotte Kopecky auch.
Ja, was gibt's da für ein neues Mittel?
Krass, oder?
Aber van der Poel, da, Der ist doch irgendwie auch ein Außerirdischer. Letztes Jahr bei Paris-Roubaix hatte er doch irgendwie, seine Schuhe waren doch so komplett weiß. Alles war voller Matsch und seine Schuhe waren noch komplett weiß. Da war ja schon, was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Also die müssen irgendwie imprägniert gewesen sein oder so, dass das irgendwie da so abgelaufen ist. Aber
vielleicht hat er seine Hände auch imprägniert.
Ja, also wirklich, irgendwelche Sachen probieren die doch an dem aus.
Ja, aber fand ich jetzt nochmal ein kleines, spannendes Tidbit, so, wo ich gesagt habe, okay, weil ich auch die Problematik habe, ich fahre 6-7 Stunden Rad mit Handschuhen und dann werden meine Finger wund und bin dann irgendwann mal im Schlaubetal hatte ich meine Handschuhe vergessen und bin da den Orbit gefahren. Das erste Jahr Schlaubetal. Ja. Das war ja auch so, wie lange waren wir da unterwegs? 6 Stunden und mit diesen ganzen Wurzelpassagen und richtig Alarm. Ne? Also es war ja richtig ist ja auch eine richtig harte Strecke. Richtig Gravel und richtig durchgeschüttelt. Wo ich mit meinen, ohne Handschuhe, irgendwie wieder ins Ziel kam und das Gefühl hatte, boah, ist ja krass. Also ich hatte habe ich vielleicht sogar hier im Podcast erzählt, 2 Dinge, die ich krass fand. Erstens, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte ein sichereres Gefühl beim Steuern, weil ich mehr Gefühl für den Lenker hatte. Also ich war direkter am Lenker. Mhm. Also einfach nicht diese Extraschicht, die sozusagen mir, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe einfach den Lenker in meinen echten Händen gehabt.
Ja.
Und hatte auch sonst keine Probleme, wo ich gesagt habe, okay, ich habe nicht diese rote Stelle, die ich sonst immer habe, wenn der Handschuh schubbelt.
Und du hattest nach der Strecke ohne Handschuhe nichts an deinen Händen, oder was? Alter Schwede.
Okay, und dann jetzt habe ich das
auch das Wundermittel.
Nee, und dann habe ich das jetzt hier gelesen, habe gedacht, okay, vielleicht ist das gar nicht so doof, weil man mehr Gefühl hat zum Fahren.
Du hast weniger Reibung natürlich.
Ja, auch, ne? Ein direkteres Gefühl für den Lenker und jetzt ist Van der Poel aber natürlich auch eine Koryphäe, was auf dem Radsitzen angeht. Das hatten wir ja auch hier im Gespräch mal auf dem Flur so ein bisschen, wo dann einer gesagt hat, okay, ja, Yannick, glaube ich, war es, der ja selber gar kein Radsportler ist und der dann so meinte, krass, wenn du den siehst, dass du siehst, wie sozusagen sein Rad, die Arme sich bewegen und er selber bleibt immer in der gleichen Position, wenn er fährt. Mhm. Also wie so ein Huhn, wo der Kopf immer gleich bleibt, wenn du das Huhn bewegst.
Ja.
Und so fährt Van der Poel Rad. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis. Gar nicht die mehr Watt und die mehr Power, die natürlich muss er haben. Aber dass der einfach technisch so ermüdungsfrei darüber fährt, weil er es einfach kann. Das Rad sozusagen machen lässt. Und das ist ja auch das, was man beim Crossen bei ihm sieht. Wo so ein Van Aert und Van der Poel einfach Koryphäen sind, was dieses Fahren im Cross angeht. Dieses Gefühl fürs Fahrrad und das Rad sich bewegen zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, das ist nennt man dann, glaube ich, auch aktives Fahren. Und das kommt natürlich auch aus dem MTB-Bereich und so. Also da kannst du natürlich, wobei beim MTB hast du dann Federungen vorne und hinten. Du kannst auch einfach nur so auf deinem Fahrrad sitzen, nichts machen und da irgendwie runterfahren. Aber du dämpfst natürlich viel, viel mehr weg und so weiter, wenn dein Körper mitarbeitet, ne? Und ja, das hat er auf jeden Fall, also das ist ja nicht ohne Grund so, dass die ganzen Cross-Menschen irgendwie beim Rennradfahren ordentlich abräumen, ne? Also gerade auf solchen Sachen. Das ist beeindruckend. Also bei der Strecke
ohne Handschuhe. Also merkt euch das und das, wie gesagt, ich habe mich da selber wiedererkannt, weil ich fahre den gesamten Sommer ohne Handschuhe mittlerweile.
Mache ich auch. Ich fühle mich ein bisschen sicherer mit Handschuhen bei so ganz, ganz roughen Sachen, so trailmäßig, weil ich einfach denke, wenn ich fliege, dann habe ich da noch so eine Schutzschicht sozusagen.
Genau.
Aber
nicht fürs Fahrgefühl, sondern genau, nur für den möglichen Sturz.
Genau, nur für den Sturz.
Ja, ja. Das ist genau das, was ich auch denke. Du hast wenn ich stürze, habe ich natürlich die Hände offen.
Fühlt sich einfach besser an. Also ja, auch wenn es manchmal nichts bringt, ne? Und ja, man sieht ja, also Trikots sind ja jetzt auch nicht dick.
Ja, ja.
Ich meine, bei den World Tour-Leuten sind die Trikots noch mal dünner als bei uns. Und das sieht man ja auch, wenn die stürzen, dann ist das einfach nicht mehr da.
Ja.
Aber ja, fürs Gefühl ist das irgendwie cooler. Ich muss aber sagen, dass ich so handmäßig, aber vielleicht sitze ich dann auch einfach falsch auf meinem Fahrrad, dass ich da immer an manchen Stellen so merke, da sind jetzt so Druckstellen und ich habe dann irgendwie so rote Hände und sowas. krass. Also würde mich jetzt trotzdem bei ihm interessieren, also gerade wenn man auch weiß, alle Leute haben immer die übelsten Blasen und so danach und die sind, die anderen Teams, die sind ja nicht hinterm Mond so, ne? Das, also ob der da jetzt trotzdem, ich meine, man kann auch wahrscheinlich schlecht irgendeine Creme oder so auftragen, weil das wird dann auch wieder rutschig an den Hutz, ne?
Ganz schwer zu sagen. Also es kann auch ein Zufallsbefund sein. Vielleicht wäre er mit Handschuhen auch ohne Blasen gefahren.
Ja, wer
vielleicht
weiß.
Ist es einfach am Ende Skill.
Hornhaut ja? Auch vielleicht.
Ja, anders gefittet, Skill, dass man das, weil was ich so gehört habe, du musst ja bei Paris-Roubaix musst du ja den Lenker tanzen lassen. Also du ja. Musst eigentlich, und du musst wahrscheinlich auch eine mega Stabilität im Oberkörper haben, dass du eben dich gar nicht abstützen musst mit den Armen auf diesen Pavés. Ne? Das ist ja wahrscheinlich der Trick, dass du wirklich drüber schwebst.
Ja. Genauso am Hintern, ne?
Ja, also, ja, genau. Dass du vielleicht gar nicht auf dem Sattel sitzt, ne? Dass du wirklich diese Dinger, dass du da mehr oder weniger drüber schiebst. Ich muss das jetzt auch, werde mir das im Real Life auch nochmal genau angucken. Mhm. Weil ich habe da gar nicht so drauf geachtet im Detail. Ja, also das nur mal so. Vielleicht kann man das mal ausprobieren ohne Handschuhe. Vielleicht ist das gar nichts. Also ich habe das ja auch und habe das Gefühl, ich habe mich einfach sicherer gefühlt im Gelände, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein direkteres Gefühl zum Vorderrad. Ja. Ich spüre mehr. Mhm. Sie kommen wieder wie bei den Reifen auch. Also spannendes Thema. Dann haben einige Webseiten, ich verlinke die auch unten, bei Cycling News ist leider, was heißt leider? Berechtigterweise, weil die machen auch geilen Content, da eine Paywall davor. Mhm. Müsst ihr dann mal klicken, kann man ja auch so ein Probeabo vielleicht mal klicken. Und das, da habe ich, die haben geil, haben, finde ich, eine gute Berichterstattung gemacht. Bei Rennrad News, was ich jetzt verlinke, die haben einen freien Link. Fand ich sehr, sehr spannend. Habe jetzt auch ein paar Screenshots, die ich hier vielleicht mal raussuchen kann, wer was, wie und warum gefahren ist mit Übersetzung und so weiter. Einmal bei den Männern, einmal bei den Frauen. Also es gibt beide, die Winner-Bikes der Frauen wurden von Cycling News vorgestellt. Und da war es wirklich so super spannend, wer wie was gefahren ist. Und Lotte Kopecky zum Beispiel, die gewonnen hat, die Weltmeisterin, war übrigens ein spannendes Rennen, fand ich. Spannender als bei den Männern natürlich, weil da diese, glaube ich, zu dritt, zu viert ins Ziel gefahren, gab dann einen Zielsprint auch. Mhm. Und die ist, und das ist ein spannendes Ding schon mal, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das am besten strukturiere hier, dass sie mit dem Specialized SL8 gefahren ist, statt dem Specialized Roubaix. Mhm. Und dann habe ich auch später nochmal in anderen Beiträgen, auch gab es bei Cycling News noch so einen Beitrag, 9 Tech Conclusions from Paris Roubaix.
Ah, habe ich auch gelesen.
Na, Aero is King. Und the special Roubaix bike is dead. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Ja. Also, dass die sozusagen nicht mehr andere Räder nehmen. Also zumindest dieses Komfort-Roubaix-Bike, was ja so heißt, dass das keine Rolle mehr spielt. Ne? Also zumindest bei den Männern, bei den Frauen zum Teil wurden Gravel-Bikes, glaube ich, gefahren. Und
zieht sich aber auch sehr, sehr doll durchs ganze Peloton, ne?
Ja.
Also ich meine, ist klar, dass irgendwie Wismar kein S5 fährt auf der Strecke, das würde ich auch nicht machen. Aber die meisten Leute fahren ihre normalen Räder.
Ja, also es ist ganz, ganz viele, die Aero gefahren sind. Mhm. Und ich glaube, Wismar Elisebike, die sind mit dem, statt mit dem S5, mit dem Soloist gefahren.
Ich glaube, die Frauen und die anderen sind die Männer mit dem R5, oder?
Ich glaube auch Soloist.
Ja,
ja, manchmal sind ja. Die Seiten auch nicht alle komplett korrekt. Ja. Aber das Soloist ist meines Wissens auch eher Aero ein bisschen komfortabler als das S5. Das ist jetzt kein R5, ja. Was voll auf Komfort und Bergfahren ausgelegt ja. ist. Also Aero ist schon wichtig. Mhm. Hohes Profil ganz oft.
Hohe Felgen.
Ne? Hohe Felgen, genau. Mhm. Und insgesamt natürlich auch eine exorbitant hohe Geschwindigkeit. Die werden ja jedes Jahr ein km/h schneller auch. Ne? Gut, mhm. Die hatten jetzt Rückenwind diesmal viel auch. Aber das Rennen wird halt auch schneller dadurch irgendwie scheinbar.
Ja.
Trotz der breiten Reifen, ne, da wo wir ja später nochmal drauf zurückkommen.
Genau, das ist ja auch das Geile, das haben wir im letzten Podcast, da haben wir auch schon drüber geredet. wo ich schon meinte, früher 23er Reifen, dann sind 25er rausgekommen und jedes Jahr gab es irgendwie dann wissenschaftliche Belege, dass der größere Reifen schneller ist auf einmal und dass das immer noch nicht aufhört, ne?
Ja, ja.
Also es ist ja geil. Also wie, ja, klar, das liegt auch an ein paar anderen Sachen und Gewicht hier und da weniger und sowas, Aerodynamik, aber ja, 30er, 32er oder 35er Reifen ist irgendwie jetzt nicht langsam, ne?
Ja. Also wir können ja mal auf die Reifenbreiten gehen und das ist, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, Vittoria und Conti, würde ich jetzt mal sagen, machen 80-90% aller Rennställe fahren die einen von den beiden Reifen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, dann gibt es Pirelli, die sind aber auch sponsern, glaube ich, das gesamte Team da, die haben keine andere Wahl. Und Michelin und wie gesagt, ich habe kein einziges Rad mit Schwalbe gesehen. Du hast irgendwo eins gesehen?
Ich habe eins gesehen. 100. Also ich weiß nicht, ob bei Männern oder Frauen. Kann ja auch sein, dass ich da was, da nagel mich nicht fest. Aber ich habe auf jeden Fall Pro One gesehen.
Ja, aber für mich ist das war für mich schon auffällig. Wir haben Reifenbreiten tatsächlich bei den Männern, meine ich, zwischen 30 und 35 gesehen.
Ja.
Das fand ich schon krass. Also sozusagen die ganzen Continental-Sponsor-Teams sind wohl die meisten 32 und manche 35 gefahren. Und da ist auch dieser neue Conti, weißt du, wie der heißt, dieser Four Seasons-Nachfolger?
Dieser, heißt der Allround dann?
Der ist so ein, ist so ein 5000er, der hat irgendwie so ein anderes Kürzel noch hinten.
Ja, ASR.
ASR, den sind sogar auch einige gefahren. Ja. Fand ich auch spannend. Mhm.
Ole fährt den auch übrigens, dem habe ich den irgendwann mal draufgebaut. Der meinte, das ist ein Top-Reifen.
Ja, ja, den habe ich ja, will ich auch fürs Pendelrad hier haben, glaube ich. Wenn ich das und deswegen. Und Mathieu van der Poel ist gefahren, ein 32 mm Vittoria Corsa Pro, auch mit dieser weißen Wand. Mhm. Deswegen will ich den auch auf meinem Main haben, dann gewinne ich auch.
Ja, genau.
Bei Rennrad News stand noch 28 mm.
Genau, das habe ich auch gesehen und da dachte ich schon so, hier passt irgendwie alles nicht so richtig. Aber die Interviews werden auch manchmal vorher geführt, ne?
Ja, ich kann das mir, halt, also ja. Das, also mein Verdacht ist, dass wahrscheinlich das Van der Poel Rad da stand, noch mit den Reifen aus dem Training und noch nicht die Räder gewechselt waren. Ja,
kann sein.
Ne? Und vielleicht sogar mit Absicht, damit die Konkurrenz nicht gucken kann. Ganz spannend eigentlich. Aber der ist am Ende, wenn irgendwo bei Cycling News wurde auch das Siegerrad gezeigt. Ich versuche das alles zu verlinken und ansonsten findet ihr das da schon. Wird sein Rad nochmal Stück für Stück durchgegangen, was er wie gefahren ist. Und es waren dann am Ende 32er Reifen. Er ist 54-40er Kettenblätter gefahren, zweifach tatsächlich, während ja ganz viele auf One-By gegangen sind.
Ja.
Und hinten eine 11-30er Kassette. Habe ich jetzt auch gesagt, muss auch auf meinen Main.
Einfach alles genauso machen. Aber dann kannst du es nicht mehr aufs Material schieben. Das ist auch schwierig.
Nee, das stimmt. Ja, ja, muss man sich mal reinziehen. Wenn so einer 54-40 fährt mit 11-30 bei Roubaix mit 47 km/h im Schnitt. Ich glaube, so in meiner Leistungsklasse, wenn jetzt ohne Kopfsteinpflaster-Krams und ich irgendwie so eine Cyclassics mitfahren könnte, könnte ich wahrscheinlich so mit Windschatten so 38 bis 40 mitrollen. Schätze ich mal, wenn überhaupt noch. Ne? Also zumindest glaube ich, ja, also ich glaube, so doof ist das nicht. Mit Windschatten, wenn du eine gute Gruppe hast, kann man das, glaube ich, fahren bei so Cyclassics. Die sind ja auch nicht steil.
Du auf jeden Fall.
Also dann bedeutet das aber ja auch, dann fahre ich ja ungefähr 20% langsamer als er, dann müsste ich ja sozusagen definitiv als ambitionierter Hobbysportler irgendwie auch eine 20% kleinere Übersetzung fahren. Muss man ja theoretisch sich auch mal ganz klar sagen, wenn ich jetzt Hobbysportler bin, dann ist vielleicht 50-34 gar nicht so eine doofe Wahl, um gleich schnell mit gleicher Frequenz zu fahren wie Van der Poel, nur mit weniger Leistung, weil man es nicht kann.
Ja.
Ne, also so, um mal dieses Ding da rauszunehmen, muss ich dann als Hobbysportler und deswegen setzt sich, glaube ich, im Hobbysport und hier bei uns auch dieses Kompakte sehr durch, weil umgerechnet auf einen Profisportler ist das auch, glaube ich, das Richtige für uns.
Ja, also es gibt kaum Leute, die so große Blätter irgendwie fahren müssen.
Ja.
Kommt natürlich auch immer auf Befindlichkeiten an, was für Kadenzen und so ist man irgendwie gewohnt, also wie viel Umdrehung. Aber ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Das ist schon groß. Aber es ist ja auch krass, weil wenn jetzt so viele auch einfach fahren und so, und die fahren dann ja so um die, ich habe gesehen, so um die 50 sind die Blätter, glaube ich, ne? Aber ja, einfach.
Ja. Die einen One-By-Blätter sind
54.
54 bei den Männern und bei den Frauen 50. Bei Lotte Kopecky zum Beispiel ist ein 50er.
Ah, ja, ja, okay. Ja, ja, spannend. Also das bedeutet ja, dass die 54 auch wirklich brauchen. Also die treten dann 54-10 im schlimmsten Fall.
Ja, ja. Aua. Naja gut, am Ende ist es so, der wichtigste Gang ist ja die Ritzel in der Mitte, glaube ich.
Klar.
Nicht die am Rand. Ne?
Alleine für Kettenlinie, ne?
Und ist natürlich auch ein flaches Rennen, da ist ja nicht viel mit Bergen. Ja. Das heißt, es kann sein, dass das 54er ist natürlich obsolet. Wahrscheinlich, Flandern hat ja viel mehr Berge drin, da würde das wahrscheinlich mit einem 54er gar nicht gehen. Wäre mal spannend, vielleicht kann man das auch rausfinden, was die da gefahren sind.
Ja.
Hier ist jetzt Roubaix ist natürlich sehr dankbar, weil sich jeder draufstürzt und die Räder abfilmt oder abfotografiert. Und sagt dann, was haben die denn da für einen Quatsch gemacht und was ist denn so das Neue?
Ja, das sind auch die geilen Gadgets, diese Kleinigkeiten, ne?
Was ich spannend finde, dass es sich über die Jahre halt verändert, ne? Wie besonders das war. Wir haben ja auch so einen legendären Reifen-Podcast hier damals mit Dan und Jan Niklas gemacht, wo es um Roubaix ging, wo denn wirklich stolz erzählt wurde, wir fahren jetzt mal 30er Reifen, ne? Als Einzige, die anderen fahren alle noch 28er und wir machen mal weniger Bar drauf. Und jetzt ist der 32er fast schon Standard. Und das Ganze mit wenig Luftdruck, alles tubeless. Ein Team gab es aber, glaube ich, noch mit Tubular.
Ich glaub,
hat man auch gesehen. Ja. Ein, zwei Teams gab es sogar noch mit Tubular. Die sind dann, glaube ich, auch nur 28er gefahren. Da gibt es wahrscheinlich auch, ich meine, sind nur 28 gefahren. Und dass da doch dann so eine Entwicklung stand. Damals noch die komfortablen Räder, ne? Und dann wurde das beim Cervelo das R3 oder was es, glaube ich, damals war, noch genommen, das Komfortrad und so. Und heute alles Aero. Und witzigerweise auch eine Conclusion, dass die zwar die Aero-Rennräder gefahren sind, aber das Cockpit ausgetauscht haben. Das heißt, diese integrierten Lenkereinheiten mit flachem Lenker, die haben sie dann doch rausgenommen, damit man anders greifen kann. Auch wieder spannend. Ne? Ja. Es wird dann doch so wieder ein anderer Kompromiss gesucht. Ne? Der Lenker muss dann doch nicht Aero sein, aber das Rad muss Aero sein.
Ja, genau. Ja, dann willst du natürlich auch irgendwie Schalter oben am Oberlenker haben, hatten auch viele. Ne?
Ja. Ja, da geht es hier, das Unchoice was on, da hat Cycling News auch was zu gesagt. Sie wissen nicht warum. Der Verdacht ist halt dieses Loose Halten des Lenkers, dass du den nicht festhalten musst. Das heißt, am Ende ist es, glaube ich, so bei Roubaix, dass du deinen Daumen und deine Finger sich berühren und dazwischen lässt du den Lenker spielen, ohne dass du ihn richtig festhältst. Ja. Also du lässt ihn sozusagen hier drin rumvibrieren zwischen deinen Händen, nicht festhalten, weil sobald du ihn festhältst, gehen ja die Schläge durch in den Körper.
Ja.
Deswegen ist es wohl wichtig, diese runden Lenker zu fahren.
Ah, das ist schon krass.
Also Cycling News sagt auch, 32 Tires are standard. But we predict wider is coming. Also sie gehen davon aus, dass es alles weiter wird. Es sind auch Bonträger Gravel Wheels unterwegs gewesen. Wo irgendeiner bei den gemessene Breite war sogar 34,5 auch schon irgendwo aus so einem Gravel Wheel, wo so ein 32 auf 34 aufgebaut hat und so weiter. Plus genau, der ASTR ist ja in 35 mm Optionen auch gesehen worden. Ne?
Ja.
Also kann es sein, dass wir nächstes Jahr hier sitzen und die meisten fahren 34, 35er Reifen vielleicht schon, während es jetzt die 32er waren.
Ja gut, kommt auch immer ein bisschen auf die Rahmensets an. Ne? Also
passt nicht überall rein.
Ne? Ja, was ich krass finde, dass du jetzt einfach, also ich meine, man ist auch früher einfach auf andere Rahmensets gegangen, weil irgendwie du wolltest Komfort gewinnen und jetzt hat man gemerkt, okay, breitere Reifen bringen halt am meisten Komfort, das ist einfach so. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich nagel mich auch nicht drauf fest, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel ein SL8 viel komfortabler geworden ist als ein SL7 oder so. Aber du kannst halt einfach bei jedem Rennrad, alle, die rauskommen, da kannst du einfach sehen, die Reifenbreiten werden immer mehr. Du kannst immer mehr montieren. Es geht schon in so eine Richtung, was man früher dann noch so Allroad genannt hat. Aber dadurch kannst du halt einfach auch diese steifen Geräte fahren, weil der Fahrkomfort, den generierst du einfach über den Reifen, ne? Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei, also bei so diesen Neuentwicklungen, wo man dann auch denkt, ja, das ist schon, macht schon Sinn, dass da 35 mm reinpassen, ne? So Envy Melee zum Beispiel, das Rahmenset, 35 mm Reifenfreiheit. Und die haben es, glaube ich, auch komplett ausgeschöpft.
Ja, der Rahmen, der geistert ja hier auch rum, wo wir alle sehr immer lechzend drum rumlaufen. Ein richtig geiles Rad.
Kommen Videos, glaube ich, auch nochmal
dann. Ja. Also es ist wahrscheinlich so, dass du, das ja immer so ein bisschen dieses Argument war, breite Reifen, weniger Aerodynamik des Laufrades, weil breitere Angriffsfläche des Rades. Und das gleichst du wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich ist das plus minus null. Das heißt, den Aero-Nachteil, den du vielleicht durch breitere Reifen hast, gleichst du aus, indem du einfach den aerodynamischeren Rahmen fährst. Plus die vielleicht viel höhere Felge als früher, weil die Felge noch nicht mal mehr Flex geben muss. Die Felge darf auch steif sein. Die muss, weil der Reifen ja so viel dir so viel Komfort gibt. Und dadurch natürlich trotzdem, und dann außer Acht, wenn du dann noch den Benefit dazu nimmst, dass der Rollwiderstand kleiner wird, durch je breiter der Reifen und je weniger Luftdruck, und er sich noch viel besser anschmiegen kann, viel mehr Reifenfläche, vielleicht sogar höhere Kurvengeschwindigkeiten durch die größere Fläche, dass du am Ende so viel Benefit hast und dass das ja wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass die Rennen schneller werden.
Ja.
Gar nicht die Aerodynamik an sich, sondern dass du einfach den Komfort aus dem Reifen, ja, das ist es wahrscheinlich, hast du eigentlich genau rausgefunden. Wahrscheinlich ist der Reifen der Schlüssel dafür, dass der Rest aerodynamisch sein darf.
Ja, genau. Das ist einfach so, ja.
Ja, geile Sache. Ja, ist immer wieder spannend und das doch, Roubaix da, ja, macht halt nerdmäßig auch super Spaß, sich das anzugucken, nicht umsonst stürzen sich alle drauf.
Ja, ist geil.
Was habe ich denn hier noch? One by is here to stay and bigger is better. Also das, was wir schon gesagt haben, 50er Kettenblatt bei Lotte Kopecky, 54 bei den Männern.
Das und Geile ist ja auch mit den Chainkeepern, die dann da selber dran gebaut sind, ne? Also das kennt man ja auch aus dem Mountainbike-Bereich, dass dann so, also kein Umwerfer dran und dann hast du einfach so aus, ja, ich schätze mal in dem Fall Carbon, hast du einfach diesen Halter, damit deine Kette nicht nach rechts und nach links kann. Das ist ja mal das Geilste.
Naja, also dieses One-By-Ding, gut, es ist bei dem Rennen wahrscheinlich auch easy, weil es eben flach ist und du kein kleines Blatt brauchst. Bei Vingegaard hat man es letztes Jahr bei der Tour gesehen, da ist er eine Bergzeitfahren, glaube ich, meine ich, mit One-By gefahren. Oder Roglic auch irgendwo beim Giro oder so, gab es immer wieder Geschichten, wo One-By gefahren wurde, aber es war nie Gesetz. Also die sind dann auch auf anderen Etappen wieder Tour-By. Hier ist One-By sicherlich eine coole Sache. Interessant, wie gesagt, dass Van der Poel dann doch Tour-By gefahren ist. Im Frauenbereich fast alle One-By, meine ich, wenn ich das richtig sehe. Da habe ich auch viele Screenshots, die ich gleich nochmal durchgehen werde, mit so interessanten Sachen, die ich noch aufgeschrieben hatte. Ja, und One-By ist man ja selber auch manchmal überlegen, aber ich glaube, für mich im Rennradbereich, ich brauche dann doch immer noch den bestmöglichen Kompromiss. Ja, also, dass man dann sagt, okay, wenn ich dann mal in die Alpen fahre, will ich da auch fahren können und flach will ich auch schnell sein. Ich bin jetzt nicht bereit, immer umzubauen, genau. Aber interessant finde ich auch, dass ganz oft die 10-33-Kassette gefahren wurde. Lotte Kopecky zum Beispiel ist One-By mit 50-10 vorne, hinten 10-33 gefahren. Die ich ja auch fahre. Auf jedem meiner Räder fahre ich 10-33, weil ich sage, geil, was ich für eine breite Streuung habe. Und ich habe noch nicht einmal das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwo zwischendrin was. Also dieses, und ich meine auch, dass sowas wie 10-25 oder so habe ich gar nicht mehr gesehen. Ne? Wenn dann höchstens mal ein 10-28. Ich glaube, 10-25 oder 11-25 stirbt auch aus.
Ja.
Na, das ist auch vorbei, also, auch im Profibereich.
Ja.
Also die fahren dann auch eher die breite Spreizung bei die Balsamo, die Nummer 2 bei den Frauen, die ist ein 52er Kettenblatt und 10-28 gefahren. statt 50 und 10 33, also auch ganz interessant, ein bisschen abweichend. Da war ganz witzig, dass dieser SRAM-Akku hinten mit so einem Gummi nochmal gesichert war. Die haben einfach so ein Gummiband oder vielleicht so ein Stück Schlauch nochmal um den SRAM-Akku gemacht, dass der nicht rausfallen kann auf den Cobbles.
Aber also sowas, das kann natürlich auf der einen Seite, haben die einfach mega Angst, dass es dann doch mal passiert. Oder es ist schon passiert.
Ja, ja.
Und wenn es passiert ist, dann, also ich meine, was ich schon mit meinem Gravelrad gefahren bin und der Akku, der war bombenfest da drin. Also da muss da echt einiges abgehen, ne? Also was für Kräfte dann da wirken und so.
Ja, ist schwer zu sagen. Also man weiß es nicht, ne? Die fahren, ich weiß ja, dass die da eine Woche, zwei Wochen vorher am Testen und am Testen sind. Ne? Ja. Also damals hat ja Niklas auch erzählt, die haben Felgen- und Reifenkombinationen getestet, teilweise noch im Prototypenstatus und sonst wie. Und dann ballern die da halt rüber, ne? Ja. Bis das Material ermüdet.
Ja.
Wobei, dass ein SRAM-Akku rausfällt, habe ich so noch nicht gehört. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das schon mal passiert ist, aber das habe ich so noch nicht gehört.
Ich auch nicht, nee.
Aber sicher ist sicher, ne? Also das sind so kleine Hacks, ne? Pfeiffer Georgie, die ist ihren Aero-Renner auch gefahren. 5440 müsste Shimano dann sein, ne? 54 ist, glaube ich, immer Shimano und nicht One-By. Ach so, und bei ihr war der Powermeter, also war der Wahoo noch an. Also ganz viele kommen dann ins Ziel und stücken gar nicht auf Stopp auf ihrem Wahoo. Und bei ihr war ein Datenfeld 820 Watt maximal Power.
Ja.
Auch ganz interessant. Ansonsten waren andere Geräte auch noch an, aber ich glaube, war das Cycling World. Sie haben dann geschrieben, wir haben da dann nicht mal drauf rumgedrückt, um zu gucken, was war.
Alter, ey.
Das haben sie nicht gemacht, ne? Also. Ja, macht man ja auch nicht. Ne? Aber witzig, die stoppen gar nicht.
Ja, wenn du von der Presse bist, dann hast du da schon Bock drauf. Ne? Das ist schon...
Ja, gehört sich schon nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Aber ja. Nee, also die Podium-Bikes, was haben wir denn hier? So. Ja, da, ein Pirelli auch, 32er.
Mhm.
Habe ich gesehen auf Bontraga. Die auf 54, genau, die Pirellis sind auf dem Bontraga.
Ja.
Elus Pro Gravel Wheels auf 34,5 hochgegangen. Ja, ich habe jetzt einfach Screenshots hier gemacht, weil ich die Texte hier habe. So, 3D-Printed Chainkeeper ist witzig, ne? Das heißt, da, wo der Umwerfer ist, baut man einfach so ein 3D-geprintetes Ding hin, damit die Kette nicht runterfallen kann, was du erzählt hast von der One-By-Kette. Und das ist ja immer dann dieses Aero-Kettenblatt, ne, was eigentlich fürs Triathlonrad gedacht ist.
Mhm.
Ganz interessant. Sieht natürlich irgendwie auch geil aus.
Ja, und manche haben auch Kette noch mal mehr gekürzt, als eigentlich Hersteller dann so angeben.
Okay.
Um einfach noch mal ein bisschen mehr Spannung und weniger Risiko, dass die Kette trotzdem noch mal irgendwo abgeworfen wird.
Ist auch
interessant.
Ach, hier sind die Pro One Tires. Ich habe sie doch gesehen. Jetzt,
hast du?
Ja.
Cool.
Schwalbe Pro One Tires 32 mm auf ZIP 303. The team still opted to go with a hookless setup. Also so schlimm kann es nicht sein mit dem Hookless, wenn man da bei Roubaix mit rumfahren kann.
Ja, stimmt, das ist eigentlich der super Extremtest, ne? Also
ja, das mit den Lenkern hatten wir schon. Das hatten wir auch schon.
Bei der Gabel finde ich es noch witzig, dass wirklich alle jetzt oder die meisten 5 bis 10 Millimeter oben drüber stehen lassen und dann nochmal einen Spacer hinbauen, damit einfach die Kraft besser verteilt ist. Also der Vorbau richtig schön am Gabelschaft klemmt und obendrauf die Topcap wirklich ganz plan auf der Gabel, also auf dem Spacer aufsitzen kann. Weil so viele Vorbauten dann halt anders geformt sind und so, dann ist die Kraftverteilung manchmal anders. Und das Geile dabei ist ja auch, oder was heißt geil? Ich fände es nicht geil, wenn ich da arbeiten würde, aber also ich sehe das immer so aus einer Perspektive des Mechanikers jetzt zum Beispiel, was da für ein Druck herrscht. Also ich habe viele Interviews gelesen und alle schienen ganz gelassen zu sein, aber trotzdem, das ist ja das Rennen, wo die Räder am meisten irgendwie belastet werden, ne? Und dann bauen die einfach alle Räder um und bauen da natürlich eine andere Gabel rein, um dann halt diesen Spacer on top noch zu bauen. Weil die sind natürlich alle irgendwie gefittet und da, also Ich weiß gar nicht, ob man bei irgendwen bei einem Rad nochmal einen Spacer unten drunter sieht, unterm Vorbau, wahrscheinlich bei den wenigsten. Mhm. Aber genau, dann halt ein Spacer oben drauf und dafür baust du dann die ganze Gabel um und ziehst Leitungen, musst wieder neu entlüften und all sowas, nur für diese eine Etappe. Das ist ja auch krank, ne?
Ja, ja, klar.
Also, was das für eine Arbeit ist.
Der Spacer oben ist letztendlich nur dafür, dass sozusagen die Klemmung des Vorbaus komplett an der Gabel hängt und nicht irgendwie oben noch ein halber Zentimeter fehlt.
Wobei, ich glaube, das ist das, warum das Fahrradläden oft empfehlen. Und klar, also das ist einfach so, der Vorbau klemmt dann einfach schöner am Gabelschaft und steht nicht drüber. Aber ich glaube, aus deren Perspektive war es jetzt so, dass die Topcap, die dann oben drauf sitzt, womit du das Spiel vom Steuersatz einstellst, dass das halt plan auf, weil der Spacer ist immer, das ist ein runder Spacer und unten drunter sind ja so aerodynamische.
Ja, ja, ja.
Und auch der Vorbau ist meistens jetzt halt ein, also bei Lenkereinheiten ist es sowieso so, dass die aerodynamisch geformt sind. Da kommt halt in den meisten Fällen jetzt keine runde Kappe mehr oben drauf, sondern die sind dann halt irgendwie geshaped so, ne? Mhm. Und die wollen halt, dass die Kraftverteilung dann da halt perfekt ist, damit auch wirklich nirgends irgendwie Spiel auftreten kann.
Damit auch der Lenker nicht das, wie nennt sich's, was du eben gesagt hast?
Spiel,
das,
ne?
Ja, ja,
also Spiel soll nicht entstehen. Und ja.
Also auch sozusagen dieses Lenkerspiel, was man kennt, dass das genau. Rad dann sich löst oder wie auch immer, oder so ein bisschen vor sich hin zittert.
Ja, also ich meine, ja, genau. Das, ich glaube, das sind die beiden Gründe.
Wer weiß, ob sie überhaupt neue Gabeln nehmen mussten, sondern einfach andere Vorbauten, wenn sie sowieso das Aero-Cockpit runterziehen und das normale Vorbau- und Lenker-Cockpit vielleicht schmaler ist. Vielleicht haben sie es gar nicht wegen der Klemmung gemacht, sondern weil sie die Aero-Lenker rausgenommen hatten und auf einmal mehr Platz hatten und keinen Bock hatten zu sägen. Ja.
Das wär auch geil gewesen. aber ich habe gelesen, dass einer erzählt hat, also ein Mechaniker, ich weiß nicht mehr von welchem Team, aber ja, es ist halt voll blöd, alles entlüften, neu legen.
Ah, okay, so. Also war wirklich so krass. Ja. Inserts, witzigerweise hört man davon, ne? Also der S-Works Mondo Tire auf Roval, 32 mm auch tubeless, was ja bei Specialized auch nicht selbstverständlich ist. Die fahren ja auch viel mit Schläuchen, glaube ich, oder waren eine Zeit lang noch auf Schläuchen unterwegs. Und die haben tatsächlich Inserts drin,
also
steht aber nicht da welche.
Einmal zur Erklärung, was Inserts sind. Das sind diese Schaumstoffeinlagen, die im Reifen sich dann befinden. Genau, also man baut das ein wie ein Schlauch im Prinzip.
Ja.
Und dann wird aber trotzdem Lichtmilch halt eingefüllt und das hat einfach so eine kleine dämpfende Wirkung. Also erstmal verhindert das ein bisschen Durchschläge und zweitens kannst du dann damit, also das ist auch in Anführungszeichen, kannst du damit weiterfahren noch ein Stück, bis du ein neues Rad kriegst. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel von euch da draußen so mal einen platten Reifen einfach, also versucht haben, weiterzufahren, da brauchst du enorm viel Kraft. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das ist da natürlich auch so, also das ist schon krass, was man da dann für Kraft aufwenden muss, um damit
Die Idee sind Notlaufeigenschaften, genau. Glaube ich.
Ja.
Man hat ja auch den einen oder anderen mit so einem halben Plattfuß da weiterfahren sehen. Mhm. Man weiß nicht, was sich unter dem Reifen befunden hat oder nicht. Es war zumindest kaum die Rede davon, also wurde nicht viel drüber gesprochen über die Inserts, aber beim Derrent-Unfall hat man ja auch gesehen, dass da auf einmal so ein Inserts rausploppte, dieses Grüne.
Ja.
Du hast mir gesagt, naja, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert, wo geht dann die Milch hin? Nicht, dass das ganze Insert die Milch aufsaugt und so weiter, also wie das technisch ist, das ist ja auch so ein bisschen eine Hausaufgabe für uns, das jetzt hier demnächst mal vielleicht auszuprobieren. Weil wir haben es, glaube ich, noch nicht so richtig selber getestet. Oder ich habe aber auch noch nicht die Schmerzen gehabt, dass ich es testen will. Ich brauche
nee, den. Also ich, ganz ehrlich, also wir brauchen sowieso nicht, ne?
Ja.
Also wann brauchen wir das denn? Wir hatten die von Vittoria mal hier, auch diese grünen, die hat man bei dem Unfall auch gesehen, ne? Die da rausgeflogen sind. Ich fand es erstmal aus der Sicht, wenn man das einbauen möchte, das kann echt blöd sein. Also da braucht man dann schon. Das
ist eine Herausforderung, ne?
Ja, der Reifen ist natürlich übelst voll. Dann, das ist wie, du willst den Reifen aufziehen und der Schlauch ist schon aufgepumpt, so ungefähr, ne?
Ja.
Das ist das Erste. Und genau, es wirkt so ein bisschen schwammig. Ich bin mir sicher, dass jetzt nicht dieser Schwamm dann die komplette Dichtmilch aufsaugen wird. Aber trotzdem ist es ja so, Ich habe mir das angeguckt und da ist halt nicht besonders viel Platz und ich hätte halt ein bisschen Sorge, weil Dichtmilch ist ja schon, da kommt natürlich auch drauf an, was man da verwendet, aber wir benutzen dann zum Beispiel auch so Stands und die ist ja schon eine der Flüssigkeiten, die am flüssigsten ist, so von der Viskosität, ne? Wenn man da jetzt zum Beispiel auf so Mack aufgeht oder so, das ist dann eher so ein bisschen joghurtmäßig. Das ist dann sowieso, würde ich sagen, schon mal nochmal ein bisschen langsamer. Aber ja, also kann sich das dann gut verteilen? Läuft das dann um dieses Insert rum und so weiter? Weiß ich nicht. Ja, muss man ausprobieren und irgendwie scheint es ja auch wahrscheinlich zu funktionieren.
Na gut, bei Gravel Rennen ist es auch immer ein Riesenthema, dass die alle mit Inserts angeblich fahren, viele. Zumindest im amerikanischen Podcast-Bereich. Hier in Deutschland scheint das noch gar nicht so angekommen zu sein, aber so im amerikanischen habe ich es immer mal wieder gehört in irgendwelchen Videos und Podcasts. Ah. Aber selber auch noch nicht die Schmerzen gehabt, dass ich es brauche. Also im Gegenteil. Ich habe da, mal gucken. Vielleicht ist das wie beim Wachsen. Irgendwann machen wir es und dann feiern wir es und dann müssen es alle haben.
Ja gut, das ist natürlich das Thema. Du willst es eigentlich nur haben, wenn du mal einen Durchschlag hattest oder irgendwie dir irgendwas passiert ist. Ne?
Ja.
Weil es ist ja jetzt nicht so, wenn dir nie was passiert und du baust eine Insert rein, dir passiert immer noch nichts, dass du denkst, ja, das ist aber geil. Weil das Einzige, was dazu kommt, ist natürlich Gewicht. Ne? Ist natürlich keine geile Fahreigenschaft oder so, die da irgendwie, also ich meine.
Ja, schwer zu sagen. Ich werde auf jeden Fall da am Ball bleiben und mal gucken, ob man es mal ausprobiert oder mal auf so ein Testrad hier installiert. Irgendwie muss ich da, oder vielleicht auch mal fahren, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Ein ganz gutes Gefühl für Reifen und Kram haben wir ja.
Ja, wir machen das mal und du baust es ein. Wir machen mal ein schönes Video von.
Ja, okay. Gut, dann die Weltmeisterin hat die Rainbow Oil Kette bekommen, die glänzende, die schimmernde.
Ah, diese Oil-Slip.
Ja, Rainbow, das war ganz witzig. genau.
Ja, was gab es noch für.
Das war es eigentlich jetzt auch. Ich glaube, das alles habe ich schon alles gehabt hier.
So Sachen, die man kennt, ne? Computerhalter, da kleben manche so ein bisschen so Gaffer-Tape drauf. Manche hier, IF hat zum Beispiel so ein. Wie nennt man nochmal Velcro hier?
Ja, Kletterverschluss, genau. Ja. Die Idee fand ich grundsätzlich nicht doof, weil die Dinger klappern auch so bei uns im Alltag ab und zu mal. Mhm. Ich habe da auch schon Halterungen gehabt, je öfter du die benutzt hast, desto irgendwann fing die an zu klappern. Und dann ist halt auch so, dass zum Beispiel, ich habe so eine komische Lampe, die man in Deutschland nicht benutzen darf, die man unter den Garmin popeln kann oder unter den Wahoo noch. Ja. Und die, da ist dann auch das Insert beziehungsweise der Anschluss nicht richtig geformt und solche Sachen,
ja, okay.
Wo ich dann auch sage, okay.
Kaugummi drunter.
Ja, ja. Ne, da muss, ne, dann klappert das auch irgendwie. Dann, das habe ich mir gemerkt, da mal so ein Stück Tape reinzukleben, ist wahrscheinlich dann die einfachste Variante, wenn da mal was klappert. Also dann noch interessant, natürlich die Blips, dass viele sich am Oberlenker Schaltblips machen lassen haben und zwar unterschiedlich, ne? Manche vorne, manche hinten und so weiter. Das ist ja auch ganz geil mit den SRAM-Dingern, die jetzt wireless sind. Da weiß ich gar nicht, wie es bei Shimano ist. Da ist ja trotzdem immer noch ein kleines Käbelchen, aber glaube ich auch easy zu installieren. Cofidis, die sind mit 30er Schlauchreifen unterwegs gewesen. Das waren die Oldstool cool gegangen sind mit dem Michelin
auf Corima, ne?
Genau.
Ja.
Das war ganz spannend, Michelin tatsächlich, dass die wir haben, noch tatsächlich noch Tubular gemacht. Rolo ist, genau, Marianne Voss mit dem Cervelo Soloist statt mit dem S5. Das war noch spannend, dass Marianne Voss als einzige in ihrem Team eine gemischte Reifenstrategie gefahren ist. Und zwar ist sie hinten den Victoria Corsa Pro Control gefahren, also den etwas pansicheren, in Anführungsstrichen langsamen Reifen auf dem Hinterrad von Victoria und nur vorne den normalen Corsa Pro.
Schon spannend. Also, ja, aber. Ja,
auf dem Sattel, ne, das finde ich auch spannend. Auf dem Sattel werden dann immer so hier so Grippy Raised Rubber Patches. Was sagt man da auf Deutsch? Also so kleine Aufkleberchen auf dem Sattel, dass man auf dem Sattel nicht so rumrutschen kann.
Aber der Pro-Logo, den meinst du? Weil der hat das integriert schon.
Der hat das, okay.
Genau.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Ja.
Und gibt's auch so ein Bartape, was so grippier ist. Hier das eine Bartape, da fand ich auch ganz witzig. Das hatte dann dieses grippier. Ja. Wahrscheinlich kannst du das dann nicht ohne Handschuhe fahren. Wenn du das fährst, hast du wahrscheinlich schön aufgeschmirgelte Hände.
Ja, wer weiß. Also ja, wenn deine Hände aber dann gar nicht mehr rutschen, weil du so gut fest, aber du hast ja schon selber gesagt, eigentlich hält man auch nicht richtig fest, ne?
Ja, ja.
Sondern korrigiert nur mal so.
Bottle Cages, also die Getränkehalter, sieht man hier so richtig oldschool Stahldinger. Das hat man aber auch die letzten Jahre immer schon gesehen. Ganz spannend, die eingeklebten Inserts. Und dann haben wir es hier. Das war so.
So Gummi drum gewickelt, ne? Haben früher schon alle mit Schläuchen gemacht und so, damit die nicht rausfallen. Die
ja, aber am Ende ist es so, diese Ideen auch mit dem Getränkehalter. Jetzt fahren wir Fitlock. Da habe ich ja auch nicht das Problem, dass da die Flasche rausfällt irgendwie. Das kann das ja auch. Aber ich weiß noch, diese normalen, ganz ultraleicht Flaschenhalter und richtig Kopfsteinpflaster im Deister, da ist schon mal eine Flasche rausgeflogen.
Ja.
Deswegen, also viele Tipps, die es hier gibt, sind ja für uns Gravelfahrer auch eigentlich ganz sinnvoll. Und für mich ist halt die Conclusion insgesamt, okay, wenn die Profis schon so schnell fahren, die jetzt wirklich auf High-Speed-Tempo fahren, also ein 47er Schnitt, da ist ja Aero so viel wichtiger als bei uns. Und wir machen uns Gedanken, ob wir einen 30er oder einen 32er fahren und sonst wie. Also das im Grunde müsste ja jeder, ich meine, die spielen alle in der 60 bis 70 Kilogramm, vielleicht maximal 75 Kilogramm Gewichtsklasse.
Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt 80, 85, 90 Kilo wiegen, ist ja ganz klar, dann brauchen wir mit so einem 30er, 28er Reifen eigentlich gar nicht anzukommen. Dann müssten wir ja sowieso schon sagen, fahre ich lieber einen 30er, 32er, wenn mein Rahmen das hergibt, weil ich ja entsprechend mehr Gewicht habe. Und um den schönen Rollwiderstand mit wenig Luftdruck zu haben, muss ich halt einen breiteren Reifen fahren. Weil wenn ich einen dünnen Reifen fahre, je mehr Gewicht, desto mehr Luft rein, desto härter wird er wieder, desto unkomfortabler und am Ende halt mit dünnerem Reifen wird man dann in der Gesamtrechnung wahrscheinlich langsamer sein als mit dem dickeren.
Ja, kann schon sein.
Und wir müssen ja nicht immer, wir haben ja viele Arten von Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen, wo man sagt, okay, wiege ich ein bisschen mehr, dann nimm doch gleich den 30er, mindestens 32er. Auch bei mir findet ja ein Umstecken. Ich habe ja auch gesagt, okay, jetzt warum immer so dünn wie möglich? Nehme ich doch lieber dicker, ist doch egal.
Ja, es kommt auch immer drauf an. Wir haben auch schon oft darüber geredet, immer gibt es so Zeiten, entweder ist man so ein bisschen Competition-mäßig unterwegs oder manchmal ist man so spaßmäßig unterwegs. Und da kommt es ja auch drauf an, wo befinde ich mich gerade irgendwie beim Fahrradfahren? Worum geht es mir? Und mir geht es jetzt gerade um Spaß halt. Also mir macht Fahrradfahren Spaß und am meisten Spaß macht mir etwas, wenn ich keine Schmerzen habe.
Ja, ja.
Und also dann ist ja irgendwie klar, jetzt will ich irgendwie einfach den Reifen, der passt. Und ich muss sowieso sagen, je breiter der Reifen, desto satter sieht das irgendwie auch im Fahrrad aus. Also
ja.
Finde ich auch immer geil.
Ja, gesagt. Es ist so, man hat immer das. Also für meine Erfahrung, und ich habe ja nun spät mit Rennrad angefangen, aber dünner war immer mit schnell, ne? Dünne Reifen sind schneller und sonst wie. Und das ist bis heute nicht ganz weg. Und, ne? Und dann bin ich ja immer 28 gefahren. Und jetzt komme ich so lange, wo ich sage 30. Und dann natürlich auch Gewicht immer, wo ich denke, je dicker der Reifen, desto schwerer wird er auch. Aber auch bei mir hat er in den letzten 2, 3 Jahren unbewusst war auch ein Change. Ne? Da auf einmal wurde mir das Gewicht nicht mehr so wichtig. Ne? Ich muss kein Rad mehr unter 7 Kilo fahren, auf Biegen und Brechen. Ist eh egal.
Ja.
Und Aero, das ist ja auch ein genereller Trend. Ne? Aero ist wichtiger als Gewicht. Was bringt dir viel mehr Vorteile, als wenn du jetzt leicht bist? Für den einen Berg mal leicht hochfahren. Da macht es Sinn, wenn du, aber habt mal als Hobbysportler, wann ist man in den Alpen unterwegs? Ne? Das meiste ist ja hier. Und dann kommt das über die Jahre auch dazu. Dann ist mein Open Upper zum Beispiel im Urlaub. Da habe ich immer 32er Reifen drin. Und dann gucke ich auf den Tacho und mache meine Trainingseinheiten, die ich vielleicht auch hier in Hannover machen würde, dann irgendwie da in Frankreich mit ähnlichem Höhenprofil und bin mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Und dann lernst du auch, okay, krass, der 32er ist ja gar nicht langsamer als der 28er. Und gut, da passt natürlich in so ein Open auch rein. In das Mind würde der vielleicht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo das bei Mind ist, der noch bei 32 Schluss. Deswegen kommt da jetzt auch kein 32er, sondern ein 30er rein, weil der eh ein bisschen breiter aufbauen wird. Und, ne? Und das ist so. Aber auf einmal ist dieses Umdenken. Und ich glaube, das ist, wir sind jetzt sehr nah dran an dem Thema, beobachten das und testen viel und sonst viel. Und ich glaube, das kommt bei ganz vielen da draußen noch gar nicht an. Mhm. Und ich wüsste auch nicht wie. Also außer, dass jetzt vielleicht so durch so eine Roubaix-Berichterstattung, die viele Leute sehen, das vielleicht so langsam mal die Runde macht. Weil unser Podcast ist ja auch nur so ein ganz kleiner Kreis an Hörerschaft, die das vielleicht mitkriegt. Und dann gibt es aber ja noch hunderttausende andere Rennradfahrer, die das noch nie gehört haben. Die nehmen wir noch mit, die denken mit 25, ach du Scheiße, wie breit bin ich unterwegs.
Ja, das wird ein bisschen dauern, bis das bei manchen Leuten auch angekommen ist oder bei den meisten Leuten. So war das immer schon mit Reifenbreiten.
Ja, ist aber natürlich auch spannend, dass es überhaupt so weit kommt. Also das hättest du das vor 10 Jahren gesagt, ach, ihr fahrt jetzt bald 30er oder 32er. Ist auch gesagt, ja, so ein Quatsch kann ja nicht sein.
Irgendwie hat es aber, glaube ich, auch niemand ausprobiert so richtig, ne? Muss man sagen. Also wenn du jetzt, ein Freund von mir, der hat ein Fahrrad noch, also es ist halt ein Bahnrad, aber der hat da so alte Vintage-Felgen drauf und da sind einfach 20 mm Schlauchreifen drauf. Alter, wenn du das jetzt mal fährst, da denkst du, das gibt's nicht. Auf 9-10 Bar, weißt du? Und nein, das ist einfach wie ein Holzreifen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie Leute das gefahren sind.
Ja, es ist krass. Auf einmal fährt man kleine Gänge, man fährt nicht mehr diese riesen Gänge und man fährt das 11er sowieso kaum noch. Und 21er Kassetten habe ich früher gehabt. Und ganz früher mit 5 Gängen ist man durch die Gegend gefahren. Also ganz spannend. Stark. Nee, also ich hoffe, da ist ein bisschen Inspiration für euch auch dabei, mal breitere Reifen und weniger Luftdruck auszuprobieren. Gut, dann habe ich ein paar User-Picks hier noch rausgeschrieben, die wir mal schnell durchgehen können. Einmal hier, jetzt habe ich das angemacht aus Versehen, wollte ich gar nicht. Komm, geh wieder aus. Einmal von Tobi, der hier im Podcast war, also unser Kollege. Oh, geil. Der ja auch diese Tour durch nach Italien gemacht hat. Da war ein schöner Podcast mit ihm hier letztes Jahr. Mhm. Quelle-Katalog aus 1977. ist ein kleines YouTube-Video, wo einer diesen Katalog durchblättert und mit den Fahrrädern von damals, Rennräder und der Fahrrad-Tacho und so weiter. Das sehr, sehr lustig, sich mal anzugucken.
Ja, echt richtig cool. Hat er ja, glaube ich, auch in der Firma hier rumgeschickt, ne?
Ja, genau. Ja, habe ich jetzt mal hier einfach mit reingenommen. Ja,
voll gut.
Er hat mir nicht gesagt, dass es ein Pick ist. Dann verlinke ich mal unten. Guck da mal rein, weil so war das Internet früher, als es noch kein Internet war. Da hat man so einen Katalog durchgeblättert.
Ja.
Dann kam jetzt habe ich mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, nochmal ein kleiner Tipp von jemandem YouTube-Film Amateur Cyclist Finish Tour de France. Da geht es darum, ich habe es selber noch nicht gesehen, ich gebe es jetzt hier einfach nur noch mal weiter, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein toller YouTube-Film, wie man als Amateur die Tour de France beenden könnte. Also kleine Doku, wie sich ein paar Jungs und so normale Menschen sich auf den Weg gemacht haben, mal die Etappen zu fahren jeden Tag. Mhm. Aber ich habe, wie gesagt, selber noch nicht reingeguckt. Dann Tour de Montana ist ein schönes Ding. Da habe ich vergessen, die E-Mail noch zu lesen. Da habe ich noch eine E-Mail zugekriegt. Dann, das kriege ich jetzt aber so schnell nicht mehr hin, die hier mit unterzubringen. Nee, die finde ich jetzt so schnell nicht. Aber ich habe das mal verlinkt unten von tdhbensheim.de. Die haben ein paar, das ist in Hochstetten, in der Nähe von Frankreich und Mannheim, haben die eine schöne Veranstaltung jetzt zum zweiten und dritten Mal. Ich glaube auch mit irgendeiner prominenten Schirmherrschaft, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Und da gibt's, könnt ihr euch mal zusammen, das ist für einen guten Zweck, kann man da fahren, in einer tollen Umgebung. Und das ist am, wieso habe ich denn das Datum jetzt schon wieder nicht aufgeschrieben? Das ist am 15.06. Tour Montana 2.0. Also, ich verlinke das unten mal, guckt da mal rein, lest euch das mal durch. Wenn ihr da in der Nähe seid, auf jeden Fall da mitmachen. Ich glaube, das ist cool. Und ich habe es mir auch mal im Kalender eingetragen. Vielleicht fahre ich da auch mal hin. Weil Frankfurter Gegend, da die Ecke soll auch richtig schön sein.
Ach, Frankfurt, ich habe irgendwie Frankreich gerade verstanden.
Nee, Frankfurt zwischen,
dann geht's ja noch.
Entschuldigung, zwischen Frankfurt und Mannheim irgendwo, Hochstetten ist das.
Ja.
Gibt eine Rennradtour, 103 Kilometer, 1000 Höhenmeter geführt, also auch nicht mit hoher Geschwindigkeit oder es ist eher so ein Happening, soll keinen Renncharakter haben. Ja, und dann gibt es eine 36 Kilometer Mountainbike-Tour mit 1050 Höhenmeter auf 36 Kilometer bedeutet, okay, das ist auch kein Kindergeburtstag.
Das ist echt übel, da fährst du ja eigentlich nur berghoch, ne?
Und es gibt aber auch eine kleinere Strecke und alles auch irgendwo so mit so Punkten, wo man hinfährt und mal so ein bisschen versorgt wird und wie gesagt, nettes Happening. Guckt euch das an. Ich habe auch noch, wie gesagt, ich habe per E-Mail noch weiterführende Informationen bekommen, die ich einfach noch nicht durchlesen konnte. Vielleicht reiche ich das dann in der nächsten Sendung nochmal nach, wenn ich das geschafft habe. Habe ich leider vor der Sendung nicht geschafft. Nee, und das waren jetzt so die Sachen, die ich jetzt hier noch von unserer Hörerschaft mal weitergeben konnte. Hast du da auch noch was bekommen?
Nee. Nee.
Okay.
Cool. Coole Sachen wieder.
Ja.
Bin gespannt auf die Filme.
Dann kommen wir zu den Picks.
Ja.
Bei denen ich mich schwer getan habe, aber jetzt doch dann ganz coolen habe. Was hast du denn?
Welchen nehme ich denn jetzt? Ich habe ja zwei irgendwie gehabt. Nee, sag du erst.
Ah. Ja, also ich habe tatsächlich, mein wichtigster Pick ist ja der Cyclite-Rucksack, aber den darf ich ja nicht picken, den haben wir schon im Sortiment.
Genau.
Aber ansonsten möchte ich nochmal, weil wir es hier noch nicht besprochen haben, also wir sind ja in dem Thema Kaffee hier so ein bisschen drin und irgendwann, auch in London hatte ich ja auch immer diese Herausforderung, wo finde ich denn jetzt den besten Kaffee?
Mhm.
Also so schön vielleicht mit einer eigenen Bohne geröstet und ein bisschen Barista-Style und so weiter, also das ist schon Speciality. Nach Speciality-Coffee zu suchen, hilft auch nicht mehr so richtig weiter, weil sich jeder so nennt, habe ich so das Gefühl, dass
Specialty Coffee ist halt auch das Witzige, weil viele Leute dann immer denken, das ist spezieller Kaffee.
Ja, ja.
Aber es ist einfach Spezialitätenkaffee.
Genau, dieser Spezialitätenkaffee, aber das Wort wird ein bisschen inflationär benutzt, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich auch nicht geschützt wahrscheinlich oder irgendwas.
Ja, früher war das noch ein bisschen schwerer, da war das noch nicht so ein richtiger Begriff und dann hat man auch oft mal Third Wave of Coffee danach gesucht in Städten und so. Das war, manchmal war es schwierig, wirklich schwierig. Also wenn man jetzt auf so helle skandinavische Röstungen steht. Ne?
Ja, genau.
Nee,
jedenfalls, und wenn man das hier in Hannover guten Kaffee haben will, haben wir ja das Waldwinkel zum Beispiel schon mal empfohlen.
Mhm.
Und zwar geht es darum, wo kriegen wir so, wenn wir Rad fahren oder wie auch immer, den besten Kaffee? Und ne, das Waldwinkel-Café lebt zum Beispiel auch so ein bisschen davon, Benter Berg und geiler Kuchen und ein schöner Kaffee dazu. Und da fährt man dann mit dem Rad hin und vielleicht wieder zurück und hat auch irgendwie einen coolen Punkt, wo man mal hinfahren kann. Da habe ich auch eine schöne Runde, die ich immer oder öfter schon gefahren bin, da von mir von Bemerode aus, wo man so relativ verkehrsarm am Kanal da hinten zum Benter Berg rüberrollt. Dann habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das kam auch vom User, der Tipp, Café Bar B, die in,
ich weiß auch gar nicht, wie das
Dorf heißt. Wie ist das Dorf jetzt nochmal?
Richtung Deister.
Richtung Deister. Finde ich das jetzt auf die Schnelle. Auch ein richtig geiles, kleines Café, gibt es auch den Instanet. den geilen Instagram-Account. Sag mal, Deister, wieso komme ich denn da jetzt auf den Namen von diesem Dorf nicht?
Na, wir verlinken es auf jeden Fall, ne?
Springe, Bad Münder war es nicht. Bennigsen war es auch nicht. Sag mal.
Oh, das findet man auch gar nicht mal so. Bredenbeck ist es.
Bredenbeck.
Ne? Oh. Deswegen auch Bar B wahrscheinlich, ne? Bar Bredenbeck.
Das kann sein.
Wer weiß.
Vielleicht kann man es sich damit besser merken. Da waren wir jetzt auch schon öfter mal, gibt es auch schöne Blumen gemalt in den Kaffee.
Ich war noch nicht da, aber ich habe schon richtig viel Gutes gehört.
Ja, doch, coole, hat glaube ich auch eine coole Bohne, die wird dir gefallen.
Mhm.
Auch irgendwas, also da, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, in die Trikottasche mal so ein Kilo mitzunehmen. Vielleicht fahre ich da mal mit dem Rucksack hin.
Ja, vor allem ist das Ding, in der Gegend gibt es halt sonst eigentlich nicht so richtig viel, ne? Und das ist so ein, ich finde es immer schön, wenn es so ein Café ist, wo halt viele Leute hinfahren, die halt so into Fahrrad sind, weil dann sieht man irgendwie auch mal nette Leute und führt mal ein Gespräch oder so. Also wenn man Bock auf Fahrradtalk hat, ne? Muss ja auch nicht sein. Ja. Aber also für manche, hatte ich auch letztens ein Gespräch, für manche ist das ja ganz komisch, Leute zu sehen, die in so Rennradklamotten und so reinwatscheln in so ein Café. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das ja das Normalste der Welt mittlerweile. Aber ich weiß noch, so die ersten Male, da kam man sich dann vielleicht auch ein bisschen komisch vor, ne? Und deswegen ist es irgendwie auch irgendwie schön, weil das ist, dieses Café B ist halt irgendwie schon
auch ja, und vor allem,
ein bisschen fahrradmäßig, ne?
Wenn du irgendwo nicht, also so jetzt auch so im ländlichen Bereich erwartest du ja eher so, ja, ich bestell mir mal ein Kännchen Kaffee, so Kaffeekulturmäßig, genau. Die ich ja nicht doof finde. Ne? Also jetzt ohne das,
kein
das
meine Hate.
Kein Hate, im Gegenteil. Also in so Orten, die ein Bad davor haben, da mal in so ein Café reinzugehen, wo viele, wo halt traditionell wie früher in Deutschland Kaffee serviert wurde, mit dem auch hausgemachten Kuchen und das Kännchen Kaffee dazu, das finde ich hat auch einen echt geilen, finde ich auch richtig geil. Aber und der Kaffee wird sicherlich auch da schmecken, weil die können sich's gar nicht erlauben, die Omis kommen am nächsten Tag gar nicht wieder aus ihrer Kur.
Ich finde es schön, wie du gerade überlegt hast, wie du es am besten ausdrückst.
Nein, also das ist ja, das finde ich ja auch richtig cool.
Ja.
Das ist definitiv geiler als Starbucks.
Ich trinke auch bei meiner Oma einen Kaffee, ne?
Nee, also das ist, und die Omis wussten, wie sie Kaffee frisch aufbrühen. Die haben das noch auf dem Gasherd gemacht früher. Also meine Oma, ne? Ich rede jetzt mal von meiner Oma, die es ja gar nicht mehr gibt und so, die auch wirklich nach der Kriegszeit Kaffee gebaut wird. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du heute zu so einem Schnellrestaurant gehst und dir da einen Kaffee rausholst, der keine Qualität hat. War ja früher richtig geil.
Mhm.
So, also es hatte ja was mit den Milliliter-Filtertüten und so.
Aber richtig geil, genau, wie du sagst, ein Kännchen Kaffee
bestellt. Ja, genau.
Ne? Und so Keramik.
Ja, aber das ist auch schon wieder, das ist, weiß ich nicht, das finde ich schon wieder geil irgendwie.
Ja, irgendwie.
Ne, ist was anderes als jetzt dieser Barista-Nerd-Rabbit-Hole-Kram, aber auch irgendwie geil. Jedenfalls haben wir immer außer Acht gelassen, dass wir ja hier in Hannover das V17 haben. Kleiner Disclaimer, das ist auch ein Kunde von uns und wir haben uns auch so ein bisschen angefreundet und der wird hier auch irgendwann im Kaffee im Podcast auftauchen, weil wir da gerade dabei sind. Die mir bei Instagram folgen, haben das auch schon gesehen, die ersten Designs für unseren gemeinsamen Enjoy Your Bike X Woodgrouse Coffee. Und ihm gehört aber auch da zumindest, macht er mit bei diesem Café V17 in Hannover. Und das ist auch eine coole Anlaufstelle, weil erstens auch Bike-related. Da hängt übrigens, hast du das gesehen, so ein geiles Rad jetzt an der Wand.
Ja.
Haben sie gerade hingehängt. Mhm. Letztens war ich da in dem Café drin, habe gedacht, krass, so ein geiles Rad an der Wand. Wieso ist mir das noch nie aufgefallen? Das hängt da noch nicht so lange, hat er mir dann erzählt.
Nee, genau.
Ist auch, eine Woche oder so.
Ja, werden jetzt auch wahrscheinlich ein paar Rides angeboten, genau. Sozusagen vom
Café. Ich habe gesehen, wie er jetzt eine Tafel gekauft hat, wo die Rides-Daten, also die Daten und Uhrzeiten von den Rides jeweils, die stattfinden von dem Café. Letztes Jahr sind wir da auch es war Ryzen da, so eine Ryzen, die touren ja auch so durch Deutschland und machen an irgendwelchen Cafés irgendwelche Rides. Da bin ich sogar mal mitgefahren. War auch eine coole Aktion. Und also auch der Tipp, selbst wenn ihr fahrt eine Marienburg-Runde, seid am Maschsee zurück, ihr könnt theoretisch fast autofrei an der Ime entlangfahren zu dem Café, da einen Kaffee nehmen und wieder zurück. Oder ihr fahrt sowieso generell vom Deister aus, kommt ihr einfach in Ahlem hinten wieder rein, kommt ihr da auch lang. Definitiv eigentlich ein Must, da mal einen Kaffee getrunken zu haben. Also als Radfahrer und auch als normaler Mensch. Also auch mit normaler Kleidung ist man da gern gesehen.
Naja, ist jetzt nicht so, dass da nur Fahrradleute abhängen.
Ne? Nee, genau. Also viel ist aber kleines, feines Café, toller Barista-Café, geile, hausgemachte Sachen. Ne? Also alles, was die da machen, machen sie selber in ihrer kleinen Küche im Hintergrund. So Zimtschnecken, dieser komische, wie heißt dieser schokoladige Kuchen? Einfachzucker.
wie heißen die? Babka?
Irgendwie sowas. Ja, irgendwie richtig
Babka.
Geil. Babka. Babka, ja, ja. Babka, ja. Also, wie gesagt, da ist es auch mal an der Zeit, gerade wenn man dann einfach Zucker zu essen, der muss da gegessen
werden. Ja, ja. Ja, die probieren auch ständig neue Sachen aus, ne? Also, ja, das ist schon cool. Ja.
Echt, echt toll. Deswegen haben wir hier, glaube ich, noch nie erwähnt. Und ich finde, der muss erwähnt werden. Und für mich eigentlich so, was Kaffee angeht, momentan die beste Anlaufstelle. Du hast noch zwei andere, glaube ich, die man auch noch empfehlen könnte, ne? Die können wir jetzt ja gleich mal mitpicken.
Ja, also in der Nordstadt gibt es noch das 24 Grad.
Ja.
Kann man, also nur einfach, damit es vollständig ist, 24 Grad, ja, haben rösten selber auch und haben eine große Auswahl an so Filterkaffees.
Die sind mehr auf Filter spezialisiert oder alles auch?
Machen auch Espresso. Also ich bin eher Fan von ein paar Filtersorten dann da. Mhm. Also es ist halt was ganz anderes. Es ist auch um einiges größer. Mhm. Haben wir auch so, man kann dann halt, also Linden gegen Nordstadt, in der Nordstadt ist es so dann der E-Damm, was sozusagen so die Haupt, wenn man Einkaufsstraße sagen kann, so die Fußgängerzone, würde ich schon sagen. Also ist eine Fahrradstraße. Wir haben schon darüber geredet, wie Fahrradstraßen manchmal so sind. aber man sitzt halt auf so Cocktailsesseln draußen. Ist irgendwie so, und das, da kommt ein bisschen dieser Oma-Flair, den du angesprochen hast, weil auch so altes Geschirr und so, irgendwie süß, so dünnwandige Tassen hat man sonst nicht. Ja, aber trotzdem halt ganz amtlichen Kaffee.
Ja.
Und in der Nordstadt gibt es noch ein anderes Café, das heißt Heimat. Finde ich auch ganz gut. Wird auch Woodgrowth Coffee aber ausgeschenkt. Und ich glaube, Gäste hat er aber auch. Und genau, auch, also das ist ein rein veganes Café sogar. Mhm. Also da gibt es keine Kuhmilch und so weiter. Und alle Kuchen natürlich auch vegan dann. Und ja, ist sehr, sehr klein.
War ich noch nie.
Und klein, aber fein.
Ja. Ja, Nordstadt liegt auch wirklich immer so, bei mir komme ich nie durch. Hab da mal gelebt, finde ich richtig geil. Echt? Eigentlich muss ich immer aktiv dahin fahren, weil Edam als Fahrradstraße kenne ich auch noch nicht.
Krass, wann war denn das?
Wann ich da gelebt habe? Ja, 30 Jahre her jetzt.
Alter Schwede.
Als Student.
Cool. Weißt du die Straße noch?
Am Kleinfelde.
Ah ja, witzig.
18, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Genau. Einzimmerwohnung.
Stark.
Ja, gucke ich Heimatcafé, gucke ich mir an. Wie gesagt, V17 sonst der Tipp, den ich jetzt schon kenne, und man sucht sich ja dann. Und die anderen kennen. Ja, da fahre ich jetzt demnächst mal hin. Geil.
Ja, cool.
Irgendwas wollte ich noch sagen zum V17. Habe ich vergessen.
Ist gut.
Ja, das liegt ja ein bisschen abgeschiedener, ne? Also siehst du nicht. Also wenn du nicht weißt, dass es da ist, dafür ist es aber gut besucht. Also dem scheinen wirklich eine gute Qualität, weil es ist nicht annähernd irgendwo hauptverkehrsmäßig erreichbar, ne? Es ist wirklich so eine kleine Nebenstraße an so einer Ecke, wo du auch wissen musst, dass es da ist, ne? Also du kommst nicht zufällig mal dran vorbei.
Ja.
Das ist halt auch, ne, das. Und ich weiß nicht, wenn ihr noch andere Tipps habt hier in Hannover, was so Speciality angeht, kenne ich auch nichts so richtig. Der Rest ist dann auch, da kannst du ja viele gute Kaffees trinken und auch ein italienischer Espresso beim echten Italiener in so einer Tapas, wie nennt sich das, nicht Tapas, was die Italiener machen, sondern wo du so auch so geilen italienischen, wie heißt denn das?
Antipasti?
Antipasti oder zum Beispiel kriegst, die machen ja auch einen geilen Kaffee, aber auf halt was anderes, ne? Als,
genau. Ja, ist halt italienische
Röstung. Genau, dann diese italienische Röstung ist ja auch mal geil, ne? Aber so richtig, was das angeht, habe ich jetzt auch nicht, gibt es nicht so viel in Hannover, während das in anderen Städten ja schon mehr ist, habe ich so das Gefühl.
Ja. Ja, also ja, fällt mir jetzt auch nichts weiter ein.
Umso krasser, dass da in sowas, dass es sowas dann in Bredenbeck gibt.
Ja, total.
Das ist echt geil.
Wenn wir was vergessen haben, dann reichen wir es nach.
Genau. Oder ihr reicht es nach.
Ja.
In den Kommentaren gerne.
Genau. Und wir filtern dann nochmal, ob das wirklich.
Ja, wir probieren dann mal, ob das wirklich, ne? Dann schicken wir André dahin und dann über extra. So, jetzt musst du picken. Hilft alles nichts.
Ja, Mist, jetzt habe ich gar nicht überlegt.
Pick beides, darfst du.
Ja? Okay. Ja, ja. Passt auch voll, weil ich habe beides nämlich zusammen gemacht.
Okay.
Richtig geil. Okay. Dann fange ich an. Nummer eins, ich picke Wandfarbe und zwar schöner Wohnen Wandfarbe. Und ich, und ich hoffe, ohne Mist, ich hoffe, also ich weiß nicht, ob das Unternehmen jetzt cool ist oder so, ich habe nicht geprüft. Aber wir haben bei uns mal wieder gestrichen. Das ist irgendwie eins unserer größten Hobbys, glaube ich, zu Hause so.
Okay.
Und die Wand, die haben wir erst vor einem Jahr gestrichen in einer, und jetzt halt eine andere Farbe. Aber also immer wieder hört man von Leuten, die so dann auch Bock auf Streichen kriegen und dann kaufen die Farbe und sagen so, ey, wie habt ihr das ausgehalten? Das ist so ein Mist. Und wir hatten halt so eine dunkelblaue Wand und die wurde teilweise, haben wir die weiß gestrichen und teilweise in so einem, ja, ein bisschen helleres Grün.
Da haben die Leute aber auch komische Sachen bei dir bei Instagram geschrieben.
Ja, so sieht so Erbsensuppe-mäßig aus.
Genau, Erbsensuppe war es, ja, ja.
Ja, da muss man aber dazu sagen, also ich habe das schon ein paar Mal so erlebt, aber wir haben halt wir hatten eine ganz spezielle Vorstellung von, so ist so ein Olivton eigentlich.
Ja, ja, ja.
Aber
wo wir wieder bei den Oliven sind.
Genau, ja. Aber wir hatten eine ganz, ganz bestimmte Vorstellung von dieser Farbe. Es war unglaublich schwierig, erstmal die richtige Farbe herauszufinden, so, wo, von welchem Hersteller gibt es die jetzt? Jeder hat irgendwie so einen Olivton, aber alle waren halt anders und da sind wir jetzt bei denen halt hängen geblieben und dieses schöner Wohn Polarweiß habe ich bis jetzt irgendwie auch, glaube ich, zum Streichen immer gekauft, nachdem ich einmal halt so einen Billigeimer gekauft habe. Und da unterscheidet sich dann halt, ey, das deckt halt so viel geiler, ne? Also beim ersten Mal denkst du schon, naja, eigentlich passt es fast und gehst dann ein zweites Mal noch drüber und ja, es ist halt herrlich. Also weiß über dunkelblau zu streichen und oder irgendwas über dunkelblau zu streichen ist halt echt nicht geil eigentlich. Und ja, also ich finde das einfach so ein befriedigendes Gefühl, wenn man da wirklich so schnell mit fertig ist. Und ich kann es halt so verstehen, wenn, also wir hatten das ja auch noch, als wir das andere Studio noch hatten mit der Hohlkehle, die mussten wir ja auch öfter mal weißen, also wenn wir da irgendwie drin rumgegangen sind und so weiter, das ist, und auch Fahrräder dahingestellt haben, das ist einfach super schnell natürlich dreckig und dann kannst du das natürlich auch irgendwie, ja, ich glaube, irgendwie da war das Problem, dass man das nicht mit so wasserfester Farbe streichen sollte oder so, sonst hätte es ja waschen können. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war.
Ja, ja.
Aber da hat man schon gesehen, ey, dass du da teilweise irgendwie fünfmal über irgendeine Stelle drüber gehen musstest mit irgendeiner so Billigfarbe. Also das ist wirklich nicht angenehm. Kennst
ja,
du
kann
bestimmt
ich mir vorstellen.
Selber, ne?
Ja, ja.
Ja, also genau. Und dabei habe ich noch einen Podcast gehört. Und also hatte ich ja auch schon in der Pre-Show jetzt gesagt, glaube ich. Dass
du Podcast gehört hast,
ja,
genau.
Ja, also ja. Immer mehr komme ich da, glaube ich, rein so und höre ab und zu mal einen Podcast. Und dazu gehört eben von Kurt Krömer Feelings. Kennst du den Podcast?
Nee, Kurt Krömer kenne ich vom Sehen.
Vom Sehen?
vom Sehen im Fernsehen.
Ja. Ich finde den Typen einfach unfassbar lustig. Also es ist wirklich sowas von meinem Humor und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die den vielleicht gar nicht mögen. Also, love it or hate it, so bin ich mir ganz sicher, weil er ist schon sehr speziell. Das will ich schon so ein bisschen vergleichen, so Helge Schneider-mäßig, den magst du auch entweder oder du kannst ihn gar nicht. Bei Kurt Krömer ist es irgendwie genauso, der ist halt hat halt so Berliner Schnauze und so. Die meisten werden ihn kennen, so, ne? Und der Podcast ist halt auch irgendwie ganz witzig, weil die ersten Minuten spricht er dann irgendwie halt so ein bisschen kurz Privatkram, was so bei ihm los ist. Und das ist halt einfach brutal lustig. Und danach sitzt er halt sozusagen mit verbundenen Augen auf dem Stuhl und seine Redaktion schickt ihm sozusagen irgendeinen Gast rein und er weiß nicht, wer kommt. So, und dann ist es halt völlig ungeplant und die sprechen dann eine Stunde über alles, was sie so wollen.
Aber seriös oder immer nur lustig oder auch mal ernste, normale Themen?
Ich würde sagen beides.
Okay.
Aber Das finde ich auch krass eigentlich bei Kurt Krömer, weil der kann auch doll über ernste Themen sprechen und manchmal findet er dann auch irgendwie einen guten Weg wieder in Humor, manchmal aber auch nicht und das ist auch völlig okay, weil, also ich meine, der hat auch, also hat auch ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, also es geht halt um seine Depressionen und sowas.
Das habe ich gehört, ja.
Ja, und finde es total spannend und der hatte auch mal so eine, ich weiß nicht, ob man die noch hat, wie heißt denn diese Show, Shea Krömer oder so? Heißt das so?
Tja.
Das ist auch so eine Talkrunde, wobei da ist es lustig. Das Prinzip war sozusagen, er meinte, er lädt halt Gäste ein und das sind entweder Freunde von ihm oder Leute, die er richtig scheiße findet, aber er sagt dem Publikum nicht, wer ist. Natürlich kriegt man das relativ schnell raus. Genau, und da ist es auch, da gibt es Folgen, die sind halt unfassbar lustig und manche sind halt todernst auf einmal so. Ja. Und die sprechen über richtig ernsthafte Sachen. Finde ich immer cool, wenn es so eine Überraschung irgendwie dabei gibt.
Ja, muss ich mal reingucken. Ja, also die habe ich, ich habe den nur mal so als Protagonisten bei Last One Laughing bei Amazon irgendwie rumlaufen sehen. Wobei das auch eine fragwürdige Sendung ist.
Also ja, ich finde es ganz lustig, muss ich sagen, aber es steht und fällt mit den Leuten und also er und Teddy haben mich einfach mega doll gereizt zum Beispiel.
Ja, also es ist so, ich finde, es ist so eine angenehme, seichte Art von Unterhaltung, weil es ist, man hat auch so seine Längen manchmal, ne? Also,
ja.
Aber es ist irgendwie,
ich finde auch nicht alles vom, lustig.
Ja, war. Und die waren sie mir auch zu albern. Und dann, aber was gar nicht geht, ist das englische Last One Laughing mal anzugucken.
Oh, habe ich nicht reingeguckt. Nicht
Alter, reingeguckt. Geht gar nicht.
Nee?
Nee, mit irgendwelchen Penissen, die sich umgeschnallt haben und so ein Quatsch.
Okay.
Also so richtig unterste Schublade, wo ich dachte, was ist los?
Ja.
Also wirklich albern. Also nicht lustig. Also ein bisschen Albernheit ist ja immer lustig, aber weiß ich nicht. Ich finde, in der deutschen Staffel ist es halt irgendwie ganz lustig und selbst wenn manchmal Flachwitze kommen, sind die noch lustig, aber halt alles auf so eine angenehme Art. Und das Englische ging komplett schief.
Ja.
Also wirklich, musste mal reingucken. Irgendwo gab es das. Ich weiß ja auch nicht, ob das auf Amazon lief. Ja, wahrscheinlich gehe ich von aus. Alles.
Also gibt ja Spanien, Italien, Niederlande.
Jedenfalls war England war unterste Schublade. Habe ich gedacht, der englische Humor war eigentlich immer so ein Aushängeschild und das war halt wirklich, wo ich sagte, da ist ja Amerika gar nichts dagegen. Beziehungsweise in Amerika hätte man das wegen der Prüdigkeit, also Prüdigkeit in dem Sinne wegen dieser sexistischen Sachen gar nicht machen können.
Okay.
Aber es war wirklich krass.
Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, warum das, also man kann sich das, glaube ich, immer so schlecht vorstellen, wenn man da jetzt nicht selber dabei ist. Ich glaube, das muss sehr, sehr hart sein, wenn du als Comedian da auch in diese Sendung gehst. Und ja, dein Beruf ist es auch, Leute zum Lachen zu bringen. Erstmal lacht keiner, das ist schon hardcore, aber dann auch diese Situation, dass du nicht lachen darfst, ist halt, glaube ich, so hart und dann die einfachsten Sachen bringen dich dann komplett außer Fassung einfach.
Ja, ja.
Also wenn es so super absurd wird und so, ja.
Ja, aber das Krasse ist ja, du lachst ja normalerweise selber über deinen Kram. Oder du führst ja zumindest mit dem Lächeln auf.
Das stimmt, ja.
Und das ist ja schon schwer.
Ja, habe ich auch schon Leute gesehen, die sich da selber rausgeworfen haben.
Ja, 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 genau. Ja, es ist schon ganz witzig.
Ja.
Ja, okay, dann verlinke ich das unten. Wandfarbe, wonach muss ich googeln? Schöner Wohnen, Wandfarbe?
Schöner Wohnen, ja.
Ja, witzigerweise habe ich die Wandfarbe, hole ich immer aus so einem Maler-Großhandel. Das ist auch cool.
Mhm.
Weil irgendwann habe ich das mal bei so einem Maler gesehen, wenn mit welcher Farbe der ankam. Und dann habe ich mal recherchiert und da kriegst du halt auch nur eigentlich, also das ist dann ein Unterschied zwischen Baumarktfarbe und dem Malergroßhandel.
Ja,
da kriegst du auch geile Farben.
Ja.
Das wäre auch nochmal so ein Tipp. Gut, dann haben wir's. Kurt Krömer, Wandfarbe, Paris-Roubaix, London, Kaffee, haben wir irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Okay, dann ja, freue ich mich. Ich freue mich auf euer Feedback für die Themen, wo wir Feedback angefordert haben.
Könnt überall Feedback schreiben.
Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr anstatt in die Kamera. Tschüss. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, euch zu unterhalten.
Ja.
Ohne zu lachen.
Macht's gut. Ciao.
So, Ende.
Ingo, ich sag's dir, das sind diese 3 Stunden, das ist einfach.
Ja, haben aber nicht. Wir haben die Uhr schlief 10 Minuten vorher schon. Wir haben es heute unter 3
geschafft. Ja, aber jetzt kommt ja auch noch die Postshow.
Die Postshow wird ganz kurz.
Die wird kurz?
Ja, ich muss gleich aufs Klo.
Ja, Scheiße, ja, komm danach nochmal wieder rein.
Dann machen wir
jetzt
einen
Cut. Jetzt können wir einen Cut machen. Mal.
Nein, ich meine da nicht in der Postshow noch einen Cut.
Das wäre so geil, ey.
Ich habe hier die ganze Zeit das Löwenanteil. Ne? Ich muss jetzt gleich die Löwenanteil-Werbung noch einsprechen. Nur, dass hier, das kann man ja auch mal in der Postshow erzählen, was ich noch für Arbeit habe, um die Werbung einzusprechen gleich.
Ja, ich gehe zum Bäcker gleich erstmal.
Ich habe mir überlegt, das Glas heute live in der Werbung zu essen.
Ja?
Weil ich habe auch Hunger, richtig Hunger.
Ich habe auch noch 2 Dosen oben. Ich pfeife mir vielleicht auch eine rein später.
Ja. Ja, ich muss mal Nachschub holen. Ich kann hier bald gar nichts mehr in die Kamera halten, weil ich die alle selber esse. Und schöner Partner. Löwenanteil ist ein cooler Partner. Ich habe gerade letztens mal überlegt, ne, weil ich habe bestimmt 60, 70, 80 Gläser bestimmt schon durch in den letzten 2 Jahren.
Krass.
Ich esse das immer mal wieder und ich muss jetzt auch mal bestellen wieder. Mit unserem Bike 10% Gutschein bestelle ich.
Ja, geil, mache ich auch. Eine Frage habe ich noch, wo ich gerade Star Wars mal wieder aus dem Augenwinkel sehe. Hast du Dune eigentlich gesehen? Dune 2?
Ja.
Oder 1? Oder 1 davon?
Von den neuen Versionen jetzt, ne? Gibt es einen zweiten jetzt?
Der zweite ist gerade im Kino. Also
ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den 1 habe ich gesehen, habe es aber vergessen. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Mit irgendwem habe ich da letztens drüber gesprochen und ich glaube, ich wollte den letztens noch mal anfangen, habe dann gemerkt, oh, kennst du schon, habe aber auch nicht mehr gewusst, worum es ging.
Ah, okay. An den ersten Teil.
Ja, also. Ja. Ah, geil, gibt es jetzt den zweiten.
Mhm. Ja, haben wir im Kino gesehen. Aber ich fand den ersten sogar ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber habe auch von vielen gehört, dass die den zweiten gut fanden.
Ja.
Ich fand es nur so vom Setup. Ich habe nur BB-8 da hinten gerade in meinem Kopf durch die Wüste fahren sehen. Dann muss ich an diese Würmer denken.
Ja, ich glaube, das ist auch richtig geil gemacht. Ich habe jetzt auch schon wieder irgendeine Serie auf Netflix angefangen, aber da kann ich wieder mal eine, die ich ganz cool fand. Da kann ich, aber ich weiß immer nicht, wie die heißen, ne? Das Signal.
Na,
den fand ich geil. Und ist eine Miniserie, das finde ich immer schon sehr sympathisch, weil ich weiß, die ist irgendwann zu Ende. Und ich bin jetzt bei 1,5 Folgen und die sind, da kommt eine Astronautin, also so ein Mann mit seinem Kind, was so taubstumm ist, aber dann irgendwie auch so ein komisches Hörgerät kriegt, wie auch immer, das ist auch unwichtig. Mann mit seinem Kind wartet darauf, dass die Frau aus dem All wiederkommt. Und dann kommt die auch aus dem All wieder und dann warten die am Flughafen, wann sie ankommt und dann sind aber irgendwelche Sachen im All passiert, die man noch nicht weiß und irgendwie ist die Frau immer noch nicht da. Ich will nicht zu viel spoilern.
Okay.
Und ganz spannend irgendwie.
Ist das gruselig?
Spannend auf jeden Fall.
Okay.
Und halt, wie gesagt, mal Deutsch, Science Fiction auf Deutsch so ein bisschen, finde ich schon mal ganz witzig.
Ach, das ist ja eine deutsche Produktion.
Ja, 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 mit deutschen Schauspielern und so. Gucke ich gerade in der Originalfassung.
Spielt da wer spielt denn da mit?
Ach, als wenn ich die Schauspielernamen kenne. Folgen und Infos.
Ich kenne die Namen auch nicht. Zeig mal.
Florian Bild. David Fitz.
Oh, nee.
Perl Baumeister.
Ich kenne die Namen auch nicht.
Ja, er, den kennst du aber vom
zeig
Sehen.
Mal ein Bild. Nee.
Deutscher Schauspieler, den kennt man.
Kenne ich nicht. Dann guck ich mal einen deutschen Film. Für mich ist ja Mord mit Aussicht neu.
Ach so. Ja, das gucke ich immer auf der Rolle. Das gucke ich aber, das ist ja so schön, da muss man sich nicht so konzentrieren. Ja. Und da ist ja jede Folge so abgeschlossen. Aber das, wie gesagt, ich bin jetzt Mitte Folge 2 und habe richtig Bock weiter zu gucken. Und das ist passiert selten. Ganz oft höre ich nach einer halben schon auf, weil ich merke, oh, zu seicht, zu mainstreamig, Story schon 100-mal gehört oder sowas. Und hier ist es so.
Das sieht auch richtig Hollywood-mäßig aus, also das Cover da.
Auch geil, ist auch, finde ich, so vom filmischen, vom Filmstyle ganz geil gemacht. Mhm. Sicherlich jetzt nicht eine übertriebene Produktion, aber irgendwie, ich mag ja sowieso so, könnte was mit Außerirdischen zu tun haben, weiß man nicht. Kann auch sein, dass sie sich eingebildet hat und so. Man ist jetzt so an dem Punkt, wo man nicht weiß, was kommt. Und das finde ich immer geil, weil ganz oft ist vieles viel zu leicht durchschaubar, was man so im guckt. Gentleman wurde ja, jetzt wo ich hier sehe, ich habe ja hier die Liste, was ich alles weitergucken muss. Ja,
habe ich auch meiner Liste.
Da sehe ich auch immer, was ich nicht weitergeguckt habe, wo ich dann irgendwann, oh, also Better Call Saul fand ich anfangs ganz geil, aber jetzt Staffel 2 bin ich auch schon wieder raus.
Okay.
Weiß ich nicht, hat mich dann nicht so, weil es dann doch zu gleich wurde immer alles, hatte ich das Gefühl. Gentleman gucke ich zu Ende, aber ist auch nicht so, dass es mich so ultra kickt. So, also es wurde ja ultra gehypt, aber und ist auch witzig teilweise. Aber es geht jetzt mir auch schon wieder zu sehr. Man merkt, okay, sie müssen jede Folge eine neue Story erfinden.
Okay, ja, verstehe.
Das ist so das, warum ich da wieder aufgehört habe. Alexander der Große gar nicht angefangen. Und bei Apple TV war noch. Hier, das ist jetzt die Pre-Show. Post-Show ist jetzt immer hier, was hat man wo geguckt?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht tauschen wir unsere Listen einfach aus immer.
Ich habe keine. Es gibt Apps, da kann man picken. Ne? Ich habe bei Bits und so haben sie mal so eine App gepickt, wo man sich den ganzen Kram reinlegen kann, unabhängig von dem jeweiligen Dienst. Weil irgendwann legst du dir irgendwo eine Serie hin und weißt gar nicht mehr, welcher Dienst war denn das nochmal, wo lag denn das nochmal? Constellation fand ich auch ganz geil auf Apple TV Plus. Hast du Apple TV Plus überhaupt?
Nee. Ich habe also, nee.
Ja, Apple TV Plus ist eigentlich auch, sind auch. Auch man manche.
Kann auch nicht alles haben, ey.
Nee.
Mittlerweile gibt es so viele Streamingdienste und das ist auch super nervig, finde ich. Dann willst du irgendwie einen bestimmten Film gucken, dann googelst du schon so, welcher.
Wo gibt's den?
Wer streamt Dings, ne?
Ja.
Dann ist es auch manchmal so, ja, Netflix hatte den doch letzten Monat, ja, jetzt aber nicht mehr, zack, und jetzt mussten irgendwie kaufen. Das ist. Und eine Woche später, nachdem du ihn gesehen hast, hatten dann irgendwer wieder. Das ist schon nervig.
Ja, ich habe jetzt lange keine Serien geguckt und Constellation fand ich auch ganz witzig. Und den jetzt. Das war das erste Mal wieder. Ich habe, glaube ich, zwei, bin da auch ein bisschen raus und habe gar nicht die Zeit so richtig. Oder seitdem ich so früh aufstehe, abends nicht mehr die Zeit, bis spät in die Nacht Serien zu gucken.
Ja,
das ist es so, ne? Und deswegen das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man nicht mehr so viel guckt.
Stimmt.
Aber irgendwie auch. Aber deswegen, ich bin da sehr, sehr, immer werde da immer kritischer. Ich schalte das ein und dann manchmal skippe ich auch bis einfach mal mitten in die Folge rein, um zu gucken, ob es da irgendwie besser wird. Selbst wenn ich gespoilert werde, um nicht umsonst irgendwas zu gucken, wo ich nach 3 Folgen wieder aufhöre.
Mhm.
Weil es echt oft Scheiß auch, wo du merkst, okay, sie mussten was produzieren.
Ja. Ja, voll.
Ja.
Wann haben wir angefangen? Wie viele Minuten haben wir jetzt?
Du willst die 3 Stunden voll machen?
Ich muss auch total doll aufs Klo. Ich glaube, ich schaff's auch nicht.
Ach komm, lass uns noch mal. Ah, ich habe noch ein Thema vergessen.
Ich trinke noch ein Stück. Haben wir echt? Ich glaube, wir haben echt ein Thema vergessen.
Welches?
Hier wolltest du nicht über die Stürze auch noch sprechen? Oder war zu finster einfach das Thema?
Ach stimmt, die ganzen Stürze hier, wo Vingegaard und so weiter gestürzt sind.
Machen wir jetzt, pass auf, wir machen jetzt einfach einen Schnitt und dann schneiden wir das irgendwo in die Mitte rein.
Aber da gibt es auch nicht viel zu sagen, außer dass es traurig war, dass die Tour de France dieses Jahr wahrscheinlich ohne Vingegaard stattfindet und so weiter.
Ja.
Und dass es halt auch so ein Shit-Happens-Thema ist, ne? Da war eine Woche lang wirklich viel passiert an Stürzen und vor allem große Namen. Wären es keine großen Namen gewesen, hätte es vielleicht keinen interessiert. Dieser Tour, da wo Vingegaard gestürzt ist, halt Highspeed-Sturz, der erinnerte mich so ein bisschen an dieses Tour de France-Ding vor 2-3 Jahren, gab es mal auch so einen 70 km/h-Sturz auf gerader Strecke. Das ist halt immer scheiße. Ich fand es doof, dass da dieses Betonding nicht abgedeckt war, aber wahrscheinlich hat auch keiner damit gerechnet, dass da ein Sturz stattfindet.
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du da, ob du da noch weiter reingegangen bist. Ich habe, mir wurde direkt vorgeschlagen, irgendwie irgend so ein Video, ja, hätte vermieden werden können, das alles. Und da wurde wohl der Veranstalter aus dem Baskenland da, der wurde wohl doll in die Kritik genommen, weil die Strecke, die Abfahrt wohl sehr gefährlich gewesen ist. So. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, ich habe nur das Video einmal reingeklickt und geguckt, was meinen die denn? Da wurde in dem Video auch gesagt, dass unter der Straße halt viele Baumwurzeln gewachsen sind. Und ich meine, die haben halt eine super schnelle Abfahrt und dann kannst du nicht mehr richtig bremsen, ne? Wenn du dann auf einmal. Ja, also weiß ich nicht. keine Ahnung.
Ich fand es auch, ich fand es halt krass, dass eine Bande aufgebaut war und da, wo dieser komische, das ist ja wie so ein riesiges Betonrohr, nur offen.
Ja.
Und da ist ja auch der schwere Sturz von Vingegaard, glaube ich, drin passiert.
Naja, sich und so die Steine daneben auch noch und so. Ne?
Aber vorher in der Kurve war ja eine Bande. Warum haben sie die nicht länger gezogen? Aber das ist immer so, hätte, wäre, wenn. Das ist immer schwer einschätzbar, wenn man da selber nicht mit dem Rad langgefahren wäre. Ist das dann wirklich so? War das jetzt einfach Pech? Und das Risiko fährt mit? Ich glaube generell, dass natürlich... Und deswegen werden auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten auch schneller, weil die Rennen halt einfach von A bis Z schnell gefahren werden und eben nicht gesagt wird, komm, also auch bei der Tour so, ne, so gelbe Trikot fährt jetzt mal locker die Abfahrt runter. Nee, in der Abfahrt wird richtig angegriffen und das gab es früher so auch nicht.
Ja.
Früher wurde halt berghoch schnell gefahren und bergunter sind sie halt schnell runtergefahren, aber nicht so am Limit wie heute. Und das Material erlaubt natürlich heute auch viel mehr. Und wenn dann was Doofes auf der Straße liegt, liegst du da.
Ja.
Nee, war auch, weiß ich auch gar nicht. Am Ende, ich glaube, ich habe es sogar rausgelöscht, weil ich nicht wusste, was ich dazu sagen sollte.
Ja, aber ist ja, weiß ich nicht, auch okay, wenn wir es jetzt einmal kurz.
Es ist halt trotzdem irgendwie schade und krass und da bin ich immer froh, kein Radsportler zu sein.
Ja, ist schon echt gefährlich.
Das ist, ne, ein Broken Collarbone. Es hört sich immer so an, na gut, das passiert denen halt, ne, und sonst ist ja trotzdem scheiße.
Da, also er hängt ja was dran.
Ne? Ja, ja.
Das ist ja sein Job auch.
Ja, dieses Jahr ist halt krass. Ne? Andererseits ja, bin ich mal gespannt. Also die Tour wird natürlich spannender, ne? Wenn nicht Pogacar ist alles von alleine von vorne wegfährt. Das weiß ich nicht. Na gut, gehen wir mal auf Toilette. Ne?
Okay, ja. Tschüssi.
Ciao. Bagno heißt Bad. Ja? Ja, auf Spanisch.
Krass.
So.
Ja, aber Stichwort Pausen im Podcast. Also in letzter Zeit, ich war ja nie so großer Podcast-Fan, also nie so richtig gehört. Und in letzter Zeit habe ich auf der Rolle ab und zu mal Podcast gehört und so. Und es gibt wirklich wenig Podcasts, die gar nicht schneiden, ne?
Nee, die meisten sind richtig produziert, glaube ich sogar. Die ganzen Mainstream-Sachen sind ja richtig wie Radio.
Ja.
Also auch richtig geskriptet teilweise.
Mhm.
Nicht geschnitten ist halt Witz und so. Das ist ja auch mein großes Vorbild.
Mhm.
Die picken übrigens jede Woche was über Kaffee.
muss ich auch mal reinhören.
Kommandant haben die jetzt gepickt und diese Beste komische Bilder. Tasse, die ich dir letztens gezeigt habe für unterwegs. Die wir aber gar nicht so gut finden.
Welche Tasse für unterwegs?
Na, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Diese, wo der Filter rein...
Ach, die, ja, das hast du mir ja gezeigt, genau, haben wir im Video.
Die geguckt. Picken wir erst, aber ich komme auf den Namen jetzt auch nicht mehr. Die picken wir dann erst, wenn sie geil ist.
WA, WAC.
Aber ich glaube, Aeropress ist das, was man unterwegs haben will, oder?
Ich finde es auch geil. Also Aeropress ist, ich finde es geil. Also ich finde den Kaffee auch immer gut. Das ist natürlich trotzdem Filterkaffee. Wobei viele Leute dann auch einfach hardcore fein und so und versuchen halt nicht so viel Flüssigkeit zu nehmen und jagen das dadurch. Dann, also ich meine, es ist halt dann einfach ein sehr, sehr starker Filter, wenn man es genau nimmt. Aber finde ich auch gut. Und da kann man halt drin was verstauen. Das ist irgendwie... halt geil, kunststoffmäßig und es kann nicht kaputt gehen so.
Ja, Arno hat mir diese kleine Mühle gezeigt, die man da drin reinpopeln kann. Die hat er bei sich im Café.
Aber die benutzt er nicht im Café, oder?
Nee, aber er verkauft sie da, witzigerweise.
Diese Porlex wahrscheinlich, ne?
Ja, kann sein.
Ja, finde ich, ist vom Malbild, glaube ich, nicht so geil. Aber die ist halt sauklein, ne?
Genau, die passt genau da rein und er meinte, das ist so der beste Kompromiss und die ist natürlich für Espresso nicht geeignet und so, ne?
Also klar.
Und für Filter sei sie wohl ganz gut.
Ja.
Weil er meinte, da irgendwas hat er mir erklärt, dass die irgendwas hat, was sonst kleinen Mühlen nicht haben. Habe ich aber schon wieder vergessen. Aber Arno kommt ja irgendwann her.
Ja.
Dann kann er das nochmal erklären. Soll er sie mir. Ich habe ihm schon gesagt, er soll sie zum Podcast mitbringen.
Ja, geil.
Wenn wir unseren Kaffee-Podcast hier machen.
Kaffee,
das kriegen nur
Kaffee
die mit, die die Pre-Show größer. Hören.
Ja, das Kaffee wird echt immer größer hier.
Ja, vor allem, wenn man dann den Kaffee nicht mehr trinken kann, den man sonst geil fand. Weil es auf einmal gemerkt hat, okay, es geht ja noch besser. Oder man hat der Geschmack verändert sich. Das ist schon spannend.
Ja, also, ja, genau, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber da kann ich ja bei der Messe dann auch nochmal was dazu sagen. So einen kleinen Disclaimer, weil ich will jetzt nicht, ja.
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass man
kann
ja
haten bei manchen Sachen, aber bei manchen auch nicht. Geschmack ist einfach super subjektiv.
Ne? Genau, und Geschmack entwickelt sich ja auch erst.
Ja.
Das heißt, du hast ja ich glaube, wenn man als Kind das erste Mal Kaffee trinkt, ist es total eklig.
Also ich egal kann mich
welchen,
erinnern,
da kannst du egal welchen du ihn da hinstellst. Und Oliven. Also der Witz ist wohl, bei Oliven habe ich jetzt, hat meine Frau irgendwo rausbekommen oder gelesen oder was auch immer. Wenn auf einmal die eigenen Kinder Oliven essen, dann sind sie erwachsen. Also das ist so der Indikator, wo dann auf einmal der Geschmack so ausgebildet ist, dass das auf einmal geht.
Ja, da, bei Oliven habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwie was drüber gelesen, dass das echt so ein Ding sein soll. Also ich habe noch kein Kind getroffen, was wirklich Oliven mochte. Und das könnte echt sein, dass ich da irgendwas entwickeln muss. Aber trotzdem, es gibt ja auch viele Leute, die im Erwachsenenalter keine Oliven oder sowas mögen. Und alle 7 Jahre verändert sich der Geschmackssinn. Wusstest du das?
Also, ja, habe ich auch schon gehört. Ja.
Musst du öfter mal irgendwie Sachen probieren, die du nie mochtest.
Dann ist das vielleicht mit den 7 Jahren einfach, du bist 7, du bist 14 und mit 21, dann, wenn du ausgewachsen bist, kommt dann das, dass du Oliven magst.
Ja, kann sein. Ich weiß gar nicht, ab wann ich Oliven mochte.
So, siehst du das rote Licht von der...
Ja. Ich kann es immer da an der Linse vorbeisehen. Es leuchtet.
Hat sich der Spiegel verstellt. Ich sehe es nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Ich verlasse mich drauf.
Ja,
im allerschlimmsten Fall, irgendwann fällt diese blöde Kamera aus und dann gibt es halt mal keine Bilder. Wobei, heute wäre es schade, weil ich ja schön Leica Q2 Bilder im Hintergrund habe.
Hä? Hast du Brad Pitt im Auto gesehen gerade? War da Brad Pitt im Auto?
Ist das Brad Pitt? Nee, das war in der Spiegelung und da vorne steht meine Tochter ganz unscharf. Und das war an so einer Bushaltestelle.
Alles klar.
Also, sowas mag ich ja so ein bisschen.
Ich dachte, du hast Brad Pitt im Auto gesehen hast den fotografiert.
Und da war so ein Londoner Typ, der meinte, ja, there's a Banksy. Und wir sind jetzt uns unsicher, ob das ein echter oder nicht echter ist, den wir da abfotografieren durften konnten. Ganz schwer zu sagen.
Das ist schwer. Warst du eigentlich in der Ausstellung hier in Hannover?
Ja, voll geil.
Du auch?
Nee. Ja.
Ich,
geh hin.
Ist die noch?
Nee.
Nee, also weiß ich nicht.
War witzig.
Mhm.
Also war auch, doch, die war schon cool. Und am beeindruckendsten, witzigerweise, sind gar nicht so die Graffitis, sondern der hat irgendwelche Gemälde mal gemacht.
Ja.
So schön Sonnenuntergang Meer und im Vordergrund die Neonwesten von den Flüchtlingen sozusagen. Das war eigentlich selbst bei meiner Frau. Die hat mich gefragt, was war dein Highlight? Und dann meinte ich ja das und bei ihr auch. Ist am ehesten hängen geblieben.
Ich habe da letztens mit einem Freund von mir schon drüber geredet und mit Julia auch. Und dass das so komisch ist, wenn du jetzt so, es werden ja echte Banksys auch versteigert, ne? Also irgendwie irgendwo an der Mauer irgendwas, dann wird die ganze Mauer eingerissen und diese Mauer wird dann hier zur Auktion gekarrt und für 60 Millionen Euro verkauft oder so, ne? Was ich irgendwie so komisch daran finde, ist, wenn, also erstmal, ich meine, Banksy macht ja auch viele Sachen, die jetzt nicht so mega legal sind. Mhm. Man weiß ja auch nicht, ist Banksy jetzt eine Person? Sind das mehrere Leute? Kriegt Banksy in irgendeiner Art und Weise, also klar, der wird schon Geld kriegen irgendwie, aber von dieser Wand hat er ja wahrscheinlich nichts, ne? Also
na doch, dass ich glaube, dieses Gemälde, wenn er im Hintergrund anonym das wird ja versteigert, dieses Bild, was sich selbst zerstört hat. Das ist ja das, was am meisten durch die Medien gegangen ist. Und ich meine, da kriegt er die Kohle für. Nur, dass er halt anonym bleibt. Ich weiß nicht, ob das über den Anwälte läuft oder sonst wie, keine Ahnung.
Okay.
Oder er, sie, es, was auch immer.
Mhm.
Und die Ausstellung wiederum, die wurde kritisiert, weil die ja gar nicht autorisiert war.
Ja, aber hieß auch so, ne?
Das
war klar. Die hier in Hannover meinst du jetzt?
Ja, genau. Ja. Also wie die hieß, weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls
Unauthorized Banksy.
Kann sein, ja. Also es ist einfach Replikas, in Anführungsstrichen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Und,
vielleicht haben die gehofft, dass er vorbeikommt und nochmal irgendwie was kaputt
vielleicht
macht.
Vielleicht war er da.
Vielleicht.
Ich weiß auch nicht, ob die jetzt durch Deutschland wandert oder nur hier in Hannover war, keine Ahnung.
Ah, weiß ich auch nicht.
Ich schätze, die wandert. Oder vielleicht sogar durch die Länder, weil teilweise haben sie ja so einen Waggon nachgebaut und so. Das kann sich ja nicht für eine Ausstellung nur rechnen, glaube ich.
Ja.
Keine Ahnung. Aber es ist ja schon spannend, was der so macht. Und Das ist also das cool. War jetzt in London auch geil, da waren wir in so einem Graffiti-Stadtteil und so, das war schon witzig. Mhm. Das ist natürlich fotogen. Wenn dein eigenes Haus so angemalt wird, findest du es wahrscheinlich nicht mehr so witzig, aber ja. ist halt Graffiti, ne? Das ist halt dieser Punk-Graffiti-Kram, keine Ahnung, ist ja so eine Parallelgesellschaft in Anführungsstrichen.
So coole politische Sachen auch, die er gemacht hat, wirklich. Also dieses, da gab es dieses eine Bild, hat mir auch ein Freund von mir erzählt, irgendwie, ja, ich krieg's nicht zusammen oder irgendeine Skulptur oder sowas. Also es war auf jeden Fall gewidmet sozusagen den sozialen Berufen und es ging auch darum, um Krankenhäuser und so weiter.
Ja.
Und dann hat er das dem Krankenhaus gespendet und die haben das verkauft und irgendwie 60 Millionen oder sowas und ist halt komplett in so eine Stiftung gegangen. Ne? Und das, Alter, wie geil.
Ja.
Hammer. Ich habe früher diesen, hast du den Film mal gesehen, diesen Exit Through the Gift Shop? Das war, glaube ich, so die erste halb Doku, halb Film irgendwie. Auch richtig cool.
Ja, was man sagen muss, das ist ja was anderes, als jetzt mit dem Edding hier irgendwo eine Bushaltestelle in Hannover zu beschmieren, weil da steckt schon ziemlich viel Gehirnschmalz in manchen
Voll,
Dingen. Ne?
Ja.
Und auch so in der Ukraine so Sachen, ne, wo so ein Stuhl und da und dann macht er dann Graffiti drumherum. Ich erinnere es gar nicht mehr ganz genau, aber das war natürlich eine sehr bedrückende Szene. Er ist dann auch, also es ist dann auch nicht so, dass er sich scheut, in die Kriegsgebiete zu fahren und da was zu machen.
Ja.
Ich meine auch am Gazastreifen, dieser großen Mauer und so war er ja auch und solche Sachen.
Ja.
Also schon, ich fand es ganz cool.
Ja, im Iran, glaube ich, auch auf Demos dann hat er einfach verteilen lassen, irgendwelche Drucke von sich. Und dann, also einfach nur, dass die Demo halt einfach publik wird und das halt doll durch die Medien geht. Halt auch krasse Aktion, so, ja. Wenn es sonst einfach untergeht.
Nee, ja. Die Ausstellung war cool. Habe ich auch relativ auf dem letzten Drücker gemacht. Nee, deswegen. Und dann
ja, habe ich jetzt hier. Eben hast du noch nach einem Pick überlegt. Das wäre es ja vielleicht gewesen, ne?
Ja, stimmt. Hätte man eigentlich. Stimmt.
Ja, hier, aber ich habe mich, glaube ich, gerade auch nochmal umentschieden, was Pick angeht.
Ah, okay.
Ja,
auch nicht schlecht.
Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ja.
Ja, hier so ein bisschen Radfahrkultur und da kommt natürlich die Leica Q auch richtig zum Einsatz.
Ja, das sind so gute Fotos. Also ich meine, klar, der Fernseher ist auch, der bildet das auch schön ab.
Das ist natürlich auch das Auge des Fotografen ist nicht so doof. Wobei manches, sowas ist ja
hey,
immer
wer
nur.
War das?
Sowas ist natürlich immer abfotografiert von Motiven, aber ja. Macht mir trotzdem irgendwie Spaß, weil es dann irgendwie coole. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich mit den Bildern machen soll. Naja, und dann haben wir hier so ein bisschen Kollektivbilder. So, jetzt starte ich hier mal zum Anfang hin.
Ja.
Wieso habe ich denn Schlaftracking hier nochmal reingeschrieben?
Ach, das wolltest du in der Pre-Show, ne? Irgendwas darüber sagen.
Ja, das ist egal. Ja, habe ich vergessen, was ich sagen wollte zum Schlaftracking.
Vielleicht, dass du irgendwelche Sachen einnimmst, die jetzt dir helfen beim Schlafen? Nee, das ist gar nicht dafür.
Nee, weiß ich gar nicht mehr. Egal.
Jetzt denken alle, dass du irgendwelche Schlaftabletten nimmst. Das
wollte
nicht anzetteln.
Nee, der David hat mir hier so ein, aus dem Biomarkt gibt es so ein Fläschchen, wo Ruhe draufsteht, mit irgendwelchen Kräutern. Er meinte, er schläft da sofort danach ein.
Genau.
Und ich habe das jetzt auch mal getrunken. Das ist eigentlich so Apfelessig mit ein paar Kräutern. Bio.
Und schmeckt aber wie Medizin dann wirklich, oder?
Nee, da ist dann Honig irgendwie mit drin.
Ach so, Apfelessig und Honig stelle ich mir auch interessant
vor. Aber es schmeckt eigentlich nett. Du machst da so einen Esslöffel in Wasser rein und ich schlafe nicht besser oder schlechter. Das kann ich ja auch beim Schlaftracking sehen. Was interessant ist beim Schlaftracking, weiß ich gar nicht, warum ich das hier eingetragen habe. Wir hatten ja letztes Mal das Thema, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich wollte ich irgendwas noch als Add-on dazu sagen, was ich jetzt aber vergessen habe. Was interessant ist, ich trainiere ja dieses frühe Aufstehen. Mit jeden Tag 6 Uhr und das seit 1-2 Monaten. Und ich war so ein Typ, der das eigentlich so ein 9 Uhr Typ. Und habe jetzt das Schlaftracking mal so ein bisschen beobachtet. Das ist besser geworden, obwohl ich eine Stunde weniger Schlaf kriege. Und obwohl ich diese Nummer mache, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen, theoretisch. Ja. Also ich stelle mir jeden Tag einen Wecker, auch am Wochenende. Das ist wohl auch dieser Trick, dass man dieses, sonst kriegt man das, wenn du jedes Mal am Wochenende wieder ausschläfst, kommst wieder wird der Montag immer zu schwierig. Und dann habe ich das beobachtet und ich bin, glaube ich, mit diesem Sleep Score ein bisschen höher gekommen sogar, obwohl ich weniger schlafe und bin sogar tatsächlich, wahrscheinlich habe ich manchmal über den Punkt geschlafen, bin deswegen weniger fit gewesen.
Ja, das kann sein, ja.
Das ist ganz spannend und kann man ja vielleicht mal ausprobieren, ne? Also es ist tatsächlich witzig, dass man ja in dem Sinne, ich gewinne Zeit, weil ich morgens produktivere Sachen mache als abends, wenn ich irgendwie erst um 12, 1 ins Bett gehe. Also abends sitzt du dann schon mal auf dem Sofa rum und guckst eine Kackserie und noch eine Folge und noch eine Folge und gehst dann um 1 ins Bett und schläfst dann bis 9, hast du auch deine 8 Stunden, alles schön. Aber es hat nichts Produktives getan. Und morgens komme ich jetzt nicht so wirklich unbedingt auf die Idee zu sagen, ich suche dir jetzt mal eine Serie durch.
Mhm, stimmt. Ja.
Da arbeite ich oder mache mal ein Duolingo-Programm durch oder schneide einen Film. Also ich habe auch dann teilweise zwischen 6 und oder sagen wir mal 6:30, wenn ich dann Kaffee und so das zelebriert habe, habe ich halt 3,5 Stunden Film geschnitten und es ist 10 und habe schon fast den halben Arbeitstag durch.
Das ist auch ein geiles Gefühl, finde ich. Ja. Also so früh schon sowas geschafft zu haben.
Aber ich war halt nie der Typ dafür. Ich war halt eher diese, was ist denn der, Eule ist die, die nachts wach ist, ne? Und Lerche, die lange schläft. Ich weiß es immer nicht. Ich komme da, jedes Mal vergesse ich es. Jedenfalls war ich der, der immer lange geschlafen hat und dann wurde immer später und immer später, egal. Also später abends, später morgens und so momentan fühle ich da mich ganz wohl mit. Gibt auch mal müde Tage, aber die hatte ich früher auch. Also das ist.
Aber ich glaube, das kann echt damit zusammenhängen, dass du dann vielleicht noch mal in die Tiefschlafphase rückst, dass es dann echt sozusagen zu lang war. Ne? Wie, ich weiß nicht mehr, womit man das gemacht hat. Ging das mit der Apple Watch oder so? Oder war das irgendwas anderes? Da konntest du so einstellen, sagen wir mal, du hast deine späteste Zeit eingegeben, wann du aufstehen musst, unbedingt. Und die früheste, wann es okay ist. Und beziehungsweise der Wecker checkt halt, in welcher, also der Wecker, wahrscheinlich war es eine Uhr dann. Der Tracker checkt, in welcher Schlafphase du bist. Und wenn du schon sozusagen auch, manchmal hat man ja morgens schon, dass man 5 Minuten vorm Wecker oder so aufwacht, dass er dann auch klingelt und dass du dann aufstehst. Und dass es halt viel besser ist. Und ich habe die Erfahrung schon oft gemacht, du wahrscheinlich auch. Du wirst wach, denkst, oh geil, noch eine Viertelstunde, bleibe ich liegen, pennst nochmal ein und dann wird es richtig hart. Und davor dachtest du, ey, ich bin eigentlich mega wach.
So. Ja, ja.
Und das ist immer das Blöde, finde ich. Also ich zwinge mich auch schon dazu. Und bei mir ist es aber, muss ich sagen, ich weiß nicht, Körper sind echt auch krass, dass mein Körper genau weiß, wie ich in der Woche aufstehe und dass ich am Wochenende dann, also ich meine, ich schlafe auch nicht lange am Wochenende, aber zumindest mal so eine halbe Stunde länger oder sowas. Und dass mein Körper einfach da prima reinkommt eigentlich so.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr krass.
Ja, es ist, wie gesagt, man kann sich da scheinbar umstellen. Jetzt, ich habe immer darauf gewartet, dass das von alleine kommt, weil mir immer Leute gesagt haben, naja, je älter du wirst, desto früher steht man auf. Das hat bei mir nicht so geklappt von alleine. Jetzt ist es wirklich so, aber ich stehe auch auf, ne? Wecker klingelt, ich stehe auf, daddel nicht viel rum. Und das habe ich auch, wenn du denn länger pennst, daddelst du auch irgendwie mehr rum, bevor du aufstehst und solche Sachen. Also gut, ich gönne mir dann auch nachmittags um 5 oder so mal eine halbe Stunde oder so ein Powernap. Wenn es gar nicht anders geht, das ist aber auch okay, ich kann dann trotzdem nachts schlafen. Was interessant ist, dass dieses nachts durchschlafen viel, viel besser funktioniert, wenn man wirklich sich auf diese 7 Stunden, ne, das ist so zwischen 10 und 11 versuche ich ins Bett zu gehen und möglichst um 11 zu pennen, damit ich um 6 aufstehe, dass ich wenigstens diese 7 Stunden voll kriege, kriegst es aber auch nicht immer hin, aber egal. Und da ist es auch wirklich so, wenn du mal nachts aufwachst und auf Toilette musst oder so, dann schläfst du danach sofort weiter. Und das hatte ich früher, als ich dann diese langen, immer 8-9 Stunden gepennt habe, weil ich immer dachte, ja, machst so viel Sport, ist auch gut so. Also auch beim Sport, ich merke es auch, Regenerationszeiten sind gleich, die HRV ist gut und sonst wie. Also war auch wieder so ein Podcast, ne? wo dann einer gesagt hat, naja, man denkt immer, man muss die 8 Stunden vollkriegen, stimmt gar nicht, aber 6 sollten es auch nicht sein. Und dann diese Nummer, ja, wenn man, das Allerwichtigste am gesunden Schlaf ist, dass es regelmäßig immer gleich ist.
Ja.
Das kriegst du natürlich hin. Wenn du jeden Tag um 6 aufstehst, dann kommt der Körper schon von alleine auf die Idee, um 10 müde zu werden. Ja, und dadurch habe ich jetzt einen sehr, sehr, sehr guten Rhythmus. Und dann sehe ich auch immer, Tiefschlafphasen sind eher am Anfang. Die sind dann teilweise ja schon vor 1 Uhr alle weg, fast. Ja, dann kommen noch kleine, dann diese REM-Phasen. Und dann sagt einem Garmin ja immer sowas, wie der Schlaf so war. Und dann ist der mal besser, mal schlechter. Aber tatsächlich insgesamt oft, also weniger dieses Restless, was ich so als Meldung gekriegt habe, oft plenty of RAM, plenty of Deep und so, wo er dann sich freut hier und mir einen hohen Score gibt. Ganz spannend eigentlich.
Ja, total.
Also wie so ein Selbstversuch, ne? Ich bin ja voll, finde das ja voll geil, so Selbstversuche zu machen und zu gucken, was passiert. Egal, ob es Supplements oder Schlafen oder sonst was ist. Ja.
Cool.
Gut, dann starte ich jetzt hier mal hier morgens um 6.
Echt mega.
Dies, den Palast, ne? Alter, war das da, ist das da immer voll tagsüber. Kannst du jetzt ohne Person. Ein, zwei Chinesen sind da rum, Asiaten sind da irgendwann mal rumgelaufen, die waren dann aber irgendwann weg.
Ah, da hast du gewartet, ja.
Ja, ja.
Aber das ist echt.
Das war halt das frühe Aufstehen. Und dadurch, dass ich noch eine Stunde mehr hatte, war ich in London ja um 5 wach.
Du bist spazieren gegangen und deine Familie hat gepennt.
Wir haben gepennt und um 8, 9, das ist tatsächlich in London, dadurch, dass ich ja um 6 Uhr gewohnt war. London hatte aber eine Zeitverschiebung, habe ich gedacht, nimmst du mal 5. Hab dann so ein bisschen, und das war schon doof, weil um 7.30 Uhr die ersten Cafés erst aufgemacht haben. Das ist ja nicht so, dass du so wie zu Hause dich hinstellst und dir einen schönen Kaffee machst, sondern musst ja warten, bis irgendwas aufmacht.
Oh Mann, ey, ich schlender da durch die Straßen irgendwie traurig.
Nein, das habe ich nicht jeden Tag gemacht. Ich habe dann auch mal so ein bisschen am iPad irgendwie was gemacht oder irgendwie, keine Ahnung. Aber da war ich ja dann auch, habe ich das durchgezogen? Naja, eigentlich hätte ich es nicht durchgezogen. Ich habe es deswegen durchgezogen, weil dann an dem Wochenende Zeitumstellung war. Mhm. Damit ich nicht zwei, weil da war ich dann auch so, wo ich dachte, jetzt hast du dich gewöhnt an 6 Uhr, dann machst du in London 6 Uhr, dann ist das auf einmal 7 Uhr, dann wird die Zeit umgestellt, dann ist es auf einmal 8 Uhr und du musst um 6. Also dann habe ich gedacht, 2 Stunden wieder neu aufholen, habe ich auch keinen Bock.
Du machst dir da aber auch immer Gedanken, ey.
Ja.
Das, da würde ich ja nicht im Leben drauf kommen, so.
Ja, ich habe das irgendwie, keine Ahnung. Da dachte ich, naja, weil das so ein Gewinn war. Scheiße, jeden Tag um 6 aufstehen und mir macht es nichts aus. Da habe ich gedacht, okay, das willst du jetzt auch nicht wieder aufs Spiel setzen.
Ja, wie gesagt, Zeitumstellung ist für mich irgendwie kein Thema. Also klar, beim Aufstehen, heutzutage stellt sich ja auch alles von alleine um. Ist ja keine Uhr mehr bei mir zu Hause, wo ich denke, hä, ist aber komisch. Und irgendwie merke ich am Tag, irgendwie sieht es aber anders draußen aus oder sowas. Aber am nächsten Tag, da bin ich schon voll drin.
Ja, wer weiß, ob das nicht auch alles psychosomatisch ist, überhaupt sich Gedanken zu machen. Wenn einem das keiner sagen würde, alles sich automatisch umstellen würde, würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken, dass sich die Zeit umgestellt hat. Also wenn das so heimlich, ne? Komm, wir machen mal heimlich so eine Zeitumstellung und jeder hier so, die Uhren stellen sich alle um.
Vielleicht gibt es ja welche. Ja, so kannst du ja mal Aluhut aufsetzen. Ja. Vielleicht gibt es ja 4 Zeitumstellungen eigentlich.
Ja, auch nicht schlecht. So, Zeitumstellung mache ich jetzt auch hier. 20 Minuten schon wieder verplempert. Dann können wir jetzt anfangen mit dem echten Podcast. So.
Bin ich ganz gespannt. Also ich bin gar nicht so doll vorbereitet heute, muss ich sagen.
Ja, wie immer. Naja, ich bin auch gespannt. Ich bin ein bisschen vorbereitet. Na gut. 3, 2, 1, los.